Max, wir müssen feiern. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Danke.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you.
Und ich hatte eben gerade ein schönes Sekundenschärf. Ich habe nämlich mein Mikrofon in die Richtung probiert zu halten, der ich das...
Und schöne Grüße von Marc, der sitzt ja auch gerade im Büro.
Ah.
Und herzliche Glückwünsche von Marc.
Ah, so. Ich muss mir hier noch so ein improvisiertes Frühstück nebenbei noch reinziehen, weil wir haben es leider nicht geschafft zu frühstücken.
Und ich hau mir das erste Bier hier rein.
Ja, genau.
Ah. Dann übernehme ich mal das Reden.
Mhm. Gut.
Und zwar ist das jetzt der erste Podcast seit wie langer Zeit? Bestimmt 2 Monaten, 3 Monaten?
Ich glaube, das steht in diesem Internet, das müsst ihr das wissen.
Diesem Internet ja. Habe ich auch schon mal gehört.
Wo war das denn nochmal her? Das hat davon manchmal Ahnung.
Ja, ich schaue mal eben nach. Also das ist auf jeden Fall schon sehr lange her. Und wir hatten das ja angekündigt, dass es eine Babypause geben würde.
Genau.
Und diese Babypause, die ist jetzt nicht, weiß ich nicht, ob die es beendet ist. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier eine Unterbrechung
der Babypause. Na, ich probiere das jetzt so langsam. Man muss ja so langsam sich wieder an ein normales, halbwegs, also normales Leben im Sinne von, oh Gott, die war irgendwann im Mai, die letzte Sendung. Ist echt schon lange her. Man muss sich ja so wieder an so einen Rhythmus gewöhnen und dass ich nicht mehr 100% der Zeit um das Baby drehen, sondern vielleicht eventuell nur noch 98%. Und vielleicht eines Tages sogar noch ein bisschen weniger und das probiere ich jetzt gerade wieder so ein bisschen zu kriegen.
Und irgendwann wirst du mich heulend anrufen und sagen, jetzt ist es ausgezogen.
Ja.
Hat seinen ersten Bausparvertrag.
Ich habe irgendwann vor ein paar Wochen habe ich gesagt, ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich ihm vor seinen Freunden peinlich bin. Ja, wie ich ihm damals die ganzen Geschichten von ganz früher erzählt habe.
Naja, das
weißt du noch?
Als du glaubst.
Im Zweifelsfall schon, ja. No. Ja, also wer jetzt den ganzen Witz nicht versteht, ich bin Vater geworden, beziehungsweise Diana Mutter. Der Mutterwerdenteil ist der wesentlich größere Anteil. Der Vaterwerdenanteil ist relativ entspannt. Naja, geht so. Mhm. Aber für Diana ist es alles nochmal anstrengender, besonders der Geburtsteil. Meine Hochachtung vor jeder Frau, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, ist so unfassbar gestiegen in dieser Nacht, in dieser Nacht der Geburt. Das ist echt, also das, es ist mir nach wie vor unbegreiflich, dass das nicht ständig ein Thema ist. Dass, also ich meine, so eine Geburt ist eine relativ selbstverständliche Sache, ist mir schon klar. Aber wenn Männer gebären würden, dann würde es im Fernsehen übertragen werden. Dann würden alle damit angeben, wie scheiße hart das war und sowas. Und das wäre ständig irgendwo ein Thema. Und das würde wahrscheinlich. Ich habe wirklich für das, was Diana da geleistet hat, ich hätte es nicht für Menschen möglich gehalten, das, was Diana da in dieser Nacht der Geburt geleistet hat. Also ich kann ja mal ein bisschen erzählen vorher. Die letzte Sendung haben wir irgendwann Ende Mai gemacht, weil der Geburtstermin Anfang Juni war, am 3. Juni war der errechnete Geburtstermin. Mhm. Da ist dann auch Dianas Mutter hier gekommen, die haben wir dann vom Flughafen abgeholt und sie war der festen Überzeugung, dass das Kind eh schon da ist, wenn sie dann kommt. Und dann verstrich der 3. Juni und das Baby kam nicht und die Tage gingen und das Baby kam nicht und so. Und dann kriegte sie schon mit, dass manchmal war so ein bisschen Wehen da und sowas. Und was, ich weiß nicht, so jedes Mal, wenn Diana auch nur irgendwie so gemacht hat, habe ich dann sofort immer gedacht, oh, es geht los. Also weißt du, so dieses...
kam nicht, echt sehr spät, das Kind, ne? Das hat lange gedauert.
Das ist... ja, also wenn man sich dann mal mit dem Thema Geburt so ein bisschen weiter auseinandersetzt, dann merkt man, dass das gar nicht so ungewohnt ist. Also es gibt diesen errechneten Geburtstermin, der relativ wenig mit der Realität zu tun hat. Das geht auf irgendeine Formel von 1800 Peng zurück und die hat halt seitdem niemand mehr angefasst. Und das ist eigentlich, also es ist immer zum Beispiel ein Unterschied zwischen Erstgebärenden und dem zweiten oder dritten Kind. Die ersten kommen immer etwas später und so. Und aber nichtsdestotrotz, und nach einer gewissen Zeit leiten sie dann die Geburt ein. Da gibt, also das ist einfach dieses Krankenhaus, in dem wir hier sind. Das ist einfach, die haben einen Termin und zu dem Termin wird eine Geburt eingeleitet. Ansonsten findet diese Geburt nicht da statt, so nach dem Motto.
Das Kind hat gefälligst pünktlich zu sein.
Das Kind hat gefälligst pünktlich zu sein. Naja, es ist, also die Theorie dahinter ist, dass ich wollte gerade, musste jemand, Diana musste kurz an das Regal ran. Dass die Theorie ist halt, dass es dem Kind nicht gut tut, wenn es dann zu lange drin ist. Also es geht, also die Angst ist immer, dass die Plazenta versagt. Und also das ist halt, also ein Risiko für so ein Kind während einer Schwangerschaft ist immer, dass die Plazenta halt irgendwann nicht mehr mitspielt. Und dann wird das Kind halt unterversorgt und wenn das nicht ganz, ganz schnell bemerkt wird, dann ist das relativ schnell vorbei. Und das ist natürlich logischerweise, je länger die Plazenta beansprucht wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann versagt. Abgesehen davon war mir das auch nicht so klar. Dieses Kind, das wächst ja weiter. Das wächst irgendwie so am Ende pro Woche etwa 250 Gramm. Das heißt, je länger das drinne bleibt, desto schwieriger wird die Geburt.
Ja.
Und so. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur einfach irgendwie, dass die auf die Uhr gucken und sagen, wir haben noch keine Zeit, sondern es gibt durchaus medizinische Gründe, die dafür sprechen. Kann man jetzt über alles streiten und sowas. Ich habe übrigens beim letzten im letzten Podcast habe ich den fehlerhaften Eindruck erweckt, offensichtlich, weil das glaubten einige Hörer, dass wir eine Hausgeburt geplant hatten. Das war nicht der Fall. Also was ich sagen wollte, ich kann es eher verstehen, dass die Leute eine Hausgeburt machen. Für mich war das früher immer total ausgeschlossen und jetzt war es nicht mehr so total ausgeschlossen. Ich bin relativ froh, dass wir das nicht nicht als Hausgeburt gemacht haben, nicht weil irgendwas schiefgegangen wäre. Es war fast eine Bilderbuchgeburt, aber ich persönlich war so schon gestresst genug bei dieser Geburt. Und wenn wir das noch alles hier zu Hause gemacht hätten, dann wäre ich wahrscheinlich noch mehr durchgedreht. Genau, also das ist, und dann haben die irgendwann angefangen, sollte die Geburt eingeleitet werden. Das sollte ursprünglich am Freitag passieren. Das war sozusagen der letzte Termin, den wir hatten. Dann war es aber so, dass Dianas Mutter am Freitag einen Hexenschuss kriegte, wir dann in der Notaufnahme waren. Und in dem Krankenhaus, in dem auch das Kind geboren werden sollte. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt gehen wir da kurz nach oben, sagen Bescheid, dass hier die Mutter, die bei der Geburt dabei sein, dass sie gerade in der Notaufnahme ist. Und dann sind wir hoch und dann so, ah ja, dann kommen sie auch morgen wieder, gar kein Problem. Ist uns sogar recht, hier sind heute viel zu viele Kinder. Und sind wir halt, wann sollen wir denn dann kommen? Und dann hat so der erste, einer der Helfer hat gesagt, naja, so 9 Uhr morgen. Na, okay, 9 Uhr morgens schon. Dann hat so die andere Schwester hat so, naja, wissen Sie was, wir können Sie ja nicht zwingen. Falls Sie bis 8 Uhr abends noch nicht hier sind, dann rufen wir mal an. Dann haben wir, okay, alles klar, wenn wir irgendwann im Laufe des Tages kommen, dann ist das alles gut. Und das haben wir dann auch so gemacht. Dann ist hier Diana nochmal, weil was wichtig ist, um so eine Geburt einzuleiten, also gibt's viele Tricks, ist halt Treppensteigen. Also ist hier Diana hochschwanger wirklich am letzten Tag nochmal in San Francisco die Berge hoch und runter geklettert und wirklich die ganzen Treppen. Also ich bin versehentlich, wollte eigentlich eine andere Strecke laufen, hatte mir so eine Strecke überlegt, die war da langlatschen, wo es nicht ganz so gefährlich ist, weil ich habe dann auch, also es gibt hier so tatsächlich so Treppen und dann war so ein bisschen meine Angst, dass dann was ist, wenn mitten auf einer Hälfte dieser Treppe die Blase, die Fruchtblase platzt. Und dann sitzt du da fest oder so und kommt, weißt du, so irgendwie in 40 Meter Höhe und dann kannst du, ich weiß nicht, Hubschrauber rufen, ich habe keine Ahnung. Ist aber alles nicht passiert und dadurch, und ich habe mich dabei verplant und dadurch sind wir erst recht viele Treppen gelaufen und erst recht viele von den Steilen, wo es keine halbe Strecke mehr gibt. Ja. Und dann sind wir halt ins Krankenhaus gelaufen und dann haben die da angefangen, die Geburt sozusagen einzuleiten. Das Erste, was sie gemacht haben, ist quasi so eine Art Katheter gelegt, damit der Muttermund gedehnt wird. Also es ist wirklich rein physisch, wird da einfach was reingelegt und das macht da ein bisschen Platz. Und das ist dann dafür da, um die Venen einzuleiten. Das ist wohl so quasi so ein Trick. Das haben sie dann über Nacht drinnen gelassen, das hat nicht funktioniert. Und dann irgendwann nachmittags haben sie dann angefangen, gegen 16 Uhr oder so, nee, muss früher gewesen sein, 15, 14 Uhr, mit Oxytocin heißt das. Das ist so ein Hormon. Das ist lustig. Also das Oxytocin ist so das Bindungshormon. des Menschen und so eine Geburt läuft komplett auf Oxytocin ab. Also das ist, dieses Hormon wird in Massen ausgeschüttet und das löst die Wehen aus, das löst alles aus, was so notwendig ist, um so eine Geburt einzuleiten. Und darum haben sie dieses Oxytocin irgendwann künstlich zugesetzt, halt sozusagen, wenn der Körper davon nicht genug eigenes produziert. Es wurde uns vorher gesagt, naja, es ist auch, wir, also die Hoffnung ist da. Oh, hier sind Klistern zu hören. Oh, scheiße.
Ich höre es eigentlich aber auch nicht irgendwie so.
Ich hoffe mal, dass das da nicht auf der Aufnahme drauf ist. Das tut uns leid. Kann ich jetzt leider nicht viel dran ändern gerade. Und dann, dann kann man sozusagen die Geburt kickstarten mit so ein bisschen künstlichen Oxytocin und dann hoffentlich übernimmt der Körper und schüttet genügend eigene Hormone aus. Weil was nämlich die Scheiße ist an diesem künstlichen Oxytocin ist, davor hat Diana große Angst gehabt, ist, dass das kann nicht ins Hirn eindringen. Das kann nur das natürliche Oxytocin. Und dass dieses Zeug auch im Hirn drin ist, ist halt extrem wichtig, insbesondere damit du die Schmerzen aushältst. Oh, und das ist nämlich, dadurch kommt es relativ viele, dass diese Geburten, die durch dieses Hormon, durch die künstlichen Zusatz dieses Hormon eingeleitet werden, dann läuft die Frau da quasi im Automatikmodus, das Hirn weiß von nichts, kriegt die Schmerzen voll mit. Dadurch brauchst du dann Schmerzmittel. Wenn du Schmerzmittel brauchst, hast du aber deinen Körper nicht mehr so unter Kontrolle während so einer Geburt, was dann die Chance erhöht, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. So, also und davor hatte Diana so ein bisschen Angst. Also haben sie angefangen, dieses Oxytocin dazu zu schießen und sie war damit nicht glücklich, aber was sollte man machen? Ja, und dann irgendwann ging es los. Also dann, genau, dann hast du so, weil wenn du im Krankenhaus bist, dann hast du halt auch automatisch hast du diese ganzen Sensorik am Bauch. Das heißt, das war so um den Bauch hast du so ein quasi Mikrofon, was dann auf den Bauch gelegt wird, was den Puls und also den Herzschlag des Babys und die Venen misst und sowas. Das wird dann die ganze Zeit an so einem über so einen Lautsprecher abgespielt, sozusagen, damit man den Herzschlag des Babys hört. Antworten, ich habe jetzt den Herzschlag dieses Babys länger gehört, als ich meinen eigenen Herzschlag jemals hören werde. Schon. Und ja, und dann sind wir da in diesen, dann saßen wir da noch rum und ich habe nochmal irgendwie, bin nochmal rasch was zu essen holen gegangen, so nach dem Motto, okay, könnte ja doch bald losgehen und dann sollte man ein bisschen gestärkt sein und dann kam ich wieder zurück und dann hat Diana noch schnell irgendwie so eine Sommerrolle reingeschoben, wirklich in letzter Sekunde reingeschoben und dann ging's los. Dann brach diese Fruchtblase auf und es kam plötzlich Wasser raus und ich bin total in Panik geraten und dann sind wir in den Geburtsraum quasi gegangen und dann dachte ich, na okay, das ist ja jetzt hier in 2 Stunden gelaufen. Was für ein Irrtum. Und am Anfang war alles noch großer Spaß und sowas. Also was heißt großer Spaß? Es ist ein sehr, sehr merkwürdiger Moment, weil du kriegst halt mit, der ganze Abend fühlt sich für mich so an wie wie in so einem Raumschiff oder so. Es gab mal so eine Fernsehserie, ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Da war, ich habe nur eine Folge davon gesehen, das war irgendwie, da sind Menschen waren in Raumschiffen unterwegs und sind von irgendwelchen Aliens verfolgt worden und die Aliens sind plötzlich immer aufgetaucht und dann musste alles immer ganz schnell gehen und dann mussten sie in die nächste Dimension flüchten, bla bla bla, was weiß ich.
Ja, ich weiß schon, das ist Starship Galactica oder sowas.
Kann sein, ja. Genau. Und so ein bisschen hat mich das daran auch erinnert. Das ist halt, du hast halt diese Zeiten, wo keine Wehen sind und da ist alles relativ normal. Also kann ich mich mit Diana unterhalten und sie kann irgendwelche Dinge machen und sowas. Und dann zu einem relativ undefinierten, aber regelmäßigen Zeitpunkt kickt plötzlich so eine Wehe rein und sie ist komplett im Automatikmodus, komplett im Instinktmodus. Und okay. Also es ist halt, da läuft dann irgendwie alles automatisch ab. Und sie meinte irgendwann, ihr ist irgendwann aufgefallen, dass sie die gleichen Geräusche macht, die unsere Katzen machen, wenn sie ganz, ganz große Angst haben. Und dann ist es halt so, dann geht das so irgendwie für 30 Sekunden oder sowas oder eine Minute oder sowas, kommt dann diese Wehe. Und das ging dann alles relativ schnell und es zog sich alles, es ging nicht schnell, es zog sich alles relativ lange hin. Und es gibt irgendwie 2 Phasen. Bei so einer Geburt im Wesentlichen. Also es gibt diese Anfangswehen und dann irgendwann kommt diese berühmte Pressenphase, weißt du, dieses, wo sie dann immer sagen, so dieses Pressen. Und am Anfang ist das wohl, Diana hat gemerkt, dass da irgendwas passiert, aber ich hatte halt keinen blassen Schimmer, was da abläuft in ihr. Und das ist so relativ automatisch. Und dann irgendwann wurde gesagt, okay, jetzt können wir anfangen mit dem Pressen. Und was mir gesagt wurde, es ist wohl das wirklich, also es haben viele Leute gesagt, das ist immer so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, aber es ist, als ob man ganz dringend aufs Klo muss. Also es ist der größte, also so eine Kindergeburt ist so der größte Scheiß deines Lebens. Es sind wohl auch die gleichen Muskeln und die gleichen Organe oder die gleichen, also der gleiche Hirnablauf, der da gebraucht wird für. Und ja, und dann war das irgendwann so kurz Viertel vor Mitternacht, war das dann so, dass das, okay, jetzt gehen wir in die Pressenphase. Und dann werden die Wehen anders irgendwie. Müsste am besten eine Frau beschreiben, ich weiß es nicht. Ich habe Diana probiert, zu dem Thema zu befragen. Und ich habe sie irgendwie nach 3 Tagen gefragt, wie war das denn? Beschreib das mal ein bisschen. Und sie nur so wirklich so, too soon. Also es ist kein schönes Erlebnis. Aber dann vergisst man es auch relativ schnell danach wieder. Also es ist wohl wirklich, also sie kam aus diesem Geburtstag raus. Und wie kann es sein, dass Frauen freiwillig 2 Kinder haben? Also sie konnte es sich nicht vorstellen. Und dann hat sie, und dann musst du halt dieses Pressen. Und dieses Pressen baut man so auf, dass man, das hat dann die Hebamme hat das dann quasi ihr beigebracht. Da muss man die Luft bei anhalten und dann muss man die Spannung aufbauen und nicht pressen, sondern die Pressung zurückhalten. Und dann sozusagen, wenn die Wehe auf einem Höhepunkt ist, dann voll mit reindrücken sozusagen und auch in die richtige Richtung und sowas. Das ist irgendwie. Und das haben wir dann gemacht. Und das ging, normalerweise dauert das so 1 bis 2 Stunden und bei Diana hat es 5 Stunden gedauert, diese Presswehen.
Krass.
Bis das Kind dann da war und sie musste das lernen. Und das Kind wird so nach und nach immer ein bisschen weiter rausgeschoben. Was dann aber nach hinten hin der Fall ist, ist, das ist echt eine totale Gemeinheit. Und zwar das Kind mit jedem Mal pressen, das du presst, kommt es halt ein Stück weiter wieder raus. Und wenn dann die Wehen vorbei sind, dann rutscht es wieder rein. Und dann hast du wieder eine ganze Menge Land verloren.
Also sozusagen 2 Schritte vor, 1 zurück.
Genau. Und das heißt also, dass jede Wehe zählt. Also es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich pushe jetzt und dann pushe ich nachher nochmal ein bisschen, lass dir Zeit, sei entspannt, sondern es könnte mit jeder soweit sein und wenn es mit der nicht klappt, dann nochmal von vorn sozusagen. Und das war zum Ende hin, also so, ich habe die ganze Zeit, also mein Job war immer so ein bisschen Diana Wasser geben, habe ich so ein Strohhalme. Ich hätte nie gedacht, wie wichtig während und nach einer Geburt Strohhalme sind. Das, weil du gibst halt das Wasser mit Strohhalm, weil kannst das halt nicht irgendwie reinkippen oder sowas. Also gibst du einen Strohhalm zwischendurch. Und es ist halt wie so ein, und dann kam auch irgendwann zum Ende hin, kamen die ganzen, oder nicht zum Ende, sondern als dann diese Pushenphase anfing, da kamen dann noch die ganzen hat man eine Hebamme, die hat die ganze Zeit Diana gesagt, in welche Richtung sie pressen muss. Die hat so den Finger quasi reingehalten, mit einem Finger eine Richtung vorgegeben und sowas. Aber das war dann schon alles relativ zum Ende. Und ich habe, also ich, sie hat irgendwie, wir hatten am Wochenende vorher war hier Escape from Alcatraz, also dieser Marathon, Schwimmen, bla bla bla. Und sie hat dann eine Woche später, am Wochenende danach ist ja quasi das Kind geboren und da hat sie so spaßhalber gesagt, ich glaube, sie hat jetzt Escape from Alcatraz ehrenhalber verdient. Und es ist wirklich, es war so fucking anstrengend, also es war schon vom Sehen her so fucking anstrengend und Diana hat so, weißt du, so in diese Wehen, sie hat dann so reingepresst, das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Das ist so, wenn, also wir mussten immer, okay, der ganze Aufbau. Also es wird probiert, die perfekte Position oder eine gute Position zu finden, um so ein Kind zu gebären. Das ist klassischerweise sozusagen, wird immer gesagt, dass man das auf dem Rücken, aber eigentlich gilt der Rücken wohl als auf dem Rücken liegen gar nicht als so tolle Position. Also haben wir diverse andere Positionen ausprobiert. Im Stehen, im irgendwie rumhängen, im weiß der Teufel was. Diana hat irgendwann zwischendurch mal in so ein Metallgitter gebissen, weil um die Schmerzen auszuhalten oder diesen Druck auszuhalten. Und da haben wir dann alle möglichen Positionen ausprobiert. Das Problem an diesen Positionen ist, die sind relativ unnatürlich, sehr, sehr anstrengend und irgendwann schlafen dann halt die Beine ein oder sowas. Und
man muss halt über lange, lange Zeit in dieser Position verweilen. Deswegen ist Rücken vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Genau, naja, Rücken ist halt insofern scheiße, weil du willst eine Position haben, in der die Gravitation mithilft. Im Endeffekt ist es dann tatsächlich auch in der Rückenposition geboren worden, das Kind. Es ist dann so. Und das, sie lag dann so und dann ist es halt wichtig, dass die Beine halt angewinkelt sind. Und dann hat sie am Ende natürlich nicht mehr die Kraft, um die Beine anzuwinkeln. Das heißt, ich muss mich vorne auf die Beine, auf das eine Bein, auf das andere Bein war eine andere Schwester. Insgesamt waren da 4 oder 5 Schwestern waren dann beschäftigt. Dianas Mutter stand natürlich auch immer noch dabei, musste noch, ich weiß nicht, was die dann, irgendwas mit den Armen, also die haben dann quasi alle an Diana rumgefuhrwerkt, jedes Mal, wenn eine Wehe losging. Und wenn die Wehe wieder vorbei war, dann alle schnell hier Wasser, da das Stirn abwischen, so ein bisschen so wie Pitstop. Okay. Und sie musste halt immer die Ansage, du hast halt im Hintergrund diesen Herzschlag von dem Baby noch gehört, dieses ganze dum-dum, 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 nee, viel schneller. Und ich hatte auch irgendwann dann ein Gefühl dafür, was ist ein guter Herzschlag, was ist kein so gut, weil er darf nicht zu langsam sein, er darf nicht zu schnell sein. Das ist natürlich alles im Endeffekt gar nicht so entscheidend, aber in dem Moment, egal. Und dann kriegst du halt mit, siehst du auch diesen Monitor, wann die nächste Wehe kommt, dann okay, es geht weiter. Und dann sagt Diana, okay, es geht weiter. Dann baut sie diesen Druck auf und alle bringen sich in Position und alle machen diese, was ja auch für einen selber dann diese Beine zurückdrücken, ist ja auch sehr, sehr anstrengend. Dann macht man das und sie presst und dann sieht man irgendwann auf dem Monitor, dass die Wehe wieder nachlässt und die Schwester so, okay, bis zur nächsten Wehe. Und Diana wirklich, nein, 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 es ist noch was da. Weitermachen. Ja, und... Ach. Und dann irgendwann kriegst du halt mit, dass es aufs Ende zugeht. Und wir hatten, also das Einzige, was an dieser Geburt nicht so total perfekt war, war halt, also das Kind ist irgendwann mal unter Stress geraten innerhalb dieser Geburt. Und ist jetzt nicht so weit ungewöhnlich, also ist so weit gewöhnlich, dass er auch das im Vorbereitungskurs erzählt, dass das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passieren wird. Und dann kacken die das erste Mal ins Wasser. Also dann kacken die noch, während sie drinne sind. Und dann kann es passieren, dass Kot in die Lunge kommt. Und darum müssen dann nach der Geburt müssen, also wenn das Kind auf die Welt kommt und es schreit, dann ist alles gut. Und dann gibt's nichts so, dann brauchen die nichts machen. Wenn das Kind nicht schreit, dann muss es relativ schnell gehen, dann muss die Lunge halt gereinigt werden in irgendeiner Form. Oder die Atemwege müssen befreit werden von dem Kot, der da eventuell drin ist. Und darum, als es dann aufs Ende zuging, füllte sich dieser Geburtssaal da so nach und nach mit Leuten, die sich so auf Stühlen so im Halbkreis tatsächlich um Dianas Vagina drumherum sitzen, so in einem gewissen Abstand und quasi ihr zwischen die Beine starrten und warteten drauf, was passiert, ob sie jetzt gleich gebraucht werden oder ob sie gleich wieder abgehen können. Und dann sah ich dann irgendwann auch mal, dass dann der Kopf kam. Wie ist das denn noch nicht draußen? Das ist doch so ein kleiner Kopf. Und dann kam noch ein Push und kam dieses, fiel dieses, also oder holten sie da dieses Kind raus. Und ich war noch nie bei einer Geburt und ich habe keine Ahnung, wie so ein Kind auszusehen hat. Aber mein erster Gedanke war, wow, ist der groß. Und das stellte sich dann auch als wahr heraus. Und das Zweite, was passierte, er fing sofort an zu schreien.
Was gut ist.
Was super ist. Und in dem Moment bin ich echt umgefallen. Also ich musste.
Da löst deine ganze Anspannung, oder?
Ich musste in die Knie gehen, weil mein Kreislauf zusammengebrochen ist.
Wie lange war jetzt die gesamte Zeit? Ich war ja so ein bisschen halb per Facebook dabei.
Stimmt. Ne?
Ich habe ja das so ein bisschen mitgefiebert die ganze Zeit und es kam mir eine Ewigkeit.
War eine Ewigkeit.
Vor. Also von dem, wir gehen jetzt mal ins Krankenhaus.
Und das war Sonnabend. Sonnabendabend sind wir ins Krankenhaus gegangen und Montagmorgen ist das Kind geboren worden.
Okay, also das heißt irgendwie 48 Stunden fast oder so, ne?
Genau. Also das ist, die 48 Stunden waren jetzt nicht volle Geburts-, nee, mehr als 48 Stunden. Nee, doch nicht, Quatsch. Ja, du hast recht. Aber das waren jetzt nicht volle 48 Stunden nur Geburt sozusagen.
Sondern ihr seid ja diese Treppen gelaufen.
Das war ja schon vorher, das war ja also ab Krankenhaus sozusagen. Aber was halt, Diana hatte keinen Schlaf mehr gehabt ab dem Moment. Also sie war, weil dieser Katheter da drin, der hat sie halt nur so halb schlafen lassen. Das heißt, sie war eigentlich, als das Ganze schon anfing, total übermüdet. Und dann die eigentliche Geburt, ja, ich glaube, wie gesagt, so ab 14 Uhr haben sie angefangen, dieses Hormon dazu zu setzen. Am Anfang war noch alles Spaß und Freude. Um Punkt 8 wurde es ernst. da war, also das weiß ich noch, da ist die Wasserblase, also die Fruchtblase geplatzt. Weil da habe ich dann unserer Hebamme, die, mit der ich gerade so gechattet habe, so ja, wie sieht's denn aus? Wann kommst du vorbei? Und ja, was meint ihr denn, wann der beste Zeitpunkt wäre, vorbeizukommen? Und in dem Moment, hey, die Fruchtblase geplatzt. Ich so nur, jetzt kommen. Jetzt ist wichtig.
Und man sollte die ganze Kommunikation per Chat machen, dann hat man sie schön dokumentiert.
Und
Diana, wie geht's dir?
Na, es war und so, das war dann 8 und dann um 5 Uhr morgens war das Kind da. Also sozusagen der harte Teil der Geburt, also der krasse Teil der Geburt, etwa 9 Stunden. Und es sind auch so ein paar Dinge. Also ich war auch am Anfang die ersten. Also wir hatten hier so eine Doula engagiert, heißt das. Also Doula ist eine nicht medizinische Person, die dir aber weiterhelfen soll. Und
eine Hebamme, wie man sagen würde, oder?
Nee, ist keine Hebamme. Genau das ist sie nicht. Das war, sondern die ist halt nicht medizinisch. Hebammen, die können ja so ein Kind wirklich zur Welt bringen. Eine Doula kann das nicht. Die sollte sich halt um das Ganze drumherum kümmern. Die hat sich vorher so ein bisschen um Diana gekümmert und so und hat und auch danach noch so ein bisschen und sowas. Und die sollte eigentlich bei der Geburt dabei sein. Jetzt hat sie aber, war da eine andere Geburt, also wir waren halt 2 Wochen zu spät, eine andere Geburt war 2 Wochen zu früh, sodass halt da keine, so, ja, steckst du halt nicht drin. Das andere Kind kam dann irgendwie eine Viertelstunde nach uns, nach unserem. Und darum hat sie einen Ersatz geschickt. Und das war eine echte Hebamme und die hat auch dann in der entscheidenden Phase der Geburt, hat die auch echt gute Hilfe geleistet. Aber zwischendurch, also die kannst du dir auch vorstellen, die Stimmung da drin ist ziemlich, also weil wir halt eine Hebamme dabei hatten, haben am Anfang so einer Geburt passiert wohl auch nicht so irre viel, waren dann auch keine Schwestern da oder so, wir waren halt in diesem Raum alleine. Ich hatte irgendwann mal das Gefühl, dass nicht sonderlich viel passiert. Diese Hebamme, die wir hatten, die war dummerweise, normalerweise hatten wir diese Doula ja engagiert, damit die auch sich um mich und Dianas Mutter ein bisschen kümmert und uns ein bisschen so immer sagt, was gerade Stand der Dinge ist. Das hat die dummerweise überhaupt nicht gemacht, was dazu geführt hat, dass ich dieser Frau überhaupt nicht vertraut habe. Und dann dachte ich so, oh Gott, was passiert jetzt hier? Jetzt sitzen wir hier und irgendwas. Und ich hatte schon so irgendwie dieses, irgendwie geht's hier nicht voran. Irgendwas ist gerade nicht so richtig gut. So diese Ahnung gehabt. Und dann habe ich halt diese Doula gefragt, so, what's going on? Und sie so, she's giving birth. Und ich so, oh, come on! Also ich war wirklich drauf und dran, die rauszuschmeißen und so. Und darum, wegen Chatten komme ich drauf, weil die hat nämlich dann mit unserer Doula die ganze Zeit gechattet. Und das habe ich dann, war ich am Ende so am nächsten Tag dann so ein bisschen angefressen davon. Ist alles gut gegangen und sowas, aber ja, es war halt, aber ansonsten. Genau, und dann war irgendwann dieses Kind dann halt da, 5 Uhr morgens, und ich habe noch meines Amtes gewaltet und die Nabelschnur durchgeschnitten. Und dann ist es einfach, ist es, also dann ist da dieses Kind, und das wird dann, also es ist, das kommt raus, und wenn alles halbwegs gut geht, dann wird dir sofort der Mutter quasi auf die Brust geworfen, auf den Bauch. Und das wurde dann auch gemacht. Also, und das allererste, die allererste Reaktion, die dieses Kind hat, ist zur Brust zu kriechen. Das ist unfassbar.
Das ist so richtig Instinkt, so hardwired.
Ja, das ist Instinkt hardwired. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte in dieser Nacht mehrfach furchtbare Angst. Ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Weil als so dieser Moment war, wo das Kind da unter Stress stand, da hat es auch etwas deutlich höheren, naja, nicht deutlich, etwas über der Norm liegenden Herzschlag. Und dann kriegte ich so mit, dass auch die Krankenschwestern so ein bisschen so, was macht man jetzt?
Ich kann mir das total vorstellen. Weißt du, du hörst die ganze Zeit diesen Puls, die ganze Zeit auf so einem einigermaßen gleichmäßigen Level so, und schießt dich darauf ein, und du denkst die ganze Zeit und bist halt sowieso schon mega aufgeregt, was jetzt alles passiert, und auf einmal verändert sich dieser Vorschlag so, und man denkt.
Ja, der hat sich die ganze Zeit geändert. Der hat sich die ganze Zeit immer so ein bisschen geändert, und war halt immer die Frage, wie lange. Also dass der relativ dass der nicht gleichmäßig ist, ist total normal. Der ist nicht gleichmäßig wie sonst einer Geburt. Das ist auch durchaus normal, dass der mal für ein paar Sekunden komplett aussetzt oder sowas.
So.
Also du hast
das, das ist mal auch erstmal ein Herzschlag, so, ja. So.
Das ist ja, nachdem dieses Kind da war, die ersten Tage ist ja deren Atem auch unregelmäßig. Und es ist durchaus normal, dass ein Atem mal 30 Sekunden aussetzt. Und dann liegst du hier abends im Bett und dann atmet dieses Kind, weil es halt noch nicht so richtig gut atmen kann, sehr, sehr laut. Und plötzlich Stille. Und du glaubst nicht, wie oft ich in den ersten Wochen nachts dann aufgesprungen bin und geguckt habe, dass es dem Kind noch gut geht. Also es ist, also ja, der Herzschlag ist am Anfang relativ unregelmäßig, aber es ist halt so, weißt du, er ist halt mal kurz unregelmäßig und dann ist er wieder im grünen Bereich und dann plötzlich ist er halt mal länger im nicht grünen Bereich und du kriegst halt mit, dass eine der Schwestern halt relativ hektisch angerannt kommt und dann kommt eine zweite Schwester dazu und dann gucken sie sich so ein bisschen Fragezeichenblick im Gesicht an und du weißt halt nicht, was los ist. Im Endeffekt war es, haben sie Diana hier eine Salzwasserlösung verabreicht gegeben, die sie dann sozusagen am Tropf gekriegt hat, haben sie halt gesagt, na, sie hat halt ein bisschen wenig Wasser gehabt und trotz des ganzen Zeit trinken und dann war es auch innerhalb von 30 Sekunden oder sowas, war dann alles wieder total im Hippie-Tip-Top-Bereich. Aber halt jede kleinste Unregelmäßigkeit hat mich halt wirklich so in so ein, oh mein Gott, was ist jetzt, wenn? Und Modus versetzt und ja, es wird jetzt wahrscheinlich den Rest meines Lebens so sein. Und ich hab da irgendwie neulich einen Artikel drüber gelesen, das ist von auch einem Vater, der meinte, das ist, du hast einfach die ganze Zeit so ein bisschen Angst. Stell dich darauf ein, dass du die ganze Zeit immer ein bisschen Angst hast. Und das habe ich jetzt, also jetzt nicht so, aber so halt so dieses, das ist in dieser, das merkt man richtig, wie so, weißt du, vorher hat sich die Welt quasi um mich oder beziehungsweise um mich, um Diana dann irgendwie mal gedreht oder sowas, aber irgendwie doch um mich. Und plötzlich dreht sie sich halt ganz klar nicht mehr um dich, sondern plötzlich ist da dieses Kind im Raum und plötzlich ist alles nur noch für dieses Kind. Also man erwischt sich dann plötzlich dabei, dass man, so weißt du, wenn man so drüber nachdenkt, über irgendwie, was wird im Jahr 2060 sein oder sowas, das ist, oder was weiß ich was, so irgendwie, man liest irgendwie über irgendwas und in 40 Jahren und man hat plötzlich nicht mehr sich selber in 30 oder 40 Jahren
sondern in welcher Augen. Welt wird meine,
wenn man sondern es geht wirklich nur noch um dieses Kind und du denkst plötzlich, Zukunft ist für dich plötzlich nicht mehr deine eigene Zukunft, sondern nur noch dieses Kindes und so. Also das natürlich.
Das ist aber interessant, also das heißt mit anderen Worten, dein Planungshorizont hat sich damit automatisch erweitert.
Sozusagen. Das ist, ich bin komplett Reset auf Null. Ich bin sozusagen, es geht alles wieder von vorne los. Das ist sozusagen, die Türen, die bei mir schon zugeschlagen sind, sind jetzt alle quasi wieder offen. Und das ist, das ist spannend. Das ist, also ist auch ein bisschen angsteinflößend, aber das ist auch spannend. Und ja, und genau, und dann war dann das Kind da und dann sind wir, dann kommt als nächstes kommt die Plazenta noch raus.
Willst du nur ganz kurz sagen, wie ihr es genannt habt?
Kolja Elias Arthur von Webel.
Kolja Elias Arthur von Webel.
Genau, okay. Also Kolja ist, mocht man einfach den Namen.
Also es wird sich wahrscheinlich irgendwann selber aussuchen, aber wahrscheinlich wird
Kolja. Er
es erstmal Kolja
nennen. Nee, Kolja, genau. Ja, das ist jetzt okay. Ja Baby Kolja. Kolja Knautschgesicht. So diverse
ihr Knautschgesicht.
Diana nennt ihn immer Herr Bärlein, was ich einen sehr süßen Spitznamen finde. Das ist jetzt aber ihr Spitzname. Und ja, und dann war dieses Kind da und es wurde gewogen und es ist in die Annalen des Krankenhauses eingegangen, als genau, das war dann der Spitzname, den die Ärzte hatten, The Giant Baby. Das war wirklich jeder Arzt, der reinkam zu uns und wir haben viele, viele Ärzte gesehen in der Zeit, so let me see the giant baby und jeder Arzt so irgendwie so einen Witz gemacht, dass er sich gleich einen Knacks holt, also einen Rücken verhebt an dem Baby und sowas.
Sag nochmal die Daten, also wie groß, wie schwer?
Also er war bei der Geburt 59 Zentimeter groß, 59 und 5,145 Kilo schwer. Das ist jeder
das
Frau.
Das geht aber, ich bin zum Beispiel echt schwerer und größer.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Also ich wieg fast 10 Kilo. Also jeder Frau, die du das sagst, also jeder Frau, die ein Kind gekriegt hat, das ist wirklich so, es ist so ein bisschen so wie so die ersten Wochen, das war echt wirklich so geil, wenn wir irgendwo waren, so hier ist so ein Babyladen um die Ecke, wo man sich dann auch hinsetzen kann und stillen kann und sowas. Und da sind wir halt am Anfang relativ, zweimal sind wir da gewesen. Und dann kommst du da so hin, dann sind da andere Mütter und dann sehen die da, what a nice baby, how old is he? Oder how old is he? Und dann sagst du so, eine Woche. Und dann siehst du so das erste Mal, wie so what? Und weil die Leute, der ist halt, es gibt Kinder, die sind mit, also eine Freundin von Diana hat nachgeguckt, die hat zwei Kinder, das eine war mit 4 und das andere war mit 5 Monaten noch leichter als unseres bei der Geburt war. Also so eine Abstände sind das da.
Also ich kann mir, ist es denn so, als Frau, die schon mal geboren hat, ne, wenn du dann so sagst, okay, das ist so groß und so schwer, ist das so ein bisschen so wie, du kennst ja dieses empathische Gefühl, wenn du im Fernsehen jemanden siehst, wie er in die Eier getreten kriegt. Das tut dir selber so weh dann so irgendwie, ne? So, verbindest dich irgendwie so gleich so, zieht sich immer die alles so gleich zusammen. Und ich frage mich halt irgendwie, ob Frauen dann halt auch so bei sich, dann, wenn sie dir die Kiloanzahl hören, dass bei denen alles so zusammenzieht, so, den hätte ich jetzt auch nicht so gerne geboren.
Es ist mehr so wie, als ob Männer über Autos reden. Weißt du, und so eine, und wie viel hat deiner? 420 PS. Genau. Und die anderen so,
Quartett.
Okay. Quartett. Und das ist so dieser Gesichtsausdruck, so ein beeindrucktes, anerkennendes Nicken, so, okay. Und man sieht, dass irgendwie so ein Film im Hinterkopf abläuft, aber und dann ist halt so immer die nächste Frage, so, ja, wie alt, eine Woche, wie schwer, Kaiserschnitt? Nee, vaginal. Und dann immer noch das letzte E-Tüffchen. Mit Sauglocke? Nee, ohne. Und das ist dann so wo dann so alle mal so, okay. Und ich habe inzwischen in Deutschland, also wahrscheinlich auch in dem Krankenhaus, hätten die gewusst oder hätten die geahnt, wie schwer das Kind ist, hätten die das nicht als natürliche Geburt auf die Welt kommen lassen, wäre zu risikoreich gewesen. Und in Deutschland wird das gar nicht gemacht. Also Kinder in der Größe, die werden nur per Kaiserschnitt geboren. Und aus Sicherheitsgründen, und das war sozusagen unser doppeltes Glück, unser Glück, dass sie es nicht gemerkt haben, dass es so groß ist, und unser Glück, dass es trotzdem so gut gegangen ist. Also das war, und darum hat die Geburt auch so lange gedauert. Und während der Geburt sagte eine der Schwestern zu mir, ist das Erste? Ich so, ja. Ah, okay, beim nächsten seid ihr in anderthalb Stunden draus. So toll, wie sie das macht, seid ihr beim nächsten in anderthalb Stunden draus. Und ja, so. Und dann hatten wir halt dieses total übermüdet, aber irgendwie auch total Glücksgefühl. Und dann sind wir da in unser kleines Zimmerchen gekommen, wo erstaunlicherweise, ist total krass, weil für mich war da nichts. Also ich habe so ein Diana hatte ein Bett und sowas, und ich war da nicht vorgesehen in diesem ganzen System. Ich habe auch die ganze Zeit nicht einmal Essen bekommen in dem Krankenhaus oder sowas. Das war einfach, doch einmal habe ich Essen bekommen. Aber der Mann tauchte da quasi, oder der Partner tauchte da nicht auf in dieser Rechnung bei denen. Ich habe da so einen kleinen Liegesessel reingeschoben gekriegt. Das ging auch für 2 Nächte, war das auch absolut in Ordnung. Also ich bin mich jetzt, aber das fand ich schon ehrlich gesagt merkwürdig, wo vorher gesagt wird, wie wichtig ist, dass der Vater dabei ist und bla bla bla, und plötzlich im Krankenhaus.
Das ist auch ein relativ neues Phänomen, glaube ich. Also ich habe irgendwie, wo habe ich das? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, aber das halt früher irgendwie noch vor kurzem, also eigentlich sozusagen in unserer Elterngeneration, das noch irgendwie so völlig unüblich war, dass der Mann mit zur Geburt geht, sondern der ist dann irgendwie in die Kneipe gegangen und hat da gesoffen und irgendwie so, ja, irgendwie.
Es war durchaus nicht unüblich, dass Männer besoffen zur Geburt, ihr Kind das erstmal sehen. Mein Vater ist angerufen.
Männer gehen saufen und,
Mein Vater ist angerufen worden. Und ich muss sagen, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Also das war die eindrücklichste Nacht meines Lebens mit Abstand. Das war, also da kommt nichts auch nur nahe dran. Ich würde das, also mit all den Ängsten und all der Euphorie und allem, ich weiß nicht, ob ich es dringend zu bald wieder brauche, aber ich würde das um nichts in der Welt geben. Also es ist, wenn man sich mit diesem Thema Geburt auseinandersetzt, früher war das halt so eine reine Frauensache, und da war das halt so, dieses Hebammen sehr stark und sowas und dieses, also da war das so üblich, dass da bei der Geburt Frauen dabei waren, dir vertraute Frauen sozusagen. Und dann ist das irgendwann so sehr stark in die Medizinschiene so, man muss das quasi wie eine Krankheit behandeln, gerutscht. Und jetzt kommt das langsam wieder so ein bisschen, dass man sagt, okay, Medizin, ja, ihr habt definitiv da euren wichtigen Anteil dran, aber der andere Teil ist auch nicht so, so unwichtig. Also zum Beispiel was auch wichtig, also man hat heute Lactation Consultant, also wird eine Frau, also sind meistens halt Frauen, wir hatten dann sogar zwei, die einem beraten und erklären, wie man ein Kind stillt. Weil das funktioniert nicht immer. Das ist relativ automatisch, dieser Prozess. Also das Kind weiß grob, was es zu tun hat. Aber wenn du das so machen lässt, wie es machen würde, dann würde es im Wesentlichen so ein bisschen auf der Brustwarze rumnuckeln. Das ist aber ganz wichtig, dass es das nicht tut, weil dann ist nämlich die Brustwarze verletzt und dann gibt es keine Milch mehr. Und darum muss das Kind den Mund schön groß aufsetzen und ganz weit aufmachen und eine möglichst große Saugglocke quasi bilden. Und dabei muss es in der richtigen Position gehalten werden und es muss auch genug Milch da sein. Und das sind unfassbar viele Dinge, die dabei einfach schief gehen können. Und das ist, Dianas Mutter hat das erzählt, dass als Diana damals geboren worden war, da kam ein Arzt vorbei, hat so, zeigen Sie mal Ihre Brüste, dann hat sie die Brustwarzen, dann hat der Arzt gesagt, nee, mit so einem Brustwarzen können Sie niemals stillen. So, und dann wurde sie gar nicht weiter gefragt und dann war von da ab klar, okay, dieses Kind wird nicht mehr gestillt, das wird jetzt nur noch per Flasche ernährt und es wurde halt, die Brüste wurden abgebunden, damit da auch keine Milch mehr kommt. Und damit hat sich der Salat, was heute für einen Aufwand getrieben wird, damit die Kinder, weil halt gesagt wird, dass halt die Muttermilch halt die beste ist und dass das für die Entwicklung des Kindes wichtig ist, dass es, also, oder nicht wichtig, aber das ist, sozusagen die besten Startvoraussetzungen gibt, wenn es Muttermilch kriegt, was da ein Aufwand getrieben wird, damit dieses Kind auf natürliche Weise, also gibt es quasi auch Selbsthilfegruppen für, weil das für viele Frauen auch ein sehr deprimierender Akt ist, wenn sie Probleme haben, dem Kind Milch zu geben. Und gerade am Anfang, also es ist ja wirklich, diese Geburt ist ja wirklich ein Schlag nach dem anderen. Also du hast halt dieses, habe ich ja gesagt, die Geburt läuft auf diesem Oxytocin, auf diesem Bindungs- und Glückshormon und nach einer Woche oder sowas, dann hört das plötzlich auf, da zu sein und dann kommt der berühmte Baby Blues.
Ah ja, okay.
Wo die Frauen dann
natale Depression heißt es, glaube ich.
Genau. Das war jetzt bei Diana zum Glück alles nicht so schlimm. Aber es gibt dann halt, also es ist eine Bekannte von Diana, die hat sich tatsächlich, oder nicht eine Bekannte von ihr, sondern sie kannte einen Mann, der alleinerziehender Vater, weil sich seine Frau in dieser Phase umgebracht hat tatsächlich. Also
nein, echt.
Bis hin zu sowas geht das. Aber dann sitzt man hier plötzlich in dieser unfassbar stressigen Phase. Also diese ersten beiden Wochen waren, Diana hat irgendwann gesagt, das ist das Anstrengendste, was sie in ihrem Leben gemacht hat, inklusive der Geburt. Also auch die Geburt war nicht so anstrengend wie die zwei Wochen danach.
Okay.
Weil du musst halt dieses Kind im Krankenhaus wirst du halt eingetrichtert, es muss alle 3 Stunden mindestens gefüttert werden. Und auch in der Nacht. Und das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich wach mal kurz auf, füttere das Kind, sondern es ist halt, wachst auf, Kind wecken, weil das wollte auch nicht immer, das wollte auch manchmal einfach weiter schlafen. Kind ansetzen, so, Burpsen, immer wichtig, weil ansonsten, egal. So, und dann müssen die wieder einschlafen, das heißt so, die sind am Anfang dauert einmal füttern mit Windelwechsel und allem Pipapo, wenn alles gut geht, 1,5 Stunden. Wenn es nicht gut geht, 2 bis 2,5 Stunden. So, das heißt, die 3 Stunden bis zur nächsten Fütterung sind eigentlich schon wieder rum. Eigentlich kannst du fast dauerfüttern. So, und dann haben wir irgendwie so im Internet recherchiert, muss es irgendwelche Tricks geben, wie machen die das denn? So. Bis dann irgendwann kriegst, naja, 3 Stunden ist ganz okay. Besser wäre, alle 2 Stunden das Kind zu füttern. What? Wie soll das gehen? Und du bist halt die ganze Zeit, die ersten Wochen ist halt alles neu für das Kind. Das Kind schreit viel, viel mehr. Das hört dann zum Glück ein bisschen auf. Und dieses Schreien ist ja auch wirklich sowas, was einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Und, Und es muss halt gefüttert werden und es muss halt gewindelt werden und du bist total übermüdet und Diana ist total übermüdet und alle sind total fertig und dann mittendrin kickt's noch rein, dass Diana plötzlich da sitzt und einfach losheult. Wegen irgendeiner totalen Kleinigkeit. Oder vielleicht auch gar nicht so einer Kleinigkeit, dass man sie dann so ein bisschen trösten muss.
Man ist eh ja auch schon so emotional empfindlich, wenn man so wenig geschlafen hat. Mir geht das
nicht. Ja, mir auch ganz extrem. Also ich bin da auch, und es ist halt auch so dieses, ehrlich gesagt, so auch dieses Gefühl so, das soll jetzt mein Leben sein. Also das ist halt auch...
It's your life, no.
Es ist wohl auch tatsächlich für viele Eltern so erstmal, dass dann auch so eine Trauer um das alte Leben stattfindet. Und so ein bisschen ist es. Also ich meine, wir hatten hier irgendwie Freunde da und die waren so, ja, wir waren heute Morgen beim Brunch und wir können nachher auch leider gar nicht so lange bleiben. Wir sind heute Abend noch zum Barbecue eingeladen und so. Und wir so, ja, wir sind froh, wenn wir es heute vielleicht nochmal eine Runde um den Block schaffen. Und wir bereiten uns darauf vor und vielleicht schaffen wir es ja. Und also... Das wird jetzt alles zusehends besser. Wir arbeiten uns da immer mehr sozusagen auch ein Stück weit unser eigenes Leben so ein bisschen zurück, beziehungsweise eben das Leben mit dem Kind. Aber das ist ein sehr, 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 sehr steiniger Prozess. Also es ist echt hatte ich mir nicht so hart vorgestellt, muss ich sagen. Also es ist auch sehr, sehr schön. Genau, dazu muss ich gleich noch so sagen, so dieses, also das war halt das Krasse, das wollte ich eigentlich vorhin so sagen. Wir sind halt direkt nach der Geburt sind wir in unser Zimmer gebracht worden. Diana hat sich ins Bett gelegt, hatte das Kind dabei. Ich habe mich auf diesen Klappstuhl da gesetzt, bin eingepennt. So irgendwie 4 Stunden später oder 3 Stunden später, ich weiß nicht wie lange, wache ich wieder auf, gucke Diana an und Diana sitzt immer noch so da mit diesem Kind. Genau so bilde ich mir ein, ohne zu schlafen, wie ich sie habe da liegen, wie als ich eingeschlafen bin und starrt einfach dieses Kind an. Und es ist, also für sie ist das so instant love. Also es ist wirklich so, das ist absolut klar, das ist egal welchen Platz ich vorher in ihrem Leben hatte, ich bin jetzt um einen Platz nach hinten geruckt, weil dieses Kind ist ab sofort das, was die Nummer 1 ist. Und das ist natürlich total normal. Ist tatsächlich wohl auch für viele Beziehungen, habe ich irgendwie im Vorfeld gelesen, dass das wohl ein Problem ist, dass sich viele Männer dann irgendwie so zurückgesetzt fühlen oder sowas und mit dieser neuen Rolle nicht so klarkommen. Ich hatte da auch so ein bisschen Angst davor, dass das bei mir der Fall sein könnte. War es bisher aber zumindest noch nicht. Also ich beobachte mich da so ein bisschen. Für mich hingegen, Jana hatte diese ganze Geburt, die halt komplett auf Hormonen ablief und dieses Kind natürlich sowieso Hormone und so weiter und die sind da im siebten Himmel. Für mich, ich habe jetzt aber nicht so viele Hormone ausgeschüttet. Für mich war da dieses Kind, mit dem ich erstmal relativ wenig anfangen konnte. Und es hat erstmal so ein paar Wochen auch gedauert, bis ich mich da so richtig dran gewöhnt hatte, dass das jetzt... Das bleibt jetzt auch hier und das ist jetzt auch da und das geht nicht mehr weg und sowas. Also bis das nicht mehr ungewohnt war und sowas und bis dann auch bei mir sowas wie so eine Bindung so richtig eingesetzt hat. Und ich glaube, das wird auch noch sogar so ein bisschen dauern. Also so richtig, richtig fertig ist das immer noch nicht. Und das ist krass zu sehen und das mitzuerleben. Jetzt fängt es an, langsam alles sehr, sehr schön zu werden. Also er ist jetzt am 6,5 Wochen ist er jetzt alt. Was halt noch so ist, ich dachte, wenn man bei so einer Geburt, wenn so eine Geburt fertig ist, danach ist man Eltern. Also danach sind wir Eltern. Das ist ja auch irgendwie formal absolut richtig. Aber es ist halt, kennst du dieses Gefühl, wenn dir irgendein Freund oder sowas, der ein Kind hat, plötzlich einfach so dieses Kind in die Hand drückt und du dann so ein bisschen so dastehst, was mache ich jetzt?
Ja, genau, ja, ja.
Ja, dieses exakt das war mein Gefühl, als ich dieses Kind das erste Mal im Arm hatte. So, und nu? Also ich wusste halt
genau, wie halte ich es richtig?
Wie halte ich es richtig? Das war ja bei dem auch nochmal, weil es deutlich größer war und dadurch kann man das nicht so halten, wie man die Kinder normalerweise so hält am Anfang. Und wie windle ich das? Und was mache ich, wenn es schreit? Und das sind halt all diese Sachen. Und du hast halt eine unfassbar steile Lernkurve am Anfang. Du musst halt unfassbar schnell dazu lernen. Und so Dinge, die, ich meine, ich habe halt am Tag nach seiner Geburt oder am Tag seiner Geburt habe ich das zweite Mal in meinem Leben eine Windel gewechselt. Mittlerweile dürfte ich so an die 300 Windeln gewechselt haben. Also mittlerweile bin ich da auch relativ routiniert drin. Und man kommt halt so mit immer mehr Situationen immer besser klar. Also es ist nicht nur das Kind entwickelt sich, sondern man selbst entwickelt sich auch genauso schnell weiter wie das Kind. Das ist echt irre. Also am Sonnabend war Diana dann das erste Mal ein bisschen länger weg. Das ist dann leider ein bisschen in die Hose gegangen. Sie wollte zum Morrissey-Konzert. Und das hat sie irgendwie schon vor Monaten das Ticket dafür gekauft. Und so da irgendwie im Mai oder sowas oder noch früher, April, keine Ahnung. So, ja, dann wird das Kind so irgendwie 8 Wochen alt sein. Meinst du, dann kann ich mal zu einem Konzert? Ja, klar, nach 8 Wochen kann ich doch das mit dem Kind umgehen und so. So, und jetzt waren es halt erstens nur 6 Wochen, weil das Kind halt 2 Wochen später kam und zum anderen so, also Diana musste dann halt nach Hause kommen, weil das Kind halt irgendwann nicht mehr aufgehört hat zu schreien und ich wusste nicht, was sie machen soll. Dann hat sie per Telefon, hat sie das Kind beruhigt, hat tatsächlich so auf das Kind so ein bisschen ruhig eingesprochen, was dann auch funktioniert hat sogar. Und dann haben wir das Telefon aufgelegt und dann fing das Kind sofort wieder an. Dann musste halt Diana wieder vom Konzert zurückkommen. Also sie meinte dann auch so, sie ist jetzt eh viel zu aufgeregt und zu aufgewühlt, um jetzt ein Konzert genießen zu können. Dann kommt sie lieber nach Hause und dann ist er halt nach Hause gekommen und sowas. Aber man muss all diese Sachen wieder so nach und nach und nach lernen und sich auch so ein bisschen so seine eigenen Freiheiten erkämpfen und sein eigenes Leben erkämpfen. Weil am Anfang geht es erstmal zu 100% nur ausschließlich um das Kind. Jede Sekunde des Wachseins und des Schlafens eigentlich auch. Das ist schön, aber auch sehr, sehr anstrengend. Oh. Ja.
Krass.
Tja. Aber jetzt,
krass, 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 krass.
Aber dann muss ich jetzt auch nochmal so, damit es jetzt nicht so diesen, jetzt vor ein paar Wochen hat er jetzt angefangen, uns anzulächeln und so. Und das ist halt so dieses, wenn man dann so plötzlich, wenn man mitkriegt.
Also, erst diese Interaktion.
Wenn das so ein bisschen losgeht und sowas. Und es ist halt auch so geil zu sehen, wie so ein Kind halt bootet. Weißt du, wie unfassbar einfach das. Also wie gesagt, die ersten Tage hat er Problem, selbst atmen noch anstrengend. Genau, das wollte ich. Boah, das ist so krass. Ich habe so ein, und zwar ist das so, habe ich mich mal ein bisschen schlau drüber gemacht, weil ich davon was gehört hatte und mehr dazu wissen wollte. Und zwar ist das so, wie funktioniert eigentlich der erste Atemzug? Und zwar Babys haben also wir haben ja zwei Herzkammern. Unser Herz hat zwei Herzkammern. Eine Herzkammer, die das Blut in die Lunge pumpt und eine Herzkammer, die das Blut in den Körper pumpt. Und solange das Kind noch nicht geboren ist, braucht man ja keine Lunge, man kann ja eh nicht atmen. Und darum ist die Lunge total zusammengequetscht im Körper, also solange in der Gebärmutter, weil damit kein Fruchtwasser reinläuft in die Lunge. Und ist die total zusammengequetscht, steht unter Druck und dadurch könnte gar kein Blut durchfließen. Und darum hat das Herz zwischen diesen beiden Herzkammern ein kleines Loch. Und sozusagen als Abkürzung, damit das Blut, also das Blut, was sozusagen in die Kammer fließt, damit es zur Lunge gehen würde, kann halt nicht in die Lunge. Und darum geht es halt durch dieses Loch direkt weiter in diesen, sozusagen wird einmal dieser große Kreislauf gemacht. Und in dem Moment, und der erste Atemzug, also dieses Kind kommt raus und dann fängt dieses Kind an zu atmen und dann in dem Moment entfaltet sich die Lunge, die vorher halt so total zusammengepresst ist, faltet sich auf. Dadurch lässt der Druck nach. Dadurch kann das Blut durch die Lunge durchschießen. Und durch diesen Druckwechsel ist da irgendwie ein Bereich in dem Herzen, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, und dann geht dieses Loch in dem Herzen zu. Und das ist alles im ersten Atemzug. Das ist so unfassbar.
Da gibt es ja auch, glaube ich, viele Fälle, von denen ich mal gehört habe, dass tatsächlich dort ein Problem ist, weil dieses Loch nicht zugeht, glaube ich. Ne?
Ist relativ normal, ja.
Ist ein relativ häufiges Ding und dann hast du da schon irgendwie die erste OP manchmal.
Ja, wobei das auch keine schlimme OP ist. Also das ist heutzutage auf jeden Fall ein relativer Routineeingriff. Aber ja, also das sind so Sachen, von denen ich vorher nicht mal ahnte, dass sie da passieren und sowas. Also es ist ein Wunder, dass es überhaupt funktioniert. Es kann so unfassbar viel bei schief gehen. Und jeder, der mir sagt,
du hast auch ein paar Milliarden Jahre daran gearbeitet.
Ja, aber wenn jeder, der mir kommt, nochmal so von wegen mit Homöopathie und die Natur ist immer so sanft. Warst du mal bei einer Geburt dabei? Da wird ein lebender Mensch durch ein Becken durchgequetscht. Das ist nicht sanft. Das ist das Gegenteil von sanft.
Naja.
Ach, ja.
was rough, definitiv.
Ja, das ist, und dann halt so mit diesem Schlafentzug schon durch die Geburt, dann halt nochmal rein, 2 Wochen in diesen Dauer. Aber es wird dann, und ja, und jetzt sieht man halt dieses Kind so. Am Anfang hat es Probleme mit dem Atmen, dann wird es jetzt wahrscheinlich noch ein paar Monate so weitergehen, aber die ersten paar Wochen, Verdauung ist quasi. Wir applaudieren diesen kleinen Jungen jedes Mal, wenn er es schafft, zu kacken, ohne dabei zu heulen. Und so, weil das ist halt, das muss ich halt auch alles einstellen. Und dann kriegst du halt mit, wie er so am Anfang ist er wirklich, starrt er einfach nur irgendwo hin, keinerlei Interaktion mit irgendwas. Wobei, das stimmt nicht. Direkt am zweiten Tag ist nämlich nochmal die Hebamme vorbeigekommen, die nämlich bei der Geburt die Ansagen gemacht hat an Diana, wo sie hinpressen soll. Und dann kommt diese Hebamme rein und fängt an zu sprechen und dann dreht das Kind seinen Kopf in seine Richtung. Offensichtlich.
Also schon auf Reize reagiert.
Also diese Stimme, auf diese bekannte Stimme reagiert und auf Dianas Stimme reagiert es auch sehr früh. Und dann nach ein paar Tagen bin ich dann eben, mein Gesicht ist auch irgendwie, löst auch so ein paar Reflexe aus. Und dann kommt halt als nächstes, dass es dann auch tatsächlich von sich aus lächelt und sich einfach freut und anfängt mit dir zu interagieren und du halt irgendwie irgendwelche Muster erkennt oder sowas und meistens an einem vorbeiguckt erstmal, weil halt irgendwelche Schatten besonders spannend sind oder ich weiß nicht was. Die können ja am Anfang auch nicht sehen, richtig. Also die können sehen mit den Augen, aber das Hirn kann ja aus diesem Brei noch keine Form machen und sowas. Und jetzt kommt das langsam, dass es Muster erkennen kann. Was jetzt auch die Tage kommen muss, jetzt relativ bald, ist, dass es erkennt, dass es Hände hat. Weil bisher also, ist
so Selbstmächtigkeit dann so, ne?
Genau, also das ist dann, was man jetzt schon gesehen hat, dass es so über dem Kinderwagen hängt so ein Stern, dass er probiert hat, nach dem Stern zu schlagen sozusagen und probiert, mit dem zu interagieren und sowas. Und du merkst halt, wie dieses Ganze, was eigentlich einen Menschen oder ein halbwegs intelligentes Lebewesen oder wie auch immer ausmacht, wie das alles so erst hochgefahren werden muss und wie das alles so erst langsam entsteht. Und das ist, man kriegt das immer ja nur so mit, wenn man fremde Kinder sieht, dass die halt, ja, die sind halt in irgendeiner Phase und die können halt das können sie schon und das können sie noch nicht. Und das sind dann immer so stufenweise, aber das so als fließenden Prozess zu sehen, das ist echt, echt spannend. Das ist, ja. Und das ist schon. Ist schon toll. Aber ich kann jeden verstehen, also so Teenager-Schwangerschaften oder sowas. Also ich habe auch so, also wir haben uns mehrfach gesagt, ich meine, wir sind hier in einer relativ idealen Welt. Wir brauchten diese oh Gott, ich habe die Rechnung für dieses Krankenhaus gesehen. Das ist, wir kriegen die ja auch zugeschickt. Also diese Geburt, allein die Nacht der Geburt hat über $50.000 gekostet.
Krass.
Und Diana musste so Voruntersuchungen machen. Zweimal die Woche so einfach gucken, dass es dem Kind noch gut geht und sowas. Das ist halt, wenn man eine Risikoschwangerschaft ist und weil Diana halt bei der Geburt über 40 war, ist es automatisch eine Risikoschwangerschaft. Und jede einzelne dieser Untersuchungen, die daraus bestanden, dass sie sich für 20 Minuten hat auf einen Stuhl setzen müssen und dass halt der Herzschlag des Kindes überwacht worden ist, hat jede einzelne $2.000 gekostet. Dieses Gesundheitssystem hier ist so kaputt, das ist unfassbar. Ich glaube, wenn man keine Krankenversicherung hat, dann wäre es echt billiger gewesen, nach Deutschland zu fliegen, ein paar Monate in Deutschland zu leben, da die Geburt selber zu bezahlen und wieder zurückzufliegen. Und da ist immer noch Geld gespart im Vergleich zu dem, was so eine scheiß Geburt hier kostet.
Oder dann wäre Kolja kein Amerikaner.
Dann wäre Kolja kein. Es hat ja auch die Krankenversicherung. Genau, das ist. Für uns ist das alles so ideal. Wir haben eine Krankenversicherung, die das alles zahlt. Ich habe hier einen Arbeitgeber, der mir 4 Monate Elternzeit gibt und wo ich dann sozusagen auch zu Hause bleiben konnte. Wir haben das Internet, Gott sei Dank. Wir sind nicht einmal einkaufen gewesen die ersten 4 Wochen. Wir haben alles per Amazon oder per Instacart oder so uns liefern lassen. Wir haben so oft Essen abends liefern lassen. Wir haben quasi nichts. Also wir haben nie dieses Haus verlassen. Aber wenn du das alles nicht hast, wie du das auf die Reihe kriegen sollst, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das gehen soll, wenn dann der Vater oder eben der Partner plötzlich am dritten Tag wieder arbeiten muss. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie du das hinkriegen sollst, wenn du die ganzen Rechnungen selber bezahlen musst. Ich habe keine Ahnung, wie du das machen sollst, wenn du ein Teenager bist und noch nicht die, also so dieses sich immer wieder sagen, das ist nicht persönlich, dass dieses Kind dich jetzt nach anderthalb Stunden Schlaf schon wieder weckt und dich anbrüllt oder gerade in dem Moment, in dem du schlafen wolltest, doch aus purer Gehässigkeit wieder weckt oder sowas, sondern es ist einfach, das sind einfach seine Bedürfnisse und da kann man jetzt nichts dran ändern und so. Das ist echt schwer. Also es ist, meine tiefste Hochachtung vor jedem, der das durchgemacht hat. Aber ich will jetzt auch niemanden davon abhalten damit. Also es soll jetzt auch wirklich nicht negativ klingen. Es ist einfach.
Ich habe mit je mehr Leute ich kenne, die halt schon mal so eine Geburt und so eine Vaterschaft irgendwie hingekriegt haben, desto mehr steigt mein Respekt tatsächlich vor dieser Aufgabe, vor diesem Prozess und so weiter und so fort. Und
aber ich glaube, man gewöhnt sich einfach dran.
Ja.
Also kennst du dieses, dass die Eltern im Freundeskreis auch relativ viel gebacken kriegen? Irgendwie, dass man das Gefühl hat, Eltern mit relativ kleinen Kindern, die kriegen auch echt viel auf die Reihe?
Stimmt, ja. Also es gibt viele Leute, die sagen so, erst seitdem sie das Kind haben, haben sie gelernt, sich zu organisieren. So, ja, irgendwie. Weil du bist halt gezwungen, dich zu organisieren. Und
genau. Wenn
du dich organisierst, dann bist du halt auch echt produktiver.
Und du bist halt, das ist, also ich weiß nicht, ob es nur die Organisation ist, sondern es ist auch dieses einfach Lernen jetzt in diesen sauren, also es ist egal, du kannst dich, also so gerade in unseren Jobs ist es ja, kann man ja auch nochmal um 20 Minuten nach hinten rauszögern und sowas. Und das ist plötzlich keine Option mehr. Es ist halt, die Dinge, wenn sie anstehen, machst du sie einfach, weil du hast eh keine Wahl. Und das zu lernen, das war, glaube ich, so auch die ersten Tage echt schwer. Mittlerweile ist das relativ okay. Nachts um 3, ich muss aufstehen, um das Kind zu wickeln. Ja, dann wickle ich halt das Kind. Was willst du machen? Und dann, egal wie müde du bist oder sowas. Und das lernt man, glaube ich, auch so ein bisschen, die Dinge einfach zu machen. Und man wächst auch selber sehr dabei, habe ich das Gefühl. Das ist toll. Nicht nur das Kind. Ja. Muss ich noch
cool,
kurz.
Cool.
Ja? Hast du da so jetzt noch Fragen zu? Oder dann würde ich nämlich, kann ich direkt zu meinem nächsten Thema, meiner nächsten Geburt kommen?
Ja, die nächste Geburt. Erzähl mal die nächste Geburt, ja.
Genau, nicht ansatzweise groß, aber mein erstes Instagram-Feature ist gelauncht. Das erste, an dem ich so richtig lange mitgearbeitet habe.
Juhu!
Search and Explore!
Searches and Explore. Ich rufe jetzt mal Instagram die App auf, ja?
Genau.
Instagram.
Ist dein Telefon auf Deutsch oder auf Englisch eingestellt?
Ich glaube, es ist auf Deutsch eingestellt. Ich weiß nicht.
Dann siehst du es wahrscheinlich gar nicht.
Okay, wo wäre es denn zu finden?
Na, erstmal unten die Lupe da.
Ja.
So, dann tipp da mal drauf.
Ja.
Was siehst du da?
Entdecke Personen.
Ah, okay, dann hast du es auf Deutsch, ja. Gut, dann wenn du es auf Englisch einstellen würdest, das ist sozusagen die internationale Variante. Die amerikanische Variante ist es, dass es da so, dass es ein bisschen so aussieht wie so ein kleiner App-Store, sage ich jetzt mal, wo du halt auf gerade die Trending-Hashtags hingewiesen wirst und auf die und auf besonders folgenswerte Accounts und sowas. Und wenn du da oben auf die Suche tippst, die Suche, da sind diese Tabs mit diesen Icons drin.
Ja.
Also die Suche ist komplett mein Ding. Die habe ich komplett mehrfach zerlegt und wieder zusammengebaut. Und gibt es jetzt eine Suche über alles quasi, also dass du nicht mehr irgendwie nach Person oder nach Hashtags suchst, sondern dass du halt einfach deinen Suchbegriff dass sowohl Hashtags als auch Personen als auch Locations durchsucht werden. Location-Suche ist total neu, was jetzt, bin ich nicht mehr zugekommen, weil das Kind dann halt geboren worden ist, was jetzt aber demnächst noch dann in 4 Wochen, in 3 Wochen wahrscheinlich kommt, ist noch die Nearby-Location-Suche. Bei Android ist die schon da, darum kann ich es erzählen, weil da die sind halt nicht im Schwangerschaftsurlaub gegangen, die Android-Entwickler oder die Entwicklerin, die das gemacht hat. Groß hat sozusagen mein erstes großes Feature für die Welt da draußen. Wir hatten erstaunlicherweise keine nennenswerten Crashes oder sowas. Ja, sind wir yippie-yay. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Nicht so stolz wie auf das Kind, aber
alle Kinder sind sozusagen
gut auf die Welt gekommen.
Gesund und munter.
Genau.
Ja, irgendwie.
Und gedeihen vor sich hin.
und gedeihen vor sich hin. Das muss ich mit, also wahrscheinlich kommt es dann irgendwann mit dem Update in die internationale Variante, ja?
Kann sogar sein, dass es ohne, es wird noch eine Weile dauern, bis es kommt. Also viele Deutsche haben ja ihr Telefon sowieso auf Englisch eingestellt, da ist es dann halt auch die amerikanische Variante. Es geht halt immer nach der Sprache des Telefons. Und wir könnten das also, ich schalte dich einfach mal frei. Was hältst du denn davon? Ich mache das mal. Also mache ich nicht jetzt, sondern mache ich nachher. Aber dann habe ich mit Diana auch schon gemacht. Da kann ja nicht sein, dass meine Frau nicht sehen kann, was mein Produkt ist. Und und der Rest der Welt muss halt drauf warten, bis es dann auch in ihren jeweiligen Ländern startet.
Krass, krass, krass.
Ja, großer Spaß. Macht viel Spaß dabei, bei Instagram zu arbeiten.
Ja, cool.
Ja.
Nach wie vor, also du arbeitest jetzt auch schon wieder sozusagen.
Vier Wochen bin ich
da. Wie lange warst du draußen?
Vier Wochen.
Vier Wochen und dann hast du die wieder angefangen und jetzt ist auch erst einmal, nimmst du dann nochmal richtig Elternzeit oder ist das jetzt erstmal so?
Also wir wollen im September, Oktober wollen wir nochmal einen Monat uns einen Wohnmobil mieten und einfach durch Kalifornien fahren. So der Plan. Dann werden wir über Weihnachten wahrscheinlich mindestens einen Monat, eher anderthalb nach Deutschland kommen. Weil
cool.
Dann müssen wir das Kind ja auch rumzeigen und sowas.
Ja, auch mal hier, wir haben auch ein Recht darauf, ja, auf dieses Kind.
Genau.
Aber wann meinst du das?
Ja, so wissen wir noch nicht so genau, je nachdem wann die Flüge billig sind. Mitte Dezember bis Ende Januar oder entweder Anfang Dezember bis Mitte Januar oder...
Also so ein Transatlantikflug ist für so ein kleines Kind dann auch noch kein Problem, oder?
Genau, das ist nämlich genau das richtige Alter dafür, um mit dem zu fliegen. Das haben uns, also du willst, das Immunsystem, also vor drei Monaten sollte man gar nicht so richtig viel mit dem machen. Da sollte man nicht in größere Menschenmassen gehen, weil da jetzt noch kein richtiges Immunsystem und sowas alles. Und das ist halt eigentlich, viele Leute sagen, dass eigentlich müsste so ein Kind 12 Monate bis zur Geburt sozusagen, also eine Geburt, eine Schwangerschaft 12 Monate dauern, weil die ersten 3 Monate ist das Kind eigentlich sowieso noch nicht so weit draußen zu sein. Aber dann willst du dir auch nicht zu viel Zeit lassen, weil sobald es anfängt zu krabbeln, das Kind, oder dann sogar zu laufen, dann kannst du es halt nicht mehr festhalten. Aber solange er halt noch so selber bereit ist, einfach sowieso seinen Tag damit verbringt, nur rumzuliegen, ist ihm das auch wurscht, ob beim Flugzeug da rumliegt.
Ja,
okay. Okay, famous last words, ich werde berichten, wie egal ihm das ist, um ein Flugzeug zu legen, wenn er dann so den gesamten Transatlantikflug durchheult. Ja.
Ach, das wird schon, ich meine, er versteht ja auch gar nicht, was da passiert und solange irgendwie ihr ihn anlächelt, ist sowieso alles cool.
Ja, was wichtig ist, es wird ja, findet ja Druckabbau statt und normalerweise muss man ja dann so ein bisschen Schluckbewegung machen. Und das weiß ein Kind halt nicht und darum muss man halt, ich glaube, muss man halt dafür sorgen, dass es die ganze Zeit am Finger lutscht oder sowas und halt, damit der Druckausgleich da ist und sowas. Also es ist nicht total einfach. Und die Geräusche, das ist ja das Lustige, ich habe jetzt endlich verstanden, warum Menschen das Geräusch des Meeres so lieben, weil es klingt wie eine, wie vor der Geburt, also wie wenn man in der Gebärmutter drin ist. Ja. Das ist, ich hab, weil, also, damit das Kind vernünftig schläft, also man, du kennst ja dieses dieses Schischen, das man einem Kind macht, so dieses, das macht man damit, das macht nämlich die Geräusche vor der Geburt sozusagen nach. Das muss man sehr, sehr laut machen, weil in so einer Gebärmutter ist ein Lautstärkepegel wie neben einem Staubsauger wohl. Und darum lieben Kinder auch so zum Beispiel einen Föhn oder einen Staubsauger oder sowas. Da pennen die sofort ein, weil es ist für die total vertraut. Aber es klingt halt auch extrem ähnlich dem Meer. Und das war echt krass zu sehen. Das war eine seiner ersten Reaktionen überhaupt, als wir dann hier zu Hause waren. Hat Diana irgendwie auf Instagram durch ihre Timeline durchgescrollt und hat ein Bild von Bulldog oder beziehungsweise ein kleines Video gefunden. Und hat das halt abgespielt und der war irgendwie an der Nordsee und hat halt die Nordsee gefilmt. Und wie das Kind auf dieses Nordseegeräusch reagiert hat, so, oh, und auf den Bildschirm gestarrt, das war unfassbar. Das war echt toll. Und seitdem sehe ich zu, dass wir mit dem Kind möglichst oft zum Meer kommen, weil dann pennt sowieso schnell ein.
Super. Meer ist ja nun etwas, was ihr auch nicht so weit weg habt.
Ja, Gott sei Dank, das ist schön.
Das ist doch schön.
Ja. Genau. Ja,
man krass, krass, krass. Cool, dann bin ich ja mal geupdatet, was diese ganzen Geschichten angeht. Und ja, was haben wir noch so auf dem Plan?
Nicht so schöne Themen. Ich meine, wir haben hier, ich guck ja nach Deutschland immer in die Richtung und schlage die Hände nur über dem Kopf zusammen und denke mir immer, was.
Stimmt, ich habe auch gemerkt, irgendwie du hast zwar irgendwie doch insgesamt weniger irgendwie an der deutschen Debatte teilgenommen, aber nicht so. Du hattest immer irgendwie, man hat schon gemerkt, dass du da irgendwie schon das aktiv verfolgst, trotz Baby, trotz allem und so. Ja, irgendwie.
Du kommst ja, wenn du überhaupt mal zu was kommst, dann ist es halt, also weißt du, das musst du dir ungefähr so vorstellen, ich habe wahrscheinlich eher mehr Social Media gemacht als weniger, weil nehmen wir mal an, du liegst, du bist froh, dass das Kind gerade mal nicht schreit, also es liegt auf deinem Bauch, das heißt, du kannst dich jetzt auch gerade nicht großartig wegbewegen, dann, weil es noch kein Schnuller kann, musst du ihm den kleinen Finger immer in den Mund schieben, damit das an dem Finger nuckeln kann, das heißt, du hast sowieso nur noch eine Hand frei und dann bist du glücklich, wenn da irgendwie dein Smartphone in der Richtung liegt und dann hängst du halt auf Facebook oder Instagram rum. Du hast keine andere Möglichkeit. Das ist kein Witz. Genau, und ja, okay, sorry. Du warst gerade beim Reden?
Nee, ich war jetzt gerade am Zuhören wieder. Also, ich hatte dich ja gefragt, wie das ist.
Genau, ich weiß gar nicht mehr, was ich da. Ach so, ja, genau, da habe ich ein relativ. Ja, ich finde diese ganze. Also für mich ist da ja eine kleine Welt zerbrochen hier mit diesem ganzen Griechenland und wie das alles abgelaufen ist und dieser Hass. Also ich meine, das kriegt man ja auch mit, wenn man irgendwie, was weiß ich, dieses Spiegel Online Posting da von Sascha Lobo, da hat ja auch zu dem Thema was geschrieben, haben ja viele Leute was zu dem Thema geschrieben. Dieser Hass, der da ausgekübelt wird und der sich seinen Weg bahnt, das ist ja, endlich darf man mal die Griechen hassen und so. Und wie das ja auch durchaus quasi im eigenen Bekanntenkreis gar nicht so, also es ist jetzt nicht so, dass man gar nicht so unwidersprochen ist oder so, gar nicht so viel Widerspruch findet, wie man sich vielleicht wünschen würde und sowas. Und wie diese ganze europäische Idee da gerade verkauft wird, das finde ich. Ich finde es so unfassbar. Also ich finde so dieses, gerade jetzt also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass die Griechen müssen jetzt ja für 50 Milliarden Staatseigentum verkaufen, wo jetzt, wenn man so einen halben Bankrottenstaat aufverkauft, kriegt man plötzlich nicht das Geld, was man sich dafür erhofft hat, wo sich dann auch viele Deutsche auch öffentliche Einrichtungen dran bedient, wo irgendwie der Chef der österreichischen Bahn gesagt hat, ja, also die griechischen Bahnen würden wir vielleicht nehmen, aber nur wenn wir sie, geschenkt kriegen. Und vielleicht müsste auch noch ein bisschen was draufzahlen, damit wir sie nehmen. Und das, also irgendwie. Also mich erinnert das so ein bisschen an die Wiedervereinigung damals, die ja nun bei allen Glücksgefühlen und weiß der Teufel was auch ein gigantischer Ausverkauf war.
Und ja, genau, es ist ja das, was sie auch jetzt wollen. Die wollen ja so eine Art Treuhand machen. Also im Endeffekt genau das Gleiche wie zu DDR-Zeiten, zu Post-DDR-Zeiten.
Und das ist, früher musste man ein Land noch einmarschieren, um sowas hinzukriegen.
Das ist schon wirklich krass. Du, ganz kurz, ich muss nochmal ein MS Pro holen.
Oh, ja, trag Windel. Zum nächsten Mal trag so. Einfach ein paar mehr Windel.
Ja, genau.
Genau, Peter, okay.
Immer so gute Tipps.
Dann erzähle ich da noch ein bisschen zu weiter. Und es ist so, und natürlich ist der Vergleich mit Krieg jetzt irgendwie an den Haaren herbeigezogen, weil es werden immerhin keine Menschen erschossen und sowas. Also es ist natürlich harmloser als ein Krieg. Aber so dieses ganze, ja, dass da eben jetzt quasi ein Land komplett verkauft wird und damit jetzt auch in meinen Augen niemals wieder die Chance hat, ernsthaft auf eigene Beine zu kommen in absehbarer Zeit mit dieser unfassbaren Schuldenlast und in dem Moment, in dem sie alles verkaufen müssen, was halbwegs profitabel ist. Also ich meine, woher soll es denn kommen? Das ganze Geld. Und das ist Ja, aber wie das da auch so durchgezogen wird und wie auch gerade habe ich zumindest in der Öffentlichkeit so eine Selbstgerechtigkeit existiert, so dieses, ja, die haben sich halt verzockt, da kann man halt nichts machen. Na doch, da könnte man helfen, da könnte man Schulden stellen. Und dann werden irgendwelche Zahlen rausgeholt, dass man ja angeblich schon so unfassbar viel gemacht hätte. Geld, was aber niemals angekommen ist. Und jetzt, und das ist so bizarr, jetzt ist, also ich meine, jetzt sollen die da für 50 Milliarden sollen die ihr Zeug verkaufen. Im Wert von 50 Milliarden soll Staatseigentum verkauft werden. Das wird teilweise von deutschen Firmen aufgekauft, die das dann probieren, oder deutschen öffentlichen Einrichtungen teilweise. Also gibt ja hier diesen kleinen Artikel, in einer Zeit war das über Fraport, die sich da halt die Rechte gesichert haben an den 14 profitablen Flughäfen in Griechenland. Und jetzt sind die in einer geilen Situation, jetzt ist der deutsche Staat sozusagen in der geilen Situation, wo er, wenn er die Preise drückt, dann reduziert er, also das zahlt sowieso, also sozusagen, es fließt ja im Endeffekt gar kein Geld. Es ist ja nicht so, als ob da jetzt irgendwie, wenn da jetzt, sagen wir mal, die griechische an die österreichische Bahn verkauft wird, nehmen wir mal an, dann zahlen sie noch 1 Million dafür, oder ich weiß nicht, keine Ahnung, meinetwegen auch ein paar Milliarden.
Ich würde sagen, wir könnten noch einfach irgendwie alle griechischen Flughäfen gegen BER tauschen, sozusagen. Also.
Ja, immerhin können Flugzeuge da fliegen. Ich meine, so schlecht scheinen ja nicht zu sein. Also.
Eben.
Aber
wenn einfach alle Berlin-Besuche nach Griechenland umleiten.
Was ich halt, das im Endeffekt fließt ja nicht mal Geld. Also wenn da jetzt Fraport halt alle Flughäfen aufkauft, dann ist das ja nicht so, dass da irgendwie dann gesagt wird, okay, diese Flughäfen sind noch 10 Milliarden wert, hier schieben wir euch 10 Milliarden aufs Bankkonto. Sondern im Endeffekt ist es ja so, dass diese 10 Milliarden nur irgendwo in einem deutschen Schuldenbuch durchgestrichen werden oder vielleicht ausgetragen werden oder sowas. Also es ist ja nicht so, als ob man mit diesen 10 Milliarden dann tatsächlich den Haushalt sanieren könnte oder bla 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 oder irgendwas Sinnvolles anstellt, sondern das Geld ist einfach...
Ist ja reine Schuldentilgung.
Es ist einfach direkt weg. Es ist einfach, du hattest einen Flughafen, der dir vielleicht irgendwann mal die Chance gegeben hätte, wieder ein bisschen Geld einzunehmen, und plötzlich ist er einfach weg. Und es, also das kann mir keiner erzählen, dass ernsthaft jemand glaubt, dass das gemacht wird, um Griechenland zu helfen oder zu retten, sondern es ist halt einfach ein Ausverkauf. Und das ist...
Aber sag mal, hast du irgendwie verstanden, diese ganze Griechenland-Krise? Also ich hab mir so lange so viele Sachen mir dadurch gelesen und irgendwie habe ich die ganze Zeit nie so richtig das Gefühl gehabt, das wirklich so zu verstehen, was da eigentlich abgeht und was ist eigentlich so, was da die Positionen sind, ne, irgendwie auch. Also ich meine, ich glaube, es ist relativ einfach, sozusagen eine der Seiten irgendwie so einzunehmen und dann damit zu argumentieren, aber wenn man versucht, beide Seiten irgendwie nachzuvollziehen, dann ist es echt kompliziert. Also hast du das?
Naja, also ich glaube, jeder, der von sich behauptet, das wirklich verstanden zu haben, lügt einfach, weil ich glaube, so richtig kann man, durch und durch kann man das nicht verstehen. Also ich glaube, die einfache Geschichte ist tatsächlich, Griechenland hatte sehr hohe Schulden. So, die haben sie halt angehäuft, weil Euro waren plötzlich kreditwürdig, dadurch, dass sie einen Euro hatten und nicht mehr ihre Drachme, die Drachme jederzeit abwerten konnten, wenn ihnen gerade lustig war. So, dadurch haben sie halt Kredite gekriegt und die haben sie sich gerne, haben sie gerne eingesteckt. Mit dem Geld ist dann, wer weiß, was damit passiert ist, wahrscheinlich tatsächlich viel einfach irgendwelche Vetternwirtschaft aufrechterhalten worden und sowas und beziehungsweise der Staatsapparat am Leben gehalten und den nicht sanieren zu müssen. Also ich glaube, dass viel der Kritik da tatsächlich durchaus berechtigt, also ich sage nicht, dass die Kritik total unberechtigt wäre daran. Und dann ist halt irgendwann hat irgendjemand angefangen darauf zu wetten, dass Griechenland pleite geht. Irgendjemand, der halt...
Ja, es kam dann ja die Schuldenkrise. Es kam genau. Ja erstmal irgendwie Lehman Brothers, also die große Finanzkrise, und Griechenland musste im Endeffekt wie alle anderen Banken, wie alle anderen Staaten plötzlich anfangen, seine Banken zu retten. Ne? Und,
nicht nur die griechischen Banken, sondern es waren halt die, das und Und dann ist halt angefangen worden, diese Schulden sozusagen, also irgendjemand stellte halt fest, dass es für ihn lukrativer ist, wenn Griechenland pleite geht, und hat daraufhin alles gemacht, um Griechenland pleite gehen zu lassen. Ich habe irgendwann mal einen Artikel dazu gelesen, wie Großbritannien also die hatten vor, ich weiß nicht, in den 80ern, 90ern hatten die sozusagen eine Koppelung an, was, die D-Mark oder? Also auf jeden Fall an, dass der Umtauschkurs immer relativ, also Österreich hatte das ja jahrelang. Da war ja, früher war das immer so, dass der Umtauschkurs zu Österreich, deren Währung hieß, bei Österreich hat früher, also auf jeden Fall die österreichische Währung, die war immer, glaube ich, 1:7 an die D-Mark gekoppelt. Und das war bei der britischen Währung war das genauso. Die war halt auch gekoppelt an was halt Handel total einfach macht, weil du halt dich drauf verlassen kannst.
An was war sie gekoppelt?
Ich glaube tatsächlich an die D-Mark. Also sozusagen mit an den europäischen, und ich glaube, der Franc war da auch irgendwie mit drinne und sowas. Also das war schon bevor es den Euro gab. Und
also es ist stimmt, es gab vor dem Euro gab es schon feste Wechselkurse.
Genau.
Also das ist aber irgendwie.
Und da war Großbritannien auch mit dabei?
Ein, zwei Jahre vorher oder so?
Nee, das gab es viel, viel länger vorher. Viel, viel länger vorher. Also mit Österreich, das waren bestimmt mindestens 10 Jahre, eher länger. Und Griechenland war da, Großbritannien war da auch mit dabei. Und diese Stabilität, diesen festen Wechselkurs, den kannst du nicht einfach per Definition machen. Sondern wenn halt irgendjemand das Gefühl hat, ich muss jetzt dringend pfundlos werden, tausche ich doch mal in D-Mark ein, und du findest einfach niemand, der bereit ist, seine relativ gute funktionierende D-Mark gegen schlechte Pfund zu dem offiziellen Wechselkurs einzubauen, dann hast du halt automatisch einen anderen Wechselkurs. Und das Einzige, worüber du das retten kannst, ist halt, wenn sozusagen der Staat diese Garantie übernimmt und der Staat halt sagt, guck mal, du willst D-Mark haben und du kriegst die nicht zu dem offiziellen, zu dem Kurs, den wir gesagt haben, darum machen wir das jetzt. Darum geben wir dir so viel Geld. Das heißt im Endeffekt, wenn sowas, so ein fester Wechselkurs, wenn er eine zu hohe Diskrepanz hat, dann muss der Staat, also in dem Fall Großbritannien, halt anfangen, Schulden aufzunehmen, um diesen Wechselkurs zu halten, beziehungsweise Geld zu drucken. Nee, Geld drucken würde es ja das Gegenteil, egal. Und da hat, dessen Namen habe ich vergessen auch, geile Geschichte, bin gut im Erzählen, hat halt gesehen, dass das Pfund nur noch mit Mühe und Not tatsächlich innerhalb dieses Wechselkurses drinne halten konnte, und hat halt irgendwie eine gut laufende Wette abgeschlossen, im Endeffekt sind es ja immer irgendwie irgendeine Form von Wetten, dass der Wechselkurs nicht mehr lange so sein wird. Und hat dann angefangen, im großen Stil Pfund zu verkaufen. Und so viele, dass halt der Markt überschwemmt worden ist, dass der Wechselkurs nicht mehr haltbar war, dass die britische Regierung massiv einschreiten musste. Und innerhalb von wenigen Tagen ist dann, hat halt die britische Regierung eingesehen, wir können das nicht mehr durchhalten, wir gehen pleite daran, wir geben den Wechselkurs auf, den festen. Und dann ist halt der Pfundkurs erstmal total weggebrochen. Und dieser entsprechende Anleger hatte halt, juhu, sehr viel Geld damit verdient. Also der ist damit Multimilliardär geworden. Mit dieser ganzen Aktion. Und
hallo Max, du bist wieder zurück.
Ach scheiße, was war denn los?
Ja, die Verbindung ist abgebrochen.
Oh nein, gut.
Aber das ist ja kein Problem, also du hast ja erzählt, ich
schon okay. Ich dachte, du hörst mir die ganze Zeit zu. Genau, nee. Die Geschichte lohnt sich auf jeden Fall nochmal nachzulesen, besser als ich sie erzählen kann. Und das heißt also...
Hast du den Link?
Das wäre gut, wenn ich den nochmal rausfinde. Ja, ich suche den nochmal raus. Und das ist auf jeden Fall, also so diese ganze Finanzmarktkonstrukte sind relativ kompliziert, und sie werden halt nicht per Definition am Leben gehalten, teilweise natürlich schon, aber teilweise, sondern nur durch dieses massive Einschreiten. Und da hat halt irgendjemand drauf gewettet, dass Griechenland pleite geht, und hat dementsprechend irgendwelche Verkäufe oder weiß der Teufel, irgendwelche Staatsanleihen auf den Markt geschmissen oder sowas, die dann dazu geführt haben, dass Griechenland handeln musste. Ja, und dann sind halt aus irgendeinem Grund, dann sind halt die Schulden zurückgezahlt worden, also anstatt halt die Banken pleite gehen zu lassen und zu sagen, na okay, wenn ihr einem Staat, der es euch eigentlich nicht leisten kann, Geld gebt und der dann pleite geht, dann geht ihr halt auch pleite, und dann sind halt haben halt die anderen Staaten, Deutschland, Frankreich etc., diese entsprechenden Sicherheiten übernommen und haben quasi rein formal gesagt, okay, dafür für dieses Geld haftet jetzt nicht mehr Griechenland, sondern dafür haften jetzt wir. Soweit ich das verstanden habe. Also Geld ist da, glaube ich, nicht wirklich geflossen, sondern
es geht um Bürgschaften.
Sondern geht halt um diese Bürgschaften. So dieses, wenn die das nicht zurückzahlen können, dann zahlen die das halt. Und, und damit sind wir jetzt plötzlich, oder ist Deutschland und Frankreich etc. nicht mehr die Banken, sondern die anderen Staaten sind halt plötzlich die Bürgen oder die.
Genau, es war eine Umschuldung im Endeffekt, weg von den Banken hin zu den Institutionen. Ne? Also nicht nur Deutschland, sondern natürlich auch irgendwie Währungsfonds und fast Europäische Zentralbank und so weiter und so fort.
Die ja, auch andere halt, EU-Staaten ne? halt. Also
genau, die dann natürlich aber dahinter stehen, hinter diesen Institutionen.
Genau.
Ne? Ja, also
und ja, jetzt geht es halt nur um die Frage, so, und dass das eine scheiß Situation ist und dass es dazu nicht hätte kommen dürfen, das, ich glaube, darüber sind sich alle relativ einig. Es findet jetzt niemand diese Situation gut, sondern jetzt die Frage, wie kommt man da wieder raus? Und jetzt hat sich halt Schäuble auf die Hinterbeine gestellt und hat gesagt, die beste Methode dafür ist Sparsamkeit, Sparsamkeit, Sparsamkeit. Und ihr dürft halt kein Geld mehr ausgeben und ihr müsst halt alles verkaufen, was ihr habt. Und ansonsten, und es gab ja auch Gerüchte immer wieder, dass, oder ja, waren ja keine Gerüchte, sondern hat er auch relativ offen gesagt, Schäuble diesen Grexit, also diesen Ausstieg Griechenlands aus dem Euro wollte. Und
wobei ich mir dabei nicht sicher bin, also es gibt natürlich, dass Schäuble solche Planspiele relativ früh hat ausarbeiten lassen und sie mal wieder ins Spiel gebracht hat. Das stimmt auf jeden Fall, das ist nachgewiesen. Wobei ich halt immer, man muss immer dabei bedenken, das sind halt Verhandlungen, ne?
Ja.
Und da geht es immer darum, halt eine gute Verhandlungsposition zu haben. Und das kann natürlich sein, dass das dieser ganze Grex-Geschichte, dass das halt einfach eine strategische Sache ist, dass man die ausarbeitet, um halt ein Drohpotenzial zu entfalten, mit dem man halt, das halt sehr glaubwürdig ist, um halt sozusagen den Verhandlungspartner möglichst viele Zugeständnisse abzuringen. Und also rein verhandlungsstrategisch ist das natürlich eine gute Sache, so einen Grex sozusagen zu haben auf der anderen Seite.
Genau, und das ist eines meiner Hauptprobleme.
Ich kann mir ehrlich gesagt, ganz, ganz kurz, um dazu, weil ich kann mir wirklich gar nicht so richtig vorstellen, warum ein Grex halt wirklich sinnvoll sein sollte, weil du hast halt irgendwie, solange Griechenland in der EU ist, hast du eine relativ gute Kontrolle darüber, welche Schulden sie zurückzahlen, welche Schulden sie nicht zurückzuzahlen. Wenn sie halt irgendwie aus der EU fliegen, dann können die halt einfach machen, was sie wollen. Dann haben sie ihre Drachme, dann werten die ab und plötzlich sind deine Schulden nichts mehr wert und so weiter und so fort.
Na doch, die Schulden sind immer, die Schulden sind ja ein Euro. Das ist ja,
genau,
von den Schulden kommen sie ja nie wieder runter, egal was sie machen.
Das ist ja das, was der Schäuble feststellen möchte, ne? Dass die Schulden in Euro abzuzahlen sind. Aber das ist ja irgendwie aber auch schon wieder illusorisch. Also da würden sich die Griechen auch nicht drauf einlassen. Also die Frage ist jetzt halt tatsächlich irgendwie, was jetzt da wirklich, was jetzt wirklich Plan ist und was jetzt nur Drohkulisse ist und was halt Pokern ist. Also man muss halt sehen, wir haben eine Verhandlungssituation und da ist halt einfach immer viel Pokern. Da geht es darum, den sozusagen möglichst alle Optionen offen zu halten, um halt drohen zu können und sowas. Also ich bin da noch nicht so überzeugt. Also viele Leute sagen irgendwie, ja, Schäuble will den Grex. Ich kann mir gut vorstellen, dass Schäuble den nur als Drohpotenzial will. Aber ich weiß es auch.
Also es gab, also ich habe und ich fand das relativ plausibel, dass Schäuble halt davon träumt, so eine den Euro zu reduzieren, also die sozusagen die unsicheren Staaten alle peu à peu rauszuschmeißen und in der Hoffnung dann irgendwann quasi so einen hyperstabilen Euro zu haben. Also sozusagen, dass nur, weiß ich was, Deutschland, Frankreich, Österreich, Luxemburg.
Aber auch da verstehe ich nicht die Intention. Ne? Deutschland ist ein Exportland. Deutschland profitiert von einem schwachen Euro wie kein anderes Land in der EU. Der ganze Grund, warum Deutschland als einziger in dieser Krise so gut dasteht, ist, weil wir relativ gut wettbewerbsfähig sind, was Löhne und Produktivität angeht, also verdammt gut wettbewerbsfähig sind, was Löhne und Produktivität angeht, weil wir ein Exportland sind und zweitens, weil der Euro fucking scheiß niedrig ist und der Euro ist fucking scheiß niedrig wegen Griechenland, wegen Portugal, wegen Spanien und so weiter und so fort. Und deswegen Ich sehe da überhaupt keine deutschen Interessen, irgendwie einen starken Euro haben zu wollen. Also
das stimmt. Also da bin ich total bei dir. Das sehe ich tatsächlich genauso. Also ich meine, man will natürlich schon eine halbwegs stabile Währung haben oder sowas, aber
stabil, ja, aber nicht stark.
Nicht zu stark, genau. Aber ich meine, es ist halt, das finde ich halt in dieser ganzen Diskussion, dass halt ich weiß nicht, ob Schäuble tatsächlich, ob das seine Sichtweise auf die Dinge ist oder ob er da einfach sozusagen verblendet ist. Und,
oder ob er pokert halt, das ist halt die.
Oder ob er pokert oder wie auch immer. Also es ist mit dem schwachen Euro, das ist, ich weiß nicht, ob man das so mitkriegt von außerhalb. Ich kriege das ja nur mit, wie quasi mein Gehalt plötzlich explodiert ist in dem Moment, in dem ich in den letzten
Griechenland hatte ich gut umgestoßen.
Also das ist im Vergleich zu euch, ja. Also ich verdiene jetzt wahrscheinlich so 40-50% mehr im Vergleich sozusagen zu euch, als ich ich weiß noch, als ich vor einem Jahr oder vor etwas mehr als einem Jahr diesen Arbeitsvertrag unterschrieben habe und geguckt habe und das in Euro umgerechnet habe und so, ist ja gar nicht so viel. Und ich weiß, wie viel es jetzt sind. Und es sind halt fast 50% mehr, die sozusagen, die das in Euro ausgedrückt sind.
Kommst du mal her, kannst du schön einkaufen hier.
Es ist sowieso, Deutschland ist einfach unfassbar billig. Also die Löhne sind einfach niedrig. Und das ist jetzt sicherlich auch, weil ich in einer besonders teuren Gegend lebe, aber wenn man sich einfach mal umguckt, wie hoch sind die Gehälter in anderen europäischen Staaten, wie hoch sind die Gehälter in Frankreich, wie hoch sind die Gehälter in Norwegen, wie hoch sind die Gehälter in der Schweiz. Also diese ganzen anliegenden Staaten, wie hoch ist da das Durchschnittseinkommen und wie hoch ist es in Deutschland? Und das ist viel, viel niedriger. Also die Deutschen sind, wenn man das Gefühl hat, dass in Deutschland im Urlaub plötzlich alles so teuer ist, dann liegt das nicht daran, dass da alles so teuer ist, sondern weil Deutschland einfach so unfassbar billig ist.
Ja, wir hatten ja auch echt keine kaum Inflation die letzten Jahre. Das ist echt krass.
Doch, ihr hattet, keine Gehaltszuwächse. Ihr hattet eine riesige Inflation.
Ja, aber auch.
Ich hab's noch nicht gemerkt.
Ja, die Inflation würde man ja schon merken.
Also, ja, also.
Höchstens auf dem Immobilienmarkt, aber.
Ach so, nee, also ich wollte sagen, das Geld ist nichts mehr wert. Also, aber, ja, ihr müsst halt, also in Deutschland muss man halt nicht mehr dafür bezahlen für die gleichen Produkte, weil die Gehälter der anderen auch entsprechend gesunken sind.
Ja, gleich geblieben, also keine Reallohnentwicklung eigentlich in Deutschland die letzten
15 Jahre. Ja, und aber eher nach unten. Und ich finde ja auch, ich habe ja dieser DHL-Streik, ich meine, die haben 4 Wochen gestreikt. Und was haben die am Ende rausgekriegt? Ich glaube, Einmalzahlung von 400 Euro und irgendwie knapp 2% mehr Gehalt. Also die haben 4 Wochen gestreikt, um nicht mal einen Inflationsausgleich zu kriegen.
Ja.
Also es ist eigentlich muss man sagen, ist der Grund, warum es der deutschen Wirtschaft so gut geht, weil die deutschen Angestellten oder die deutsche Bevölkerung oder die deutschen Arbeiter oder wie auch immer man sie nennen will, so unfassbar blöd sind und sich das bieten lassen.
Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt, dass sich der schwache Euro, also weil, wie gesagt, ne, irgendwie immer noch, ich glaube, keine Ahnung, ein Drittel der Wirtschaft immer noch Exportwirtschaft ist. Und wir halt einfach billig in nach China shippen können. Und ich sag dir eins, also
oder
wenn
nach
der
Amerika.
Euro und nach Amerika, klar. Ich sag dir eins, wenn der Euro sich erholt, dann geht Deutschland in eine Rezension. Eine Rezession, also das glaube ich schon. Also dann brechen die Exporte ein.
Naja, klar, auf jeden Fall werden sie zurückgehen.
So Löhne ist ja nur eine Zutat, ja. Irgendwie, was die deutschen Exporte billig macht, sind nicht nur die Löhne, sondern es sind auch vor allem, ist vor allem der schwache Euro.
Naja. Die Löhne müssen halt entsprechend niedrig sein und damit genau, aber ja, es ist im Augenblick, der Euro ist schwach, die Löhne sind ziemlich niedrig im Vergleich, also wirklich im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja. Wir leben wirtschaftlich in the best of all possible worlds, also jetzt sage ich mal rein volkswirtschaftlich gesehen gerade, ja. Deutschland.
Und das ist, naja, ob das jetzt the best of, also ich sehe es halt so ein bisschen so, ich frage mich, warum, also sozusagen das Volk in Anführungsstrichen sich das bieten lässt. Also warum da nicht also was ist dieser Mechanismus, der verhindert, dass die meisten Leute einen Anteil haben an diesem, also ich meine, an diesen wirtschaftlich goldenen Zeiten. Weil wie du gerade gesagt hast, real sind die Löhne in den letzten Jahren ja über, ich glaube in den letzten 20 Jahren mittlerweile, nicht mehr, haben sich nicht mehr nach oben entwickelt, sind eher gesunken. Also warum ist das so, dass dieses Land wirtschaftlich so sehr, sehr gut dasteht und als Musterschüler überall und alles boomt und jeder sucht Arbeitsplätze, aber trotzdem kommt dabei, erhöhen sich die Löhne einfach nicht. Trotzdem
das ist der Grund, also man muss sagen, also Deutschland ist halt auch eine spezielle Ökonomie innerhalb von Europa, innerhalb von Industrieländern allgemein, weil, sag ich mal, die anderen Länder haben sich immer mehr stärker weg von der Industrialisierung entwickelt. Also ich meine, es gab die Industrialisierung, die hat die Landwirtschaft verdrängt als wichtigsten ökonomischen Faktor bei allen Ländern. Und dann kam halt irgendwann diese ganze, der Change zur Dienstleistungsgesellschaft und so weiter und so fort. Und in Deutschland ist der nicht so hundertprozentig vollzogen, weil wir halt sehr, sehr erfolgreich waren mit dem Export von Maschinen, mit Industrieprodukten und deswegen haben wir einen viel, viel höheren zweiten Sektor als fast alle anderen Industrieländer, sind wir immer noch sozusagen sehr, sehr industriemäßig drauf. Und tatsächlich, wenn es darum geht, um Exporte sind Löhne, also du hast ja immer irgendwie sozusagen eine Volkswirtschaft als auf der einen Seite Produzenten, auf der anderen Seite Konsumenten und so ein bisschen diese keynesianische Politik, dass wir sehen zu, dass alle Leute im Land ein hohes Einkommen haben, dann konsumieren sie auch mehr und das ist dann sozusagen, ja, der Volkswirtschaft tut das gut. Das trifft halt auf Deutschland nur sehr bedingt zu, weil eben du, weil Deutschland halt sehr, sehr abhängig ist und einen sehr, sehr großen Teil seiner Ökonomie durch Exporte macht. Und Exporte sind es egal, bei Exporten sind natürlich egal, wie viel Geld deine eigene Bevölkerung hat, weil Exporte bezahlen halt die anderen. Ne? Du profitierst halt von dem Geldausgeben der anderen und deswegen kannst du halt hier auch eine regressivere Lohnpolitik fahren, um sozusagen deine Güter günstiger anzubieten auf dem Weltmarkt und hast dann trotzdem einen gesamtökonomischen Effekt. Natürlich geht das aber wiederum auf Kosten von allen anderen, weil du natürlich dann sozusagen auch alle anderen Volkswirtschaften dadurch unterbietest, was ja auch so ein bisschen das Problem war in Europa. Und während in anderen Ländern sozusagen eine normale Reallohnsteigerung vorhanden war, in Deutschland halt einfach nicht und trotzdem auf einem ziemlich hohen Produktivitätsniveau geblieben ist, die ganze Geschichte, haben wir eigentlich noch mehr davon profitiert. Also es gibt dann halt noch mehr Leute, haben dann halt deutsche Produkte gekauft und so weiter.
Naja, was heißt, du sagst jetzt gerade, wir haben davon profitiert. Und das ist halt, das ist die Frage, die ich mir stelle. Wer hat denn davon eigentlich profitiert?
Genau, also deutsche Unternehmen, sagen wir mal so.
Genau. Ja,
also, genau.
Und
was halt, man kann natürlich sagen, also deutsche Unternehmen im Sinne von, es ist ja tatsächlich Arbeitslosigkeit reduziert worden und zwar in einem relativ großen Maßstab.
Ja.
So rein arbeitslosentechnisch geht es Deutschland, glaube ich, besser als in den letzten, weiß nicht, keine Ahnung, 15, 20 Jahren.
Ja.
Und das heißt, es sind mehr Leute in Lohn und Brot sozusagen. Und,
aber die Zahl der Hartz-IV-Empfänger, ist die gesunken nennenswert zum Beispiel? Ich glaube nämlich nicht, weil Hartz-IV-Empfänger fallen ja in der Arbeitslosenstatistik nicht auf. Und dann
das,
halt...
Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall, also ich sag mal so, auch vor allem verglichen mit den anderen europäischen Ländern, wo halt eine extrem hohe Arbeitslosigkeit herrscht, steht Deutschland gerade echt sehr, sehr glänzend da sozusagen.
Ne? Ich weiß nicht, Frankreich steht da auch, ist da die Arbeitslosigkeit so hoch?
Auch Frankreich ist da sehr, sehr weit ab von. Auf jeden Fall.
Ja, okay,
ich will das auch nicht schönreden. Also viele dieser Jobs, die jetzt halt geschaffen wurden und viele Leute, die jetzt sozusagen in Lohn und Brot stehen, sind halt in prekären Beschäftigungen und in so Arbeitsprogrammen, die halt eigentlich nicht sehr erstrebenswert sind und die Leute verdienen halt tatsächlich einfach nicht genug Geld teilweise, um sich vernünftig zu versorgen und das ist halt, da ist auch viel, viel Scheiße dabei. Aber es ist halt definitiv so, dass Deutschland in der Gesamtbilanz sozusagen, das ist da schon echt, dass Deutschland da ziemlich profitiert, auch sozusagen.
Wie gesagt, dass jetzt die deutsche Wirtschaft davon profitiert und damit auch der deutsche Staat, weil er höhere Steuereinnahmen, obwohl ich weiß gar nicht, ob die Steuereinnahmen durch die höhere Wirtschaftsleistung so stark steigen, weil die aber ich frage mich halt.
Doch, auch die deutschen Steuereinnahmen, das merkt man auch. Also,
durch die geringere Arbeitslosigkeit.
Schäuble hatte, glaube ich, eine schwarze Null jetzt irgendwie im Bundeshaushalt und so ein Scheiße.
Aber was ich halt, wie gesagt, sehr merkwürdig finde, dass die, wieso davon quasi bei den Leuten, also bei der normalen Bevölkerung, warum die davon nicht mit profitiert, außer eben indirekt darüber, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Warum, obwohl Deutschland ja eigentlich immer eine starke Gewerkschaftskultur hatte, die auch relativ, also ich meine, wenn man sich anguckt, wie Gewerkschaften hier behandelt werden und wie gut Gewerkschaften in Deutschland dastehen und die Gewerkschaften ja zumindest nach außen hin, also ich meine, 4 Wochen, wie gesagt, bei DHL, da bei der Post, so lange muss man erstmal streiken, das muss man auch erstmal finanzieren können. Also mich würde es nicht wundern, wenn der Streik teurer war als das, was sie nachher, also als ob sie nicht einfach einen Gewinn, als ob es nicht profitabler gewesen wäre, wenn sie das Geld einfach unter die Leute verteilt hätten und sagten, hier, habt ihr nochmal eine Einmalzahlung, weil ob sozusagen dieses Ergebnis jetzt nicht für die Gewerkschaft teurer war als für die Post. Wieso da so wenig bei rumkommt und wieso da...
bei der Bahn, ne, auch ganz krass.
Bei der Bahn auch, ja, das ist ja...
Also und vor allem, die sind ja wirklich zum Äußersten gegangen, ne? Also die haben ja wirklich alle Register gezogen und trotzdem haben sie eigentlich einen Abschluss gefunden, der mit dem der Wieselski oder wie der hieß, ja schon noch vor Wochen überhaupt nicht einverstanden war, ja. Und also das ist so ein bisschen wie ähnlich wie bei Griechenland, ja. Also,
der eine totale Unverschämtheit war, ja. Das ist
eigentlich so fast so ein bisschen wie Griechenland. Also als ob das irgendwie so. Ich meine, der Tsipras, der hat ja auch irgendwie alle Register gezogen, ne, mit dem Volksentscheid da und
yeah.
mit dem Referendum und dies und jenes. Und man dachte dann zwischendrin, okay, krass, okay, das machen die auch noch. Und so krasse Risiken gehen die ein und versuchen alles irgendwie. Und trotzdem...
Wir haben keine Chance,
nutzen wir sie. Genau, haben sie den am ausgestreckten Arm verhungern lassen und ihm dann noch eine schlimmere Bedingung ins Buch diktiert. Ja? Also ich dachte wirklich so nach dem Oxy, also dem Ochi heißt es, glaube ich, ne? Ochi
wird
ausgesprochen. Dachte ich wirklich, okay, jetzt ist aber mal die Verhandlungsposition von Griechenland sowas von gestärkt, ja. Und jetzt können die ja sicherlich nicht irgendwie alles verändern und irgendwie so als die großen strahlenden Sieger, aber dass jetzt zumindest halt irgendwie, dass sie so ein paar ihrer Punkte dann durchsetzen können, habe ich mir dann schon gedacht. Irgendwie so jetzt, dass die haben hochgepokert und jetzt können sie das irgendwie einfahren. Ach, nix ist das. Es ist noch viel schlimmer, was sie dann ertragen mussten. Ja,
ja und das ist sowas, also so diese ganze. Also dass da im Endeffekt hart verhandelt wird und sowas, das ist ja auch. Aber so ich habe ja irgendwie so ein Facebook-Posting geschrieben, dass so dieser europäische Gedanke, dieses Zusammenwachsen, dieses keine Kriege mehr führen müssen, dieses darum gemeinsame sozusagen alle profitieren und sowas. Und dass diese Idee ist mir, habe ich das Gefühl, die ist von allen Seiten einfach kaputt gemacht worden in dieser ganzen Diskussion wegen diesem Geld. Und dass jetzt so dieses, ja, die haben sich halt verzockt, die haben halt zu hohe Schulden aufgenommen, da müssen sie jetzt halt durch. Es ist in Griechenland sind die Zahl der Totgeburten explodiert. Es ist nicht so, als ob die da irgendwie jetzt mal die Kindersterblichkeit, es verhungern tatsächlich Leute, es ist die Arbeitslosigkeit explodiert. Das sind Leute, die nichts mehr haben, die Selbstmordrate wird in die Höhe gesprungen. Es ist ja nicht so, als ob die jetzt mal sich statt einem neuen 70-Zoll-Fernseher nur einen 60-Zoll-Fernseher kaufen sollten für die nächste Zeit, sondern und dass da so wenig Empathie für da ist, das finde ich und das ist so dieses sehr deutsch Verbissene, also dieses so, aber wie uns wurde auch nichts geschenkt. Weißt du, so dieses, was auch nicht nur irgendwie, dass das irgendwie auf Facebook in irgendwelchen Schreikommentaren sich rum, sondern ich hatte das Gefühl, dass es auch in den Medien sehr, sehr stark nur darum geht, ja, die Regeln sind halt so, wie sie sind, kann man nichts machen. Doch, man kann die Regeln ändern. Und man kann sich überlegen, in welchem Europa wollen wir leben. Und das ist sowas, was ich jetzt auch mit diesen ganzen, sieht man in dieser ganzen Griechenland-Debatte, das sehen wir jetzt auch bei diesen ganzen, bei dieser unsäglichen Flüchtlingsdebatte, wo ja wirklich, wo sich irgendwelche Arschlöcher hinstellen und sagen, aber wir gönnen denen nichts. Und diese Einstellung, so dieses, mir wurde auch nichts geschenkt, ich hasse doch, sie so. Ich hasse doch, sie.
Dir wurde eine ganze Menge geschenkt.
Ja, dir wurde eine ganze Menge.
Weil du halt irgendwie in Deutschland aufgewachsen bist.
Ja, aber ich habe auch, ich meine, so diese Einstellung, die ist ja nicht ganz, also die ist ja, die wird jetzt Griechenland gegen, also es sind halt nicht nur irgendwelche Freitaler-Idioten, die diese Einstellung vertreten, sondern es ist auch unser Finanzminister, der sie vertritt, wenn er mit Griechenland verhandelt. Es ist der Geist dieser Hartz-IV-Reform, die irgendwann vor 10, 12 Jahren eingeleitet worden sind. So dieses, wir geben dir nur das absolute Minimum, weil mehr hast du einfach nicht verdient und wir gönnen und wir schenken dir nichts. Und so dieses, ich habe sehr stark das Gefühl, dass da gerade so eine Verkrampftheit entsteht, die nur böse enden kann.
Oh.
Und vielleicht war die auch schon immer da, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ich glaube, das kann man auch, was Deutschland durch diese Verhandlungsposition, durch diese Verhandlungen jetzt mit Griechenland, was Deutschland dadurch an Ansehen in der Welt verloren hat, das ahnt noch niemand. Also so dieses, das Deutsche, oh ja, guck mal, die sind Fußball-Weltmeister, sind trotzdem noch nett und bla 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 und dieses ganze Zeug. Und das ist, also ich habe bei Daring Fireball, das ist jetzt hier dieser, ich weiß nicht.
Ja, ich kenne den.
Dieser
John Gruber,
Apple-Fanboy per Definition und sowas, schreibt ein sehr, sehr erfolgreiches Blog, äußert sich quasi nie politisch, ich weiß nicht, ob er sich jemals außenpolitisch geäußert hat und hat mehrere Postings zu dieser Griechenland und zu dieser
krass,
deutschen Verhandlungsposition.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Der hat
über Griechenland geredet?
Der hat. Und zwar jedes Mal so, oh Gott, was machen die, was ist aus den Deutschen geworden? Und das ist
also ganz kurz, ich finde diese Debatte halt auch krass im Sinne von, also ganz kurz vielleicht mal die Debatte, worum geht es da eigentlich? Also ich glaube, die Debatte bei Griechenland hatten wir ja schon kurz angeschnitten, geht um die richtigen Rezepte, um Griechenland aus dieser Krise rauszufinden.
Ja.
Und der Kurs, den Schäuble und die Institutionen machen, ist halt dieses Austerität, das heißt also, wir sparen uns gesund, Ding zu machen, also extrem harte Einschnitte in allen möglichen sozialen und Staatsgeschichten, Staatssektor zurückfahren, irgendwie Renten kürzen, Sozialabgaben reduzieren und also sozusagen halt Ausgaben des Staates ganz krass zurückfahren und das ist natürlich auch ganz klar etwas, worunter dann die zivile Bevölkerung als allererstes und vor allem natürlich die Ärmsten als allererstes zu leiden haben und das sehen wir ja auch momentan, genau was du beschreibst auf den griechischen Straßen. Eigentlich alle führenden Ökonomen sagen mittlerweile, also irgendwie, keine Ahnung, allein schon irgendwie drei Nobelpreisträger, Ökonomie-Nobelpreisträger haben sich jetzt öffentlich zu Wort gemeldet, dass genau diese Politik halt eben nicht weiterhilft, sondern dass es natürlich nur Leid und Elend bringt und den griechischen Staat die Wirtschaft auch noch zusätzlich abwirkt, weil du hast natürlich dann eben keinerlei Konsum mehr, den schneidest du natürlich auch mit ab und damit hast du natürlich auch keine funktionierende Volkswirtschaft mehr.
Und der Staat kann nicht investieren, das ist auch immer.
Der Staat kann nicht investieren irgendwie und man sieht auch tatsächlich, die Ergebnisse sind auch so, dass halt die Schulden durch das Sparen erhöht wurden, und zwar in einem ganz wesentlichen Bereich. Also ich glaube, sie haben sich verdoppelt, seitdem diese Sparpakete irgendwie durchgezogen werden. Und die griechische Wirtschaft ist komplett zusammengebrochen. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die eben das beschwören, dass das irgendwie die falsche Herangehensweise ist. Und es gibt dann eben die Syriza-Bewegung hat ja tatsächlich eigene Ideen vorgelegt, also auch mit dem Yannis Varoufakis, der ja irgendwie ein relativ anerkannter Ökonomieprofessor ist, der hat auch ein Programm ausgearbeitet, wo sie ganz eigene Ideen gehabt haben, wie sie jetzt die Reformen durchführen wollten, weil es ist halt auch so, dass Syriza war nie auf der Schiene, dass sie gesagt haben, wir müssen keine Reformen machen. Ihnen ja, allen war klar, wir müssen Reformen machen, aber sie hatten halt andere Ideen für Reformen. Und das fand ich so spannend, weil der Varoufakis hatte dann die Debatten zwischen Schäuble und also den europäischen Finanzministern und ihm dann halt sehr, sehr detailliert irgendwie beschrieben im Nachhinein, nachdem er dann irgendwie zurückgetreten ist. Und hat dann erzählt, im Endeffekt war es so, sie kamen da hin und dann haben sie halt gesagt, so, ja, wir haben ganz tolle Ideen, passt mal auf, das müssen wir machen und das machen wir noch, das machen wir, und haben sie eine Stunde geredet und keiner hat ihnen zugehört, haben einfach gesagt so, ja, und dann macht erstmal dieses Sparprogramm, so, es interessiert uns nicht, was ihr dazu sagen
könnt. Das ist ja...
Es war wirklich so gegen eine Mauer, ja, sie haben wirklich so gegen eine Mauer geredet und im Endeffekt war es einfach nur so, nee, wir haben euch hier schon alles aufgeschrieben, das müsst ihr ja einfach nur machen, ja, wie ihr wollt diskutieren, nee, diskutieren ist ja nicht, macht diese Reform. Ja, ihr könnt hier gerne noch weiterreden, aber wir hören euch eh nicht zu.
Ja, das ist ja das.
Die Reform, die ihr machen müsst.
Das finde ich ja auch so einen lustigen Spin an dieser Nummer, dass ja Varoufakis in deutschen Medien gerne als Spieltheoretiker oder sowas bezeichnet worden ist. Nee, der ist Professor für Wirtschaft. Der war der Einzige in dem Raum, der...
Spieltheorie gehört aber mit zur Wirtschaft.
Natürlich gehört das dazu. Aber das ist doch für den normalen Leser ein Riesenunterschied, ob du jemanden als Spieletheoretiker bezeichnest oder als Wirtschaftsprofessor.
Das habe ich aber auch gar nicht gesehen. Wo war das denn?
Ich habe es mehrfach tatsächlich gelesen. Also, und dass das halt immer so dieser Eindruck erweckt, also es ist ja auch die griechische Regierung ist ja auch sehr oft als Amateure bezeichnet worden und sowas. Und so dieses... Also zumindest in den deutschen Medien halt, wie gesagt, sehr stark. Und das ist, wenn du da den Einzigen, wenn du den Einzigen, der am Tisch sitzt, der wirklich Ahnung von der Materie hast, als Amateur bezeichnest, dann ist das halt eine Ideologie, die du dahinter fährst. Und das ist das, was mir so, diese Bereitschaft in dieser ganzen, also du hast vorhin von diesen Verhandlungen und von diesen Tricks und sowas. Und vielleicht bin ich ein bisschen naiv, aber ich würde mir eine Welt wünschen, ein Europa wünschen, in der in solchen Situationen diese Tricks nicht notwendig wären, aber okay. Aber dass die Medien da auch wirklich in einem großen Stil mitspielen. Also ich meine, bei Fokus, okay, über Fokus braucht man langsam nicht mehr zu reden, dieses Trollblättchen, aber wo dann tatsächlich die Vermutung aufgebracht worden ist, dass Varoufakis ja diesen Job nur angenommen hatte, weil er das Spitzengehalt von 60.000 Euro im Jahr haben wollte. Der Typ hat vorher bei Valve gearbeitet, da hat er mindestens 10-mal so viel verdient. Und das ist dass da offensichtlich niemand auf die Idee, also so dieses, dass zumindest lange Zeit lang, zum Ende ja schon, sozusagen niemand bis heute sagt ja, wird ja sozusagen Schäuble ausschließlich Gutes in dem Sinne zugesprochen, es stellt ja niemand in Frage, dass er das Beste für Deutschland will oder sowas. Wohingegen es absolut üblich war, dass halt die griechische Regierung, das sind nur Selbstdarsteller und das sind nur Egozentriker und der macht das alles nur, weil seine Frau ihn dazu zwingt. Das war ja so dieses Ding und der macht das ja alles nur wegen der Kohle. Also es war so dieses total selbstverständlich, dass der das ja auf keinen Fall machen kann, weil er ja nur das Beste für Griechenland will. Wohingegen das bei der Deutschen, bei Schäuble unwidersprochen und nie auch nur angezweifelt wurde. Und finde ich, sollte man das auch nicht anzweifeln, aber man sollte doch der Gegenseite, wenn man sie denn schon als Gegenseite unbedingt wahrnehmen muss, wenigstens zugestehen, dass sie eventuell auch lautere Motive hat, um das um so zu handeln, wie sie handeln und nicht nur aus niederen Instinkten das tun, was sie tun. Und das ist das.
Ich hatte ja mal so eine Theorie auf Facebook, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, ich hatte so eine Theorie zur Austeritätsdebatte geäußert. Und zwar im Hinblick auf, also wenn das jetzt so offensichtlich ist, dass halt Austerität eigentlich als Reformprogramm, um ein Land wieder fit zu machen, nicht geeignet ist, ja, dann stellt sich ja die Frage, warum bestehen, sag ich mal, die anderen auf dieser Austerität? Denn im Endeffekt sind ja eigentlich alle vereint in dem Ziel, Griechenland wieder fit zu machen. Keiner hat ein Interesse daran, dass Griechenland zugrunde geht. Alle haben ein Interesse daran, dass es Griechenland gut geht, dass Griechenland wieder fähig wird, seine Schulden zurückzubezahlen. Ja?
Bist du dir so sicher?
Ja, klar. Also ich sehe jedenfalls entgegengelegenes Interesse. Siehst du eins?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Situation, in der man sie jetzt hat, gerade relativ bequem ist. Also du hast halt im Augenblick ist das ja egal, was Griechenland macht.
Ich meine jetzt die langfristige Option irgendwie, dass Griechenland zahlungsunfähig bleibt. Also wer hätte ein Interesse daran? Also dass jetzt momentan eine, sag ich mal, politisch schwaches Griechenland durchaus Vorteile hat, das sei dahingestellt, aber...
Welchen Vorteil haben wir davon, dass irgendwelche afrikanischen Länder quasi zahlungsunfähig oder irgendwelche kleinen asiatischen Staaten quasi zahlungsunfähig sind? Das ist...
Das ist die Frage, ja.
Ich glaube, dass man.
Keiner. So.
Na doch, doch. Also ja. Ich meine, die sind ja nicht zahlungsunfähig, weil sie einfach zahlungsunfähig sind, sondern sie sind ja zahlungsunfähig, weil das ganze Geld, was sie haben, irgendwo anders hin ist. Also das ist ja, irgendjemand hat ja dieses ganze Geld, was Griechenland jetzt verloren hat, hat das ja. Also natürlich gibt es Leute, die davon profitieren, dass Griechenland zahlungsunfähig ist.
Wir müssen dann zwei Sachen auseinanderhalten. Also klar gibt es Leute, wo das Geld. Wo die Gelder hingesickert sind, ne? Also unter anderem zum Beispiel diese ganzen komischen Oligarchenfamilien und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht so, dass die ein Interesse daran haben, dass der griechische Staat pleite ist. Sie würden natürlich gerne einen properen griechischen Staat haben, von dem sie auch morgen noch irgendwie Geld abzweigen könnten. Also selbst die Leute im Griechenland, diesem griechischen Staat schaden wollen, dass es dem griechischen Staat gut geht, damit sie halt ihnen weiter schaden können, also damit sie weiter halt Geld da rauskriegen können.
Also ich finde jetzt...
Ganz kurz, ja? Max, wir verrennen uns hier.
Ich sag erstmal, was du sagen wolltest, dann sag ich noch was.
Ich darauf einigen, dass wir momentan niemanden identifizieren können, der wirklich ein Interesse daran hat, dass der griechische Staat pleite geht. Das heißt also mit anderen Worten...
Erzähl erst mal.
Ja, mit anderen Worten, dass es halt durchaus diese Idee gibt, okay, Griechenland soll es gut gehen irgendwie und das liegt im europäischen Interesse genauso wie im griechischen Interesse. Und die Frage ist jetzt, warum gibt es dann trotzdem diese Austeritätspolitik, obwohl alle wissen, dass es eher eben schadet. Und meine Theorie war jetzt halt folgende, dass halt im Endeffekt es so ist, dass es wird da immer ganz gerne ja auch auf die anderen Staaten, die auch in ähnliche Probleme geraten sind wie Griechenland, Irland, Spanien und Portugal verwiesen, die ja auch sozusagen harte Sparprobleme irgendwie über sich ergehen haben lassen und so weiter und so fort. Und das wird dann sozusagen auch mal in dieser griechischen Debatte mal vorgebracht. Und die Angst, kann ich mir auch gut vorstellen, ist halt folgende. Wenn du sozusagen Staatshaushalte, die in eine Bredouille geraten, ne, also die halt irgendwie in Zahlungsschwierigkeiten geraten, wenn du die zu einfach rauslässt, also wenn du sozusagen denen einfach sozusagen Geld gibst und vielleicht sogar so einfach menschenwürdige Reformen machst, dass das dann halt einfach sozusagen ein Anreizsystem gibt, wieder in eine solche Situation zu bringen. Also das heißt mit anderen Worten, dass es so eine Art künstliche Verbitterung der Medizin ist. Ja? Also man sieht das ja zum Beispiel, das ist ja auch keine neue Geschichte, sondern auch der IWF als der Weltwährungsfonds hat ja auch schon immer sozusagen, ist ja auch mal seine Aufgabe gewesen, pleitere Staaten aus der Krise zu führen. Und die haben auch immer so Austeritätsprogramme auferlegt. So, ja? Und es gibt zum Beispiel diese Geschichte, die immer wieder erzählt wird, dass ich glaube, Brasilien oder wie auch immer, Brasilien irgendwie kurz vor der Staatspleite IWF-Gelder abgelehnt hat, weil sie halt tatsächlich keinen Bock hatten auf diese neoliberalen Reformen, die halt irgendwie sozusagen politische Unruhen bringen würden. Mhm. Also haben sie sich irgendwie anders aus dieser Krise rausmanövriert. Und das wird immer sozusagen herangezogen, mit dem sozusagen als Argument dafür, dass Austeritätspolitik ja irgendwie eine Scheißsache ist, ja. Aber was ist, wenn genau das ist, was erreicht werden wollte, ja? Also dass halt Austeritätspolitik im Endeffekt nichts anderes als eine Abschreckungspolitik, als eine, ja, ihr könnt euch von uns Geld leihen, ne? Aber dann müsst ihr auch echt leiden, ja. Und dann müsst ihr weil ohne das Leiden würdet ihr zu schnell wieder irgendwie Gelder beantragen. Also das war so meine Theorie.
Naja, also ich glaube, ein Grund, warum man sehen kann, also ich halte diese Theorie jetzt. Also ja, dieser Abschreckungsgedanke ist bestimmt da. Auf der anderen Seite, die gleiche Politik ist ja in Deutschland zum Beispiel auch jahrelang. Es ist ja auch immer so dieses, wir leben über unsere Verhältnisse, darum müssen wir sparen. Und darum sind ja auch, mit der Begründung ist ja auch alles Mögliche zusammengekürzt worden und immer mehr gespart worden. Also das ist, wenn Schäuble wüsste, dass das zu nichts führen kann, oder wenn die Bundesregierung wüsste, dass das zu nichts führen kann, dann würden sie es vermutlich nicht in Deutschland genauso machen. Also ich glaube, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, welchen Vorteil hat man davon? Also zum einen ist es eben dieses, in Deutschland ist diese Politik jahrelang gemacht worden. Mit welcher Begründung will jetzt plötzlich der deutsche Finanzminister sagen, dass es für Griechenland schlecht wäre, wenn man die gleiche Politik da auch machen würde? Das halte ich für ein relativ wichtiges Argument. Ich halte darüber hinaus, glaube ich, also wenn man jetzt sozusagen sich mal aus dann hast du dieses Wählerpotenzial. Ich glaube, das darf man immer auch nicht vergessen. Das ist nämlich, im Endeffekt geht's ja gar nicht darum, ob es Griechenland nachher besser geht oder nicht. Zumindest nicht der deutschen Bundesregierung, sondern die deutsche Bundesregierung will wiedergewählt werden. Und sie wird wiedergewählt, wenn sie das macht, was der deutsche Stammtisch will. Und der deutsche Stammtisch sagt halt, wir haben denen schon genug gegeben, warum sollen wir denen noch mehr geben? Dass das dem das nicht mehr geben, dass das deutlich teurer wird, ist ja eine Rechnung, die nach außen hin niemand aufmacht. Es ist einfach so, das wird einfach unwidersprochen hingenommen. Ja, wir könnten, also es wird ja mal so getan, als ob wir jetzt diese zwei Möglichkeiten, entweder wir schießen da jetzt mehr Geld rein, damit es den Griechen gut geht, oder wir hören auf damit und dann behalten wir unser Geld und dann muss der Grieche halt mal ein bisschen sparen. So. Das ist ja so, das sind ja diese beiden Varianten, die gerade dargestellt werden. Dass aber das Geld genauso weg ist, wenn Griechenland tatsächlich pleite geht, dass es dann sogar dass es dann sogar schneller und sicherer weg ist, als wenn man jetzt nochmal ein bisschen Geld nachschiebt. Also dass es Deutschland im Endeffekt viel, viel teurer kommen würde, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn sie Griechenland jetzt pleite gehen lassen. Hast du ja auch schon gesagt, diese ganze Wirtschaftssituation und so weiter und so fort. Das interessiert ja viele Wähler einfach nicht, sondern das ist ja relativ dieses, ja, die sollen halt sparen, was da gerade gefahren wird. Und dann ist es natürlich, wenn du halt sagst, wenn du jetzt so ein, also dieses, bist du noch da?
Ja, ich bin
okay. Nicht. Also was ich, so dieses, hat jemand ein Interesse daran, dass Griechenland pleite geht? Weiß ich nicht, aber hat jemand ein Interesse daran, dass Griechenland erstmal aus der Situation, in der sie jetzt gerade stecken, nicht wieder so bald rauskommt? Also sozusagen, wollen sie einen Aufschwung in Griechenland oder wollen sie so, dass es bleibt, so wie es ist? Glaube ich, gibt es schon relativ viele, die ein Interesse daran haben, dass es so bleibt, wie es ist. Weil im Augenblick ist Griechenland an einer extrem kurzen Leine. Man kann ihnen aufdrücken, was man will. Man kann Bedingungen diktieren, Bedingungen, die nachher zum eigenen Vorteil sind. Wie zum Beispiel hier, ihr müsst erstmal euren halben Staat ausverkaufen, bevor wir euch weiterhelfen. Was der eigenen Wirtschaft und extrem hilft. wie man leicht sehen kann. Also insofern sehe ich da durchaus Punkte, warum jetzt ein deutscher Finanzminister eventuell ein Interesse daran haben könnte, dass es Griechenland erstmal nicht besser geht.
Genau, und da sind wir jetzt irgendwie bei der zweiten Ebene, finde ich. Also jetzt kommen wir sozusagen in diese politische Ebene. Ne?
Ja.
Also jetzt haben wir die wirtschaftliche besprochen. Und ein anderer Diskurs ist natürlich darum, dass im Endeffekt, was ja passiert in dieser ganzen Debatte, ist, dass eine gewählte Regierung, die für ein ganz spezielles Programm gewählt wird, halt dadurch erniedrigt wird, dass im Endeffekt das Gegenteil ihres Programms halt auferlegt wird, und zwar von den Gläubigern. Und im Endeffekt, dass halt die Gläubiger plötzlich die Politik Griechenlands bestimmen, ohne dass die eigentlich gewählte Regierung, also man kann eigentlich sagen, die Demokratie ist ausgesetzt. Ja,
das geht ja noch viel weiter.
Die demokratisch gewählte Regierung kann nur die Politik der Gläubiger durchsetzen, oder sie wird halt Gregex oder was weiß ich, ja. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben hier so eine krasse demokratische einen totalen demokratischen Fallout hier irgendwie so.
Das ist ja es ist ja Teil dieses Vertrags, ist ja auch, dass jeder Gesetzentwurf, der ins griechische Parlament eingebracht werden soll, erstmal mit einer Gläubigerkommission vorgelegt werden soll.
Genau.
Dass sie dem Ganzen auch zustimmt. Ich habe einen Artikel darüber gelesen, was würde passieren, wenn Deutschland sowas aufgedrückt bekommt. Da würde das Verfassungsgericht sagen, habt ihr sie noch alle? Irgendeine nicht gewählte Institution, die in irgendeinem kriegt erstmal alle Gesetze.
Aber dann würde die Troika sagen, Verfassungsgericht, wen interessiert denn das Verfassungsgericht?
Ja klar, aber es ist halt, aber da sieht man halt, wie da gerade ein legitimer Staat einfach ausgehebelt wird. Und
total krass, ne?
Wieder dieser Demokratie-Fallout. Das ist eigentlich ganz schön beschrieben. Also, und das ist doch ja unfassbar.
Ja, also man muss ja so sehen, ne? Also wir haben jetzt eigentlich, es gibt halt keine, es gibt keine wirkliche Insolvenzverfahren für Staaten. Das gibt es einfach nicht, ne?
Ja.
Also wenn ein Unternehmen pleite geht, dann wird halt, dann muss es Insolvenz anmelden, dann wird halt ein Insolvenzverwalter wird dann bestellt, der übernimmt dann die Firma, also ganz faktisch als Geschäftsführer, und löst den eigentlichen Geschäftsführer ab, und dann wird halt geguckt, wie dann den Gläubigern möglichst gut sozusagen entgegengekommen wird, indem halt irgendwie, keine Ahnung, die Assets versteigert werden oder wie auch immer, ne? Also das ist so das eigentliche Verfahren, wenn man ein Unternehmen abwickelt. Und einen Staat kann man nicht so behandeln, weil es gibt halt immer noch dieses Staatsgebiet, das bleibt ja bestehen, ob der Staat jetzt pleite ist oder nicht. Und es gibt ja immer noch ein Staatsvolk, das muss irgendwie auch noch irgendwie über die Runden gehen, kann man nicht einfach irgendwie nach Hause schicken und so, wie halt Mitarbeiter. So, ja. Aber im Endeffekt, der Insolvenzverwalter, der soll durchaus kommen. Ne? Also was diese Troika ist, ja, oder was diese Troika war, das ist mittlerweile, keine Ahnung, wer die abgelöst hat, aber auf jeden Fall, das, was wir sehen, ist im Endeffekt ein Insolvenzverwalter. Ein Insolvenzverwalter übernimmt Griechenland gerade. Und das ist jetzt irgendwie vorher die Troika gewesen, jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Finanzminister, die europäischen. Und die übernehmen jetzt im Endeffekt sozusagen diese Rolle des Insolvenzverwalters. Aber die Rolle des Insolvenzverwalters ist natürlich überhaupt nicht mit einer der Demokratie vereinbar. Ja, das ist halt der Punkt einfach. Ja?
Naja, da darf ich an dem Punkt nochmal reingehen. Bei einer Insolvenz ist aber auch der wichtige Punkt, dass es danach irgendwann vorbei ist. Und das ist halt hier nicht der Fall.
Genau, also, es kann ja nicht vorbei sein. Du müsstest den griechischen Staat auflösen.
Na doch, du könntest sagen, okay, ihr kriegt knallharte Bedingungen aufgedrückt, aber dafür erlassen wir euch eure Schulden. So, ihr kriegt ein clean slate, ihr kriegt die Chance, ihr müsst jetzt...
Wie bei einer Privatinsolvenz im Endeffekt, ja.
Wie bei einer Privatinsolvenz. Wie halt Staaten, wenn sie zahlungsunfähig sind. Ich meine, das ist ja gerade in der deutschen Geschichte auch durchaus öfters mal vorgekommen, dass der Staat plötzlich einfach gesagt hat, sorry, können wir nicht mehr. Und was passiert dann? Dann wird Geld entwertet und dann...
vorher mussten wir erstmal das ganze Welt in Schutt und Asche legen.
Ja, das machen wir dann.
Die Deutschen machen das nicht einfach so. Genau. Wir müssen erst einmal alles in Schutt und Asche legen.
Genau, und
das ist unser Stil, sorry.
Und das könntest, also gerade wo jetzt die Banken raus sind sozusagen und diese Verhandlungen nur noch zwischen den Staaten stattfinden, könnten halt die Staaten genau das machen. Also könnte Deutschland sich halt hinsetzen, könnte sagen, okay, entweder nur ein Teil der Schulden oder alle Schulden sind euch einfach erlassen. Ihr kriegt jetzt erstmal, ihr müsst jetzt hier diese harte Pille schlucken, aber dafür kriegt ihr was. Und das ist ja im Augenblick überhaupt nicht der Fall, sondern es ist ja, die Schulden werden ja nicht angefasst und es ist ja, im Wesentlichen ist es ja im Augenblick, ihr müsst das weiterhin machen, damit wir euch an einem langen Arm weiter verhungern lassen. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Also es ist ja kein Ende absehbar. Das ist das, was ich so unfassbar daran finde. Also das, wie gesagt, da hat sich ein Staat, hat mehr Schulden aufgenommen, als sie jemals zurückzahlen können. Und irgendjemand muss diese Rechnung zahlen. Das könnten die Banken sein, hätten da sein können. Das könnten die deutsche Regierung sein oder der deutsche Staat teilweise mit. Das können wir alle zusammen sein. Das kann man jetzt alles den Griechen nur aufdrücken oder wie auch immer. Es geht einfach nur, wer zahlt es am Ende. Und ich halte es nicht für realistisch, wenn man jetzt sagt, das sollen die Griechen mal schön alleine zahlen, dass sie jemals in der Lage sein werden,
das zurückzahlen. Das sagen ja auch alle, dass das Quatsch ist. Also die Schulden müssen nochmal gehaircuttet werden. Das ist, glaube ich, da sind sich ja alle eigentlich einig. Das traut sich nur keiner zu sagen. Also jedenfalls von den Finanzministern nicht. Aber ich muss ganz kurz nochmal MSU holen.
Oh Gott, schon wieder. Ja, also das, ja, also an dem Punkt stimme ich, jetzt wo er weg ist, stimme ich ihm zu, stimme ich tatsächlich seiner Theorie vorhin zu, so dieses, wenn das doch allen klar ist, also dieses, dass Griechenland über die nächsten 100 Jahre, falls sie diese Schulden nicht loswerden, nie wieder irgendwo einen Kredit kriegen und woher sollen sie denn, wie sollen sie denn die Investition tätigen, um dieses Geld jemals zurückzuzahlen? Ich verstehe, also ich sehe es wirklich nicht. Und ja, diese, vielleicht, aber das ist genau das, was ich meinte, mit dieser Verbissenheit, dass dieses, genau, das, ich glaube, es geht dabei Schäuble gerade auch oft einfach ums Prinzip. Dieses eben, es ist jetzt, also, das Kind hat die Blumenvase runtergeschmissen, darum muss es bestraft werden. Weil sonst. Und dass man auch sagen könnte, Forschung in den letzten 100 Jahren haben ergeben, dass wenn man Kinder bestraft, dass es eher schlimmer wird als besser. Setzt er sich halt hin oder wird sich da halt hingesetzt und gesagt, aber wir müssen es bestrafen. Und das ist genau das, was ich das Gefühl habe, dass es gerade da in Griechenland abläuft. Dass es überhaupt nicht darum geht, was wäre sinnvoll, sondern eben ums Prinzip. Und ja, das so. Ich habe gerade nochmal gesagt, was ich das Gefühl habe, was an dieser Debatte ist, dass es sehr stark ums Prinzip geht. Also dass es nicht darum geht, was ist gut und was wäre sinnvoll und was ist eine nachhaltige Lösung, die uns irgendwann wieder rausholt, sondern es geht halt darum, wer Schulden macht, muss die auch zurückhalten. Zahlen, Punkt. Und wenn er es nicht kann, dann hat er halt zu leiden. Das ist übrigens was ich hier im amerikanischen Rechtssystem. Also in Deutschland zum Beispiel ist ja so der Rechtsstaat ist ja relativ weitgehend darauf ausgelegt, doch noch jeden, also sicherlich nicht in jeder Situation, aber jedem nochmal eine Chance zu geben und jedem nochmal, also du fährst zu schnell und müsstest deinen Führerschein abgeben, aber du brauchst deinen Führerschein, um arbeiten zu können, also nehmen wir dir deinen Führerschein nicht weg, auch wenn du eigentlich verdient hättest, weil das wäre, so das ist ja hier in diesem Rechtssystem ist das ja knallhart so, es gibt ja diese Fälle, wo aha, du bist gerade nicht in der Lage, die Strafe zu bezahlen, dann musst du halt in den Knast. Und wenn du anstelle dessen, und wenn du deinen Job verlierst, weil du in den Knast musst und dann nie wieder auf die Beine kommst und dann sowieso in 2 Wochen dann eine schlimmere Straftat begehen musst, weil du irgendwie deine Familie ernährst, dann ist uns das egal. So, das ist hier so sehr stark, diese habe ich das Gefühl, öfters mal so diese Einstellung vom Recht. Also so dieses, das sehr viel mehr so ein Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist nach.
Also ich komme jetzt durcheinander, wo jetzt wo. Also
das ist jetzt hier in Amerika.
In Amerika.
Und in
Amerika
Deutschland
ist Auge um Auge und Zahn um Zahn.
Zumindest vom Rechtssystem her, soweit ich das mitbekommen habe, relativ stark. Und das ist in Deutschland ist das mehr so, wir wollen jedem nochmal eine zweite Chance geben, vom Rechtssystem her. Aber eben in dieser ganzen Wirtschafts- und Außenpolitik-Debatte und auch wenn der Hartz IV, also für Arbeitslose, ja, dann müssen sie halt, wenn sie halt nicht arbeiten wollen, dann müssen sie halt leiden. Oder wenn sie nicht arbeiten kommen, dann haben sie halt Pech gehabt. Also ich finde ja zum Beispiel auch dieses, hier Raul, jetzt komme ich nicht auf seinen
Krauthausen.
Ja, Krauthausen, er hat ja auch so seine Situation, wie er quasi für immer privatinsolvent sein muss. Einfach weil die Gesetze so geschaffen sind, dass wir gesagt wird, ja, wir helfen dir. Aber dafür musst du auch, dafür nicht den Eindruck entsteht, dass du was geschenkt kriegst, weil und da genau. Hat es jetzt nichts mit Abschreckungshaltung zu tun.
Das ist, was ich meine. Ne? Also genau, also ich glaube schon, dass halt irgendwie diese extreme auf Regeleinhaltungsgeschichte, ne, irgendwie die halt aus Deutschland kommt, das soll disziplinieren. Das ist im Endeffekt, das ist eine Disziplinierungsmaßnahme.
Naja, aber es entscheiden sich ja nicht Leute, oh, ich werde jetzt mal schwerbehindert, weil ich kann ja gar nicht mehr privatinsolvent sein.
Ja, klar.
Also in dem Fall ist es ja einfach, geht einfach darum, du hast da diese Menschen, die sind halt so und man bezahlt ja auch sozusagen für sie. Und jetzt ist die einzige Frage ist, will man ihnen was gönnen auf die Gefahr hin, dass von den 100.000, denen man es macht, dann vielleicht 3 irgendwie einen Trick finden, wie sie es ausnutzen und dann im Endeffekt doch mehr haben? Oder beschneidet man alle und sagt, nein, das darf nicht passieren. Wir behandeln jetzt alle genauso scheiße sozusagen. Und offensichtlich entscheidet man sich gerne für das, wir behandeln alle genauso scheiße. Ohne Not. Und
ich ganz gut, einen bescheuerten Vergleich einzubringen. Ne?
Ja.
Du hattest, glaube ich, im letzten Podcast auch davon erzählt, wie, lax zum Beispiel Sicherheitsvorkehrungen, was Transaktionen angeht, also so Online-Banking, Kreditkarten und so weiter und so fort in den USA. In Deutschland hast du ja ein viel, viel höheres Sicherheitsniveau, das halt eingezogen wird. Während dann sozusagen vieles halt dann auch auf die Schultern, sag ich mal, der Konsumenten gelegt wird, im Sinne von, ihr seid dazu angehalten, eine möglichst hohe Sicherheit zu garantieren, wenn ihr solche Transaktionen macht und so weiter und so fort, wird halt in USA viel so mit diesem Perkulanz geregelt, halt im Sinne von irgendwie, ja, wir haben halt sowieso so und so viel Prozent irgendwie geht halt verloren, aber wir versuchen halt irgendwie mit intelligenten Algorithmen das halt irgendwie zu minimieren und so weiter und so fort. So ein bisschen dieser Approach, ne? Und ich finde, da sieht man auch so ein bisschen diese Mentalitätsunterschiede. Also Deutschland versucht halt, also Regelverletzung ist etwas für Deutsche etwas ganz, ganz Schlimmes. Und das alle Energie muss erstmal darauf gerichtet werden, Regelverletzungen zu minimieren oder einfach unmöglich zu machen, ja. Wirst du nie los, klar, ist klar. Irgendwie nicht mal die Deutschen werden Regelverletzungen los, aber im Endeffekt ist das der erste Approach, ja. Und dann kannst du immer noch irgendwie irgendwas mit Kulanz und so weiter und so fort regeln. Aber ich glaube, diese Regelverletzung ist halt in Deutschland, das ist etwas, was wir hier gar nicht gerne haben. So,
ja?
Das ist etwas, was glaube ich, einfach dem gesamten ja, keine Ahnung, der gesamten Kultur widerspricht. So Regeln müssen eingehalten werden. Pong,
pong, das, pong. Ja, das ist, da habe ich.
Alle müssen diszipliniert werden mit Strafen und sie müssen in ihrem eigenen Blut liegen. Und wenn sie dann immer noch nicht den Regeln entsprechen, dann eventuell, dann helfen wir ihnen vielleicht, ja.
Aber auch nur so weit, wie es die Regeln erlauben.
Genau.
Ja. Ich habe zwei Beispiele. Vielleicht sogar drei. Eins ist lustig, das erzähle ich jetzt mal zuerst. Wir haben für Kolja einen Reisepass in Deutschland beantragt und waren dafür hier beim deutschen Konsulat, wo wir selbstverständlich auch beide Eltern persönlich aufschlagen mussten, weil klar, um so einen Reisepass für ein Kind zu beantragen, müssen natürlich beide Eltern vor Ort sein. Was ziemliches Drama war, weil wir halt das Kind mitnehmen mussten. Ich habe auf Facebook ein Posting darüber geschrieben, was ich an Dokumenten vorlegen musste, damit dieses Kind diesen Reisepass kriegt. Und eines der Dokumente musste halt belegen, dass wir tatsächlich hier wohnen. Also dass unsere Adresse, die wir angeben, bei denen, dass das halt unsere wirkliche Adresse ist und dass das nicht irgendeine falsche Adresse ist. Und wie habe ich bewiesen, dass das meine echte Adresse ist, indem ich meinen amerikanischen Führerschein vorgelegt habe, auf dem halt meine Wohnadresse steht? So, nun ist das aber so, wie bin ich an diesen amerikanischen Führerschein gekommen? Ich bin halt zur DMV, habe irgendein Formular ausgefüllt, habe da eine Adresse eingetragen und die haben die halt auf den Führerschein gedruckt.
Wie auch sonst. Ne?
Und hätte ich da eine andere Adresse angegeben, dann würde jetzt halt eine andere Adresse draufstehen. Ja, und das weiß die natürlich, also die war total nett da. Also das war, ich will dieser Frau wirklich um Himmels Willen keinen Vorwurf machen. Das war die hat sehr freundlich und sehr, sehr nett das alles gemacht. Aber das ist halt, das sind halt die Regeln, das muss so sein. Und ist uns doch egal, ob jemand, aber solange wir irgendwas Offizielles vorgelegt kriegen, ob das so aussieht, als würde es hinkommen, sind wir damit zufrieden.
Anderes, Hauptsache die Regeln sind eingehalten.
Ein anderes Beispiel ist halt jetzt hier mit Dianas Mutter, das war nicht ganz so schön, die war halt, wie gesagt, die hat einen Hexenschuss gehabt, musste in die Notaufnahme eingeliefert werden. Und ich habe mich halt in dem Moment dann ein bisschen um die ganze Krankenversicherungsscheiße da gekümmert. Also sie hatte eine Reisekrankenversicherung bei der DBK, die können wir jetzt schön nochmal ein bisschen anpissen hier. So, das Erste, was sie uns geschickt haben, war deutscher Datenschutz, my ass. Das Erste, was du kriegst, ist halt von denen ein Formular, das dein Hausarzt von der Schweigepflicht entbindet. Weil die fragen jetzt beim Hausarzt nach, dass sie diese Notfallbehandlung, dass sie nicht einfach die Behandlung schon in Deutschland und das war ihr zu keine Ahnung was und dass sie das jetzt von der Reisekrankenversicherung bezahlen lassen möchte. Darum wird jetzt pauschal sozusagen erstmal, da wird nicht, okay, das ist eine Rechnung über $500, das ist eine Notaufnahme, das wird schon ein Notfall sein. Einfach mal davon ausgegangen, dass das schon alles seine Richtigkeit haben wird, sondern wie du sagtest, die Regeln sind, wir müssen das überprüfen und darum muss da der Hausarzt befragt werden. Das Zweite ist, wir haben jetzt die Rechnung vom Krankenhaus gekriegt, habe ich eingescannt und an die Versicherung geschickt. Was kommt zurück? Da brauchen wir das Original. Okay, wofür braucht ihr denn das Original? Was wollt ihr denn mit dem scheiß Original? So, führt jetzt dazu, dass wir jetzt hier diese blöde Rechnung vom Krankenhaus, die nur ausgedruckt haben, also ganz normalen, ist hier nicht A4, sondern Letterformat, dass das halt, dass wir das jetzt einmal um die Welt schicken müssen, damit halt die deutsche Bürokratie ihre Genugtuung bekommt, weil sie ein Original vorgelegt bekommen hat. Und ja, es ist, naja. Bist noch da?
Ja, ich höre dich so, ja.
Okay. Also das sind so, ja, das halt achso, und das dritte Beispiel, das war total, oh Gott, das Justiz. Das war im Lawblog, ist das aufgetaucht und zwar, es war irgendeiner, also jemand, ein Anwalt ist halt, der war, wie heißt das, nicht Zwangsrichter, also hier der vom Staat, also als Anwalt, der dir vom Staat dein Pflichtverteidiger, ja. Als zur Seite gestellt worden und der hat dann halt die Pflichtverteidigung gemacht für die entsprechende und hat danach eine Kostenabrechnung gemacht und hat die eingereicht bei der entsprechenden Stelle und hatte da auch irgendwie, ja, Pauschale, bla bla bla, so und so viel für Kopien, 120 Euro. Und dann hat die sich aber auf die Hinterbeine gestellt und hat halt die entsprechende Mitarbeiterin hat halt, ja, aber das, sie haben die ja auch eingescannt beim Kopieren. Ja, ich habe die da eingescannt. Ja, aber das ist nur für Kopien. Das ist, wenn man scannt und danach ausdruckt, dann gilt das nicht. Ja, aber jeder Kopierer heutzutage arbeitet so, dass er zuerst scannt und danach ausdruckt. Ja, dann können wir das nicht erstatten. Und, okay. Und das ist und jetzt muss dieser Anwalt das da durch die Instanzen, wo ich beim Lesen mir gedacht habe, was machen Trolle eigentlich so auf Arbeit? Offensichtlich sowas.
Mhm, ja.
Und es ist doch total klar, wie das am Ende ausgehen wird. Und es ist doch auch total klar, dass dieses Geld absolut berechtigt ist. Und egal, ob der es gescannt hat oder kopiert hat und so. Aber es ist halt, hier stehen die Regeln und daran müssen wir uns halten. Naja. Das ist, und wenn die Regeln sagen, dass die Ausländer nicht rein dürfen, dann dürfen die Ausländer nicht rein. Dann kann man die Regeln auch nicht ändern.
Genau. Da wollte ich gleich auf das nächste Thema mal kommen. Wir haben ja momentan, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, irgendwie einen Rechtsruck. Das ist vielleicht auch ein bisschen quatschig irgendwie. Wir haben momentan eine Übernahme von Rechtsterroristen vom Staat, ne? Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber irgendwie so irgendwas dazwischen. Also wir haben halt mehrere Phänomene, die sich, die so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. Sascha Lobo hat das heute irgendwie schön in der Kolumne zusammengefasst. Also wir haben halt einerseits eine echte Pogromstimmung in den sozialen Netzwerken gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge. Mhm. Wir haben diese Demonstrationen in vor allem auch vielen ostdeutschen Ländern, wo Flüchtlingsheime erstellt werden, aufgemacht werden. Freital ist so eines der prominenteren Beispiele. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Und wir haben halt mittlerweile wirklich nicht nur eine Pogromstimmung, sondern wir haben Pogrome. Alleine irgendwie in diesem Jahr, also in diesem noch nicht vollständig, also noch nicht mal halb abgelaufenen Jahr, haben wir schon 200 konkrete Anschläge auf fremdenfeindliche Anschläge sozusagen, ja. Wobei halt mehrere Brandanschläge teilweise pro Wochenende auf Asylanten, Asylauffangstationen stattfanden. Und also wirklich fast so ein bisschen wie Rostock-Lichtenhagen damals, ja. Irgendwie. Genau, irgendwie und weiter verbreitet, nicht ganz so krasse Sachen, aber halt war halt dafür weiter verbreitet und halt dazu eine wirkliche Pogromstimmung dazu, die halt weit über diese einzelnen Handlungen hinausgeht, die sich ja dann miteinander vernetzen, die sich halt miteinander aufeinander abstimmen. Ich meine, Pegida ist ja auch im Endeffekt aus so etwas heraus erwachsen. Mhm. Und also mir wird momentan echt Angst und Bange. Und Sascha Lobo hat jetzt halt in dieser Kolumne, wo er das zusammengefasst hat, einen sehr guten Vorschlag gemacht, der war schon vorher irgendwo, habe ich den auch schon gelesen. Also was ist ein Vorschlag? Also er hat halt gefordert, dass man diese Leute, die diese Anschläge verüben, als das benennt, was sie sind, und nämlich Terroristen.
Ja.
Und das ist etwas, was die Politik momentan scheut, also zumindest die Regierung scheut, das so zu benennen, weil das ist nämlich das Interessante, jetzt könnte man sozusagen diesen Regelfetischismus halt auch für sich nutzen. Ne? Also könnte man jetzt nutzen im Sinne von, wenn wir es schaffen, dass diese Rechtsterroristen wirklich als Terroristen gelten in dem rechtlichen Sinne, in dem Regelsinne, wie wir es haben, dann müssten sie halt mit der gesamten Härte dessen behandelt werden, die wir die letzten Jahre im sogenannten Kampf gegen den Terrorismus ja aufgerüstet haben, ja, unser Regelset. Und das hieße dann tatsächlich, da muss ich dann sagen, das könnte tatsächlich eine wirksame Behandlung gegenüber diesen Vorkommnissen sein. Aber das ist etwas, was natürlich, glaube ich, gerade die CDU-Regierung, die eigentlich lieber dort in diesen Regionen, wo diese Hetze stattfindet, lieber Stimmen auf Stimmen fangen gehen möchte, als dass sie halt tatsächlich sich die zum Feind machen. Das werden die dann natürlich nie machen. Aber im Endeffekt müssten wir jetzt eigentlich darauf drängen, dass tatsächlich die Definition von Terrorist, die, glaube ich, die trifft einfach dazu. Und die müssten wir jetzt einfach mal durchsetzen.
Naja, ich gehe ehrlich gesagt nicht ganz so weit. Ich würde sagen, es zeigt, wie bekloppt unsere angeblichen Antiterrorgesetze doch alle sind. Und dass sie offensichtlich nur für den Fall ausgelegt sind, dass sie eh nie gebraucht werden.
Nazis nach Guantanamo, das ist doch total super.
Nazis nach Guantanamo, ja, das
ist doch halt noch leerer. Wir sollten erstens sozusagen.
Und wer bezahlt das dann? Wir alles, wa? Können wir nicht in die Griechenland-Rettung stecken?
Ja, das macht die Amis doch alles. Waterboarding, kostet doch nicht viel, ist ja nur Wasser.
Was meinst du, was in so eine Hohlbirne von Nazi an Water reingeht? Die Wasserrechnung könnten wir nie bezahlen.
Ja, wir können ja müssen ja kein Trinkwasser benutzen.
Also
ja,
ich finde diesen Begriff dieses Asylkritiker. Ob man sie jetzt gleich als Terroristen bezeichnen muss, einige von ihnen sicherlich, aber sicherlich nicht alle. Aber dieses Asylkritiker, also ich meine, es ist, eine Gruppe von Asylkritikern hat mit Baseballschlägern auf eine Gruppe von Asylbefürwortern eindiskutiert. Also es ist ja wirklich mittlerweile. Da in Freital ist das Auto von einem linken Abgeordneten in die Luft, oder nicht Abgeordneten, irgendwie Stadtrat oder irgendwie sowas, in die Luft gesprengt worden. Weil er sich für, also es ist ja mal nicht mehr so, dass die nur in Anführungsstrichen gegen die Flüchtlinge an sich vorgegangen wird, sondern es wird ja auch gegen Menschen vorgegangen, also die helfen, Zeltlager mit aufzubauen, etc. pp. Und das also es, und ich habe ja, es gab ja irgendwie diesen Tumblr da mit Zitaten von diesen Freital-Gruppen oder sowas, wo da irgendwie darüber, ja. da war ja wirklich
nichts. Die machen jetzt hier Bürgerwehr, ne? Genau.
Da ist ja nichts dabei gewesen, was nicht strafrechtlich relevant gewesen wäre. Das ist ja, also wenn ich da irgendwie, ich habe irgendwie so eins, was mir im Kopf geblieben ist, vielleicht jetzt, weil ich gerade ein Kind habe, aber so dieses, ja, auf dem Spielplatz, wenn die dann bei uns im Sandkasten sitzen, dann geben wir unseren Kindern, geben wir einfach einen Hammer und dann sollen sie mal mit der Spitzenseite nach vorne auf diese Kinder, dann werden die ja wissen, was sie davon haben. Pöbelt sich gerade wirklich jemand in einem Kommentar, dass er seine Kinder auffordern möchte, andere Kinder zu erschlagen. Und, und das, also das hat so jeden Boden von irgendwelcher von.
Das ist Pogrom, das ist ja. Einfach wirklich Pogrom. Also ich habe jetzt ganz kurze gute Nachricht, ja, ich habe ja heute einen Screenshot veröffentlicht von einem gewissen Mario Erke aus irgendeiner Firma namens eSecure. Ich hab's gesehen,
leider.
Genau, meiner Meinung nach brennen noch viel zu wenige Asylunterkünfte. Offensichtlich ist das der einzige Weg, die Politik wach zu rütteln und zu zeigen, was Demokratie bedeutet, nämlich eine Mitbestimmung. Das ist unglaublich, oder?
Genau.
Was Demokratie bedeutet.
Demokratie ist
Gebäude Menschen anzünden. Ja. Ne? Also das ist Demokratie gleich, ist doch klar, ne? Ist ja geil. Also jedenfalls, Mario Erke ist der Geschäftsführer von eSecure GmbH. Und ich habe das halt veröffentlicht und skandalisiert, auch auf Facebook. Mhm. Und darunter hat sich dann halt auch gleich so ein Kommentar-Thread gebildet, wo Leute dann darüber einig wurden, okay, dieser Mensch muss jetzt auch angezeigt werden. Ne?
Ja.
Und dann haben die gesamten Materialien zusammengesammelt und tatsächlich hat Volker König, das muss ich ihm ganz hoch anrechnen, er hat das übernommen und hat tatsächlich eine Strafanzeige gestellt.
Mhm.
Und er hat jetzt gerade kommentiert unter den Thread irgendwie Anruf von der Kripo Mönchengladbach, das LKA hat die Anzeige abgefangen und den Staatsschutz eingeschaltet.
What? Wow.
Ja, krass, oder? Also okay. Das muss man schon sagen. Das fand ich jetzt irgendwie überraschend. Aber gut.
Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Also, diese.
Es lohnt sich wirklich, diese widerlichen Arschgeigen, die auf Facebook dort sozusagen offen zu Gewalt aufrufen, auch offen
anzuzeigen.
Anzuzeigen. Weil das ist strafbar. Das ist nicht einfach nur irgendwie Hate Speech, das ist nicht einfach nur irgendwie, wir machen hier mal ein bisschen Stunk, sondern das ist wirklich strafbar. Das ist Volksverhetzung. Und das kann man auch anzeigen.
Ja, und das ist ja, also ich habe ja dann den Fehler gemacht, diesen Kommentar, auch das Original, da hast du ja irgendwie noch den Link zum Original gepostet, anzuklicken und dann mir in diesem Kommentarstrang da noch ein bisschen mehr durchzulesen. Was ja übrigens also das war in einer Facebook-Gruppe namens Sachsen wehrt sich, wogegen auch immer, egal. Und da war ja unter einem Artikel, der darum ging, wie konnten wir nur zulassen, dass diese Arschlöcher, diese Pogromstimmung aufkommt. Und irgendjemand in dem Artikel, also irgendwie hielten diese Sachsen wehrt sich Gruppe das ja tatsächlich als Argument für sich selber, dass sozusagen, dass jemand aus der Presse selbstkritisch ist. Und sagt, wir haben ja selber dazu beigetragen, dass diese aufgeheizte Stimmung zustande gekommen ist. Diese Kommentare, es ist auf der einen Seite, habe ich das Gefühl, dass man die Augen davon nicht verschließen kann, auf der anderen Seite weiß ich nicht, was offene Augen da helfen. Also, es ist. Und ich frage mich, was macht man da? Also wie geht man dagegen vor? Also ich meine, Guantanamo halte ich jetzt für keine gute Option.
Da können die nicht viel ausrichten, auf jeden Fall.
Da können sie nicht viel ausrichten, aber es ist ja...
Zumindest die Gewalttätigen.
Ja, die Gewalttätigen müssen Prozesse... Aber wenn zu viele Leute... Also das ist halt, so, wie gesagt, was ich auch vorhin so mit dieser ganzen Griechenland-Diskussion schon meinte und mit dieser Hartz-IV-Diskussion und dass, wenn man halt auf der Mitte immer mehr Druck aufübt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die braune Scheiße am Rand rausquillt. Und ich habe das Gefühl, dass entweder man geht davon aus, dass Menschen so sind, wie diese Leute halt so sind und dass du halt immer ein gewisses Ausmaß an Nazis haben wirst, die halt wider jeglichen Verstand halt einfach andere auslöschen wollen, dann ist das eine Möglichkeit, die Welt zu sehen. Ich ziehe es vor, den Optimismus mir an der Stelle zu wahren und zu sagen, es gibt die Möglichkeit, diese Menschen zumindest davon abzuhalten, zumindest dafür zu sorgen, dass diese Menschen jederzeit schnell genug in ihre Schranken gewiesen werden in einer Gesellschaft. Und die Frage ist für mich, wie schafft man eine Gesellschaft, in der Arschlöcher wie diese, wenn schon nicht existieren, dann wenigstens nicht trauen, sich das Maul aufzumachen. Weil nicht weil sie irgendwie mit dem starken Staat bedroht werden, das halte ich immer für die letzte Möglichkeit oder für die schlechteste Möglichkeit von allen, sondern einfach weil sie wissen, dass sie sich damit jegliche soziale Akzeptanz verspielen. Und irgendwie haben wir es in den letzten Jahren geschafft oder ist in Deutschland offensichtlich eine Stimmung entstanden, die sowas jetzt zulässt. Und die gab es schon öfters mal, diese Stimmung. Also ich meine, es ist ja auch kein neues Phänomen, dass Nazis Asylbewerberheime anfackeln und der Mann von der Straße das doch irgendwie alles ganz akzeptabel findet.
Hast du diese Videos aus Freital gesehen, wo sie da diese Bürger befragt haben, ja? Und dann, also das waren jetzt nicht die Nazis, nicht die, die da demonstriert haben. Die hat man ja auch gesehen, aber also wirklich so Leute auf der Straße, wo dann die eine meinte so, wo dann meinte so, ja, finden Sie das denn okay, wenn hier Trupps rumlaufen, die Leute zusammenschlagen und Flaschen werfen und Heime anzünden? Und dann meinte sie, ja, das geht ja nicht gegen Deutsche. Das meinte die wirklich. Also sie meinte wirklich so, ja, aber das geht ja nicht gegen Deutsche. Also so, also ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Denkprozess da nicht einfach nicht stattgefunden hat, ne? So wirklich so eine reine, aus Convenience sozusagen Antwort war so, ja, also ich habe ja nichts zu befürchten. Also ich bin ja, ich habe ja weiße Hautfarbe, so ist, was soll denn schon passieren?
Ich bin nur gegen andere.
Was soll ich denn dagegen haben? Ne? Also es geht ja nicht gegen Deutsche. Und
das nächste finde ich ja immer noch.
Überhaupt nicht drüber hinweg, das ist so krass.
Die nächste Stufe finde ich ja immer noch, das war irgendwie, da hat ein Verwandter von mir, der hat das kommentiert, also hat irgendjemand da irgendeinen Artikel halt, ja, und bla bla bla, also so übliche rassistische Scheiße. Und dann, aber wenn man das mal sagt, dann wird man sofort als Rassist bezeichnet. Und hat halt der mein Verwandter darunter geschrieben, so, ja, du hast es vermutlich noch nicht erkannt, aber du bist ein Rassist. Woraufhin der dann total explodiert ist. So, was willst du denn mich hier als? Und wo ich mich dann frage, der Typ hatte ein Profilbild, eine Reichskriegsflagge. Er hat die NPD geliked. Er schreibt offen rassistische Kommentare, die wirklich nur noch rassistisch sind. Ja, so, es ist ja nicht so, dass Rassismus etwas ist wie Glatzköpfigkeit, womit man nun mal einfach geschlagen ist, wo man dann, selbst wenn man offensichtlich eine Glatze hat, vielleicht nicht so gerne hört. Du kannst es dir aussuchen. Es ist ja nicht so, und das finde ich halt die nächste Härte. Es ist ja,
welche Realitätserweiterung muss man denn eigentlich haben? So? Also ich meine,
wenn
so,
du nicht willst, dass dir die Leute sagen, dass du nach Scheiße stinkst, dann hör einfach auf, jeden Tag in die Güllegrube zu springen. Die Leute sagen dir das nicht, um dich damit zu beleidigen, sondern weil du stinkst. Wenn du nicht Rassist genannt werden willst, dann hör auf, rassistische Kommentare bei jeder Gelegenheit zu posten.
Ja, das ist echt. Also, Sascha hatte sie so schön genannt, die Aber-Nazis, ne? Also, ich bin ja kein Nazi, aber.
Ja, dann warum gibst du, wenn du kein Nazi sein willst, warum gibst du dir dann so verdammt viel Mühe, ein Nazi zu sein?
Ja. Nur weil ich denke und argumentiere und alles genauso finde wie Nazis, bin ich doch noch lange kein Nazi. Ist aber klar, also.
Ich meine, das ist ja in Das nimmt ja mittlerweile Ausmaße, das ist ja, in Hellersdorf ist das ja, machen Nazis das ja offensichtlich mittlerweile, dass wenn sie von irgendwelchen Linken als Nazi bezeichnet werden, die dann anzuzeigen wegen Beleidigung.
Was übrigens keine großen Erfolgschancen hat.
Ja.
Da gab es dann nämlich ein Gerichtsurteil, das.
Ja, aber weißt du, was es für einen wunderbaren Vorteil hat? Man kann dann nämlich, wenn man nämlich Anzeige erstattet hat, wegen Beleidigung, dann kann man nämlich seinem Anwalt sagen, ich möchte gerne Akteneinsicht haben, und in den Akten steht dann die Adresse von der Person, die dich als Nazi...
Ach, stimmt, ja. Okay.
So, das heißt, man hat hier mal ein fantastisches Instrument geschaffen, das...
Um einen Antifas an die Nazis auszuliefern.
Ja. Dass das der Fall ist, dass man... Diana hat das auch mal gemacht, die hat gesehen, dass jemand beim Ausparken ein anderes Auto gerammt hat und dann Fahrerflucht begangen. Und sie hat dann halt das Nummernschild aufgeschrieben und den angezeigt. Und das Erste, was sie hatte, waren Drohanrufe von dem Typen. Weil der halt zu seinem Anwalt gegangen ist, hier, gib mir mal Adresse. Und dann halt gesagt, ich weiß, wo du wohnst. Wenn du die Anzeige nicht zurücknimmst, dann reden wir nochmal.
Wobei das ja andersrum war, aber gut, ja. Hm? Wobei es ja dann andersrum ist, also.
Nee, dieser Typ hat Dianas Adresse und Telefonnummer bekommen.
Genau, aber weil Diana ihn angezeigt hat.
Ja, genau. Also, aber dass man. Dass man sozusagen die automatisch auch die Adresse und gerade in solchen Situationen bekommt, ist schon ziemlich, ziemlich haarsträubend. Also, das ist. Frag mich, welche Logik dahinter steckt, aber okay. Ja, und. Aber, also, es ist. Ich
habe ja, ganz kurz, wir hatten ja schon mal so einen Streit darüber, irgendwie wie Neonazismus oder wie, sag ich mal, fremdenfeindlich oder wie auch mal, so wie solche Sachen entstehen.
Ja. Yeah.
Ich habe jetzt gerade da nochmal drüber nachgedacht, weil, also nicht konkret über Nazis, aber ich habe jetzt gerade über etwas Ähnliches nachgedacht. Ich weiß nicht, du hast mitgekriegt über die Implosion von Reddit wahrscheinlich auch, oder?
Ja. Ja, ja.
Genau, also das ist ja auch so ein, das ist momentan ein sehr, sehr netzzentriertes Thema und eigentlich sind wir auch so ein Netzpodcast.
Schauen wir mal jedenfalls. Stimmt. Wir haben kurz über Instagram geredet.
Ja, stimmt. Es ist irgendwie, Netzpolitik ist eigentlich irgendwie uninteressant geworden, oder? Ich meine, wir können auch über die Vorratsdatenspeicherung sprechen, aber was sollen wir da schon wieder reden?
Wir können auch über den Piratenpartei-Tag reden.
Oh Gott, don't get me started.
Oh Mann.
Ja. Aber ich fand Reddit spannend im Sinne von, dass sich da etwas gezeigt hat, was, glaube ich, auch einen gewissen exemplarischen Charakter hat für Dinge, die im Internet passieren. Also meine Theorie ist halt, also es wurde viel geschrieben über Reddit im Sinne von, ja, irgendwie halt das Übliche, ne? Irgendwie, wie ist das Medium Internet daran schuld, dass irgendwie Leute halt kein Benehmen haben, ne? Yeah. Von wegen so Anonymität und man sitzt sich nicht gegenüber und die üblichen Thesen da irgendwie. Das war eben mittlerweile einfach nur noch auf den Sack, so, weil ich dachte eigentlich, irgendwie ist das Internet mittlerweile einfach so ein Lebensraum, der allgemein akzeptiert ist und dass wir diese Dinge mittlerweile dass wir im Endeffekt die Besonderheiten des Mediums einigermaßen eingepreist haben. Was mir immer fehlt bei der Analyse ist, dass Reddit halt eine Kultur ist. Dass diese einzelnen Communities, die es gibt, die sich dort etablieren im Internet, dass das Kulturen sind im Sinne von, dass es akkumulierte Handlungen Einzelner sind, die zusammen ein Normengefüge für alle weiteren Handlungen bewerkstelligen. Ne? Also das heißt, bestimmte Handlungen wahrscheinlicher machen, andere unwahrscheinlicher. Das ist das, was ich unter Kultur verstehe und das ist das, was im Internet passiert, was eigentlich überall passiert, wenn sich Menschen über einen längeren Zeitraum miteinander interagieren. Und Reddit hat durch seine Politik natürlich ganz klar, irgendwie, wie sie halt damit umgegangen sind, auch durchaus mit Anonymität und mit Unmoderiertheit, eine Kultur oder Kulturen erschaffen, im Sinne von Subreddits, die halt so eine Anything-Goes-Attitüde umgewandelt haben in ganz konkrete Troll-Aktionen, ganz konkrete Harassment-Aktionen, ganz konkrete, sag ich mal, moralisch fragwürdige Dinge, die sich dann halt einfach auch etabliert haben. Ne? Also ich sag mal so, also es gibt halt zum Beispiel diesen soziologischen Gewaltforscher, der Rensmar, ne? Das ist dieser, der auch mal entführt worden ist in den 80er Jahren. Sehr, sehr interessant, den Typen. Der ist sehr intelligent. Der hat sein gesamtes Familienvermögen im Endeffekt daran investiert, halt soziologisches Institut aufzubauen und an Gewalt zu forschen. Was ist Gewalt? Wie entsteht Gewalt? Und so weiter und so fort. Aus so einem ganz eigenen Interesse heraus, auch wahrscheinlich aus seiner eigenen traumatischen Erfahrung heraus. Mhm. Und er hat sehr spannende Einsichten, finde ich immer, weil er meint halt, okay, der Mensch ist zu Gewalt fähig, der Mensch hat halt Gewalt in sich, aber es ist nicht so, dass irgendwie Gewalt halt ständig herausgekehrt wird, sondern sie wird eigentlich zurückgehalten dadurch, dass der Mensch in einer Umgebung existiert, in einer gesellschaftlichen Umgebung existiert, wo es nicht akzeptiert ist, dass man einfach so Gewalt anwendet. Und das ist das, was den Menschen daran hindert, Gewalt anzuwenden. Wenn aber, wenn zum Beispiel ein Regime-Change kommt und zum Beispiel so etwas wie das Dritte Reich passiert, ja, also das ist natürlich auch die Frage, wie kann sowas wie das Dritte Reich existieren? Und Gewalterfahrung etwas ganz Alltägliches, etwas ganz Normales passiert wird, was du jeden Tag erstens erlebst, was du jeden Tag siehst, was um dich herum als akzeptierte Form des Umgangs miteinander praktiziert wird, dann wirst du automatisch selber sehr, sehr viel wahrscheinlicher zu Gewalt neigen, als wenn du eben in einer friedlichen Gesellschaft bist. Ne? Das heißt also mit anderen Worten, Kultur und Verhalten sind extrem miteinander verschränkt.
Ja.
Und ich glaube, dass halt sowas, was Reddit eben passiert ist, ist halt, dass sie eben eine Kultur der verbalen Gewalt gezüchtet haben oder zumindest es zugelassen haben, dass sich eine solche verbale Kultur der Gewalt passiert. Und wenn dann halt tatsächlich dann, wie passiert, sie versuchen dann irgendwann doch einzuschreiten, dann ist das Ding ihnen einfach komplett um die Ohren geflogen. Ja, weil plötzlich irgendwie eine bestimmte Kultur halt mit diesen, sich dann plötzlich eingeschränkt gefühlt hat. Und das ist auch, was wir momentan erleben in ganz Social Media und auch dort, wo sich die Rassisten zusammenrotten und halt irgendwie miteinander sich gegenseitig Wettkämpfe daran austragen, wer krassere, gewaltförmigere Forderungen stellt, wie Ausländer zu behandeln sein sollen. Ja? Mhm. Und da passiert dann halt so eine Steigerungs- und Übersteigerungslogik, die dann halt halt eben, wie gesagt, dann wieder zu so einem normativen Korsett wird, innerhalb deren dann wieder alle Leute agieren und ihre Handlungen abgleichen. Also wir Menschen, wir gleichen immer unsere Handlungen mit der Handlung unserer Umwelt ab. Mhm. Ja? Und wenn wir merken, okay, eine bestimmte Handlung ist okay und wird akzeptiert, dann sehen wir halt, dann gehen wir diesen Weg weiter, so Trial and Error mäßig, ja. Und ich glaube, das ist das, was ich meine. Also wir müssen, wenn wir solche rechtsradikalen oder vielleicht auch maskulinistischen oder Trollgeschichten irgendwie, wenn wir die bekämpfen wollen, dann müssen wir diese Kultur bekämpfen. Dann müssen wir dieses Normenkorsett, das sich halt aus diesen Handlungen dieser jeweiligen Akteure herausgebildet hat, das müssen wir bekämpfen. Und das geht meines Erachtens nur durch wirklich, wirklich harte Repression und durch Schaffung von Tabus und der Schaffung von vielleicht tatsächlich Beispielen im Sinne von, also wie sagt man, Exempel, ja, also dass man Exempel statuiert. Ich fand jetzt zum Beispiel, da gab es jetzt zum Beispiel diesen einen Fall, wo der eine Typ auf Facebook irgendwelche rassistischen Posts geschrieben hat, wie man mit Ausländern auseinanderzusetzen hätte. Und der war angestellt bei Porsche in Österreich. Mhm. Und das ist dann halt irgendwie an die Geschäftsleitung gekommen und die haben ihn einfach vor die Tür gesetzt. Mhm. Das fand ich gut. Das fand ich gut. Mhm. Also einfach gar nicht mal, weil der jetzt irgendwie dann unbedingt jetzt dazu bekehrt worden ist, oh Gott, jetzt habe ich meinen Job verloren, weil ich meine Einstellung habe, ich muss meine Einstellung ändern. Vielleicht passiert das, vielleicht auch nicht. Ich sehe da auch keine großen Chancen, dass das passiert. Hm. So what? Aber alle anderen sehen, auf Facebook rassistische Posts zu machen, kann mich meinen Job kosten. Das lasse ich bisschen vielleicht besser. Und ja, dann hast du halt eben einen Rückbau dieser Kultur, weil sobald diese Äußerungen nicht öffentlich getätigt werden, wird dieses Normengefüge nicht hergestellt. Ja? Mhm.
Ja, also bin ich tatsächlich anderer Meinung. Ich glaube, also was du jetzt quasi sagst, ist, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, sozusagen, um diese Kultur zu zerstören.
Die Meinungsfreiheit, also nicht im Sinne von staatlicher Meinungsfreiheit. Also ich glaube nicht.
Naja, aber in dem Fall, hat dieser Typ seine Meinung gesagt und hat dafür Repressionen erfahren, nämlich dann, dass er seinen Job verloren hat, also vielleicht seine wirtschaftliche Existenz verloren. Also das ist, finde ich, schon eine ziemlich massive Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und
du musst da sehr vorsichtig sein, das ist ein rechtlicher Begriff.
Moment mal. In dem Fall war es einfach so, es ist ja nicht so, dass er quasi in der Kantine bei Porsche das gesagt hat, sondern er hat in seiner privaten Freizeit hat er das und das. Ich sage jetzt nicht, dass man den nicht hätte feuern dürfen. Ich sage einfach, das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Nach deutschem
Recht übrigens tatsächlich nicht. Also im deutschen Recht wäre das anzweifelbar.
Und ich glaube übrigens auch nicht, was du jetzt gerade sagtest, dass sozusagen, du hast das ja so einen Halbsatz gesagt, dass bei dem sozusagen Hopfen und Malz verloren ist. Ich kann mir halt.
Vielleicht nicht, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ist mir
also ich kenne Freunde von mir, Schulfreunde von mir, die als Teenager eine Tendenz hatten in diese Nazi-Richtung, die für eine, also jetzt nie schlimm, aber schon so mitläuferhaft, also nie selber sich irgendwas, aber schon so irgendwie so, sag mal, habt ihr sie noch alle? Die, wo sich das 2-3 Jahre später, also die vielleicht durchaus so eine Kommentare hätten abgeben können, wenn es damals Facebook schon gegeben hätte, die 2-3 Jahre später, bei denen sich das also wirklich ins Gegenteil, also wo du es heute einfach nicht mehr glauben würdest, dass es jemals so war. Weil sie so weit davon entfernt sind. Also das ist keine, die durchaus auch über die Zeit, also nicht einfach, wo das dann einfach weg war, sondern die über die Zeit reflektiert haben und gesagt haben, da habe ich ja damals eine ziemliche Scheiße, bla bla bla, das und das erzählt und bla. So. Und das ist nicht passiert, weil irgendwie von außen so massiver Druck aufgebaut ist in dem Fall, sondern weil sie sich weiterentwickelt haben. Und weil sie tatsächlich den Kontakt zu diesen Gruppen verloren haben und so. Und ich glaube, dass der ja offensichtlich sehr jung ist und er ist halt ein Teenager und er ist vielleicht ein bisschen naiv. Und das muss nicht sein, aber es kann durchaus sein, dass sich das alles nochmal rauswächst.
Und ich will jetzt, ja, klar.
Und du hast ja gerade diese Kultur auch, also sozusagen, ich glaube nicht, dass man diese Kultur zerstört, indem man an ein paar einzelnen Exempel statuiert, weil ich glaube, das verfestigt diese Kultur eher im Gegenteil. Diese Kultur, also eine Kultur lebt ja auch, also kann ja durchaus davon leben, dass man sich so Abschottungsmechanismen gegenüber der Umwelt aufbaut. Und das ist ja auch, davon lebt ja diese Kultur gerade auch, das Establishment ist gegen uns und probiert uns zu unterdrücken und wir sind die Meinung des Volkes und wir lassen uns nicht mehr länger unterdrücken. Und in dem Moment, in dem, also das war da, es ging übrigens auch, war ein Artikel bei diesem Sachsen-Werzig, da war auch ein Artikel dazu verlinkt, wo darauf hingewiesen worden ist. Und genau das war natürlich die Einstellung der Leute darunter. Jetzt erst recht. Und genau. man hat diesen Märtyrer-Mythos plötzlich, weißt du, so dieser.
Ja, ganz kurz ein Exkurs. Ich glaube ja, das liegt genau an diesem Medienwandel, den wir halt mit dem Internet haben, dass halt vorher hattest du halt irgendwie diese wenigen Mainstream-Medienkanäle und jetzt hast du halt eben das Internet. Das ist ja etwas, was wir eigentlich, genau du und ich, ne, immer gefeiert haben im Sinne von so, ja, jetzt ist irgendwie der Gatekeeper weg und jetzt kann irgendwie etc. und so weiter und so fort. Was jetzt sich ja durchsetzt und was du ja auch sehen kannst irgendwie an Pegida und so Geschichten, ist ja dieses mega große Misstrauen jetzt plötzlich, das gegenüber der Presse stattfindet. Also im Gegensatz zu uns, die wir gedacht haben, okay, gut, jetzt haben wir haben jetzt hier eine Chance auf mehr Vielfalt und natürlich sind die Massenmedien auch nicht fehlerfrei und wir müssen, und das ist gut, dass sie korrigiert werden und so, was jetzt unsere Einstellung war, wird jetzt bei denen natürlich zu, oh, diese mega manipulativen, die alle zu einer großen ideologischen Soße gehörenden Massenmedien, die uns infiltrieren und diese ganze Lügenpressediskurs und so, ne? Wird es halt sozusagen pauschal und komplett abgelehnt. Und stattdessen wird jetzt irgendwie gesagt, irgendwie, ja, und jetzt nur im Internet könne man sich irgendwie noch richtig informieren und meinen damit halt irgendwie ihre komischen Sprallo-Foren, wo sie halt sich gegenseitig irgendwelche anekdotischen Evidenzen an den Kopf werfen.
Das sind ja immer wieder
wie schlimm doch der Ausländer ist und so. Und das ist ja genau der Punkt. Also dass halt sich dort, dass natürlich diese wenigen Massenmedien, die vorher da waren, die hatten ja genau das, diese Gatekeeper-Funktion im Sinne von dieser Kultur, was ich vorher geredet habe. Ja? Also das heißt, Öffentlichkeit wurde damals definiert von sehr, sehr wenigen Leuten. Von Leuten, die halt einen bestimmten Ausbildungsberuf hatten und die halt eine Lizenz hatten und so weiter und so fort. Und diese Öffentlichkeit hat natürlich vorgegeben, im gewissen Sinne auch, was die richtige Form des Verhaltens ist. Natürlich gab es auch schon immer in den Massenmedien Fremdenfeindlichkeit. Ne? Das ist natürlich etwas, was sie schon immer auch mit aufgenommen haben, also auch der Spiegel und solche Geschichten. Gab es ja gerade wieder einen Diskurs darüber, über Spiegel, rassistische Spiegeltitel vor ein paar Jahren. Und aber im Endeffekt gab es immer irgendwie auch einen innerhalb dieser, sag ich mal, Publikationselite immer auch Mechanismen, die da halt auch immer sozusagen eine Art von Bremse drin hatten, die das Ganze sozusagen auch immer noch in so für sie, wie sie jedenfalls glaubten, handelbare Dimensionen gemacht. Und was jetzt passiert im Internet ist natürlich, dass halt eine, dass es völlig losgelöst ist von diesen Diskursen im Journalismus. Und dass sich halt dort sozusagen der Hass halt relativ frei akkumulieren und ausrasten und eskalieren kann.
Du meinst quasi...
Oh Gott, ich höre mich schon, wieder, schon an wie so ein Kulturpessimist.
Also Arbeitsthese jetzt quasi, ohne das Internet hätte das Dritte Reich niemals entstehen können.
Nee, ganz anders. Ich habe es vorhin auch schon getwittert. Das Vierte Reich ist dezentral.
Also...
Nee, aber das ist tatsächlich auch ganz interessant. Also wenn du überlegst, das Dritte Reich ist ja tatsächlich auch mit einer Medienrevolution gleichzeitig sozusagen gestartet, und zwar mit der des Radios. Du hattest ja die erste elektronische, das erste elektronische Massenmedium mit dem Radio. Und tatsächlich hat innerhalb der Propaganda und der Entwicklung der Propaganda im Dritten Reich das Radio eine ganz, ganz massive Rolle gespielt. Mhm. Es gab natürlich erstmal irgendwie, gerade in Deutschland, in den USA war das halt ein ziemlich, am Anfang ja totales Hobby-Ding. Ne? Irgendwie jeder hat irgendwie so seinen Piratensender da aufgesetzt. Irgendwie in Deutschland war das ja von Anfang an extrem reguliert und extrem eingeschränkt, wer da was senden durfte. Und dementsprechend hatte dann auch hatten die Nazis dann relativ exklusive Verfügungsgewalt über die Radiostation. Auch dann natürlich über diese ganze Gleichschaltungsgeschichte. Und was da der Punkt war, war natürlich, dass halt irgendwie, es gab noch keine kulturelle Imprägnierung gegenüber wirklichen Massenmedien. Also es gab halt, es war ein neues Medium im Sinne von, es gab noch keine Mediennutzungs- und vor allem noch keine medienkritischen Nutzungspraktiken. Ja, irgendwie, es gab nur irgendwie, man hörte plötzlich Stimmen aus diesem Gerät, und diese Stimmen waren irgendwie eine unglaubliche Autorität auf diese Leute. Es ist nicht so wie heute irgendwie, dass man halt irgendwie so, das, was du mal im Radio erzählen, ist Quatsch oder sowas, sondern das war halt einfach irgendwie, es gab noch gar keinen Diskurs darüber, sondern was so aus dem Radio kam, das war so ein bisschen wie das gedruckte Wort. Das ist einfach irgendwie eine Autorität, ja. Mhm. Und es gab halt keinerlei, also so stelle ich mir das vor, dass halt keine kritische Distanz dazu gab, was man so hörte. Ja, merkt's ja auch bei Podcast, alles, was wir reden, ne, irgendwie jetzt hier in die Ohren unserer Hörer, ja, das kommt natürlich auch genauso rüber, als ob wir die absoluten Autoritäten in unseren Bereichen sind, und alle Leute müssen jetzt genau tun, was wir ihnen sagen.
Gestern als Experte bezeichnet worden.
Jetzt müsst ihr als allererstes irgendwas.
Als Experte bin ich gestern bezeichnet worden.
Mhm. Echt? Von wem? Was? Wie?
Ach, ich, neuer Mitarbeiter. Ich habe ihm was erklärt. Also es war sehr lustig, weil ich habe... Ich kam zu meinem Tisch und meinte, blah, 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 somebody told me you're an expert about this and I have a question. Da habe ich so, okay, mal gucken, ob ich die auch wirklich so, hab so, wow, okay, so ein bisschen so, not an expert. Und dann hat er die Frage gestellt und dann habe ich tatsächlich relativ ausführlich dazu antworten können. Und dann war ich irgendwann fertig und hat sich artig bedankt und hat dann, you are an expert. Das fand ich dann sehr lustig, so dass das nochmal nachgeht. Also für Protokollhändler auf iOS bin ich ein Expert.
Also liebe Hörer, ihr merkt, ne, irgendwie Max ist der Experte, und wenn er euch etwas sagt, was ihr tun oder lassen wollt, dann tut es oder lasst es.
Zumindest zum Thema Protokollhändler und Deep Linking.
Deep Blinking?
Oder? Deep Linking.
Okay. Tief blinken.
Tief blinken. Deep Blinking, also bin ich auch Experte für.
Also ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass halt irgendwie eine Gesellschaft, auf die ein neues Medium trifft, das ist, was Dirk Becker sagt, also jede Medienrevolution ist für die Gesellschaft eine Katastrophe, in dem Sinne, dass halt irgendwie alte Strukturen halt gegenüber diesen neuen Medien noch nicht noch keine sozusagen angepassten Handlungspraktiken hat. Und deswegen kommen neue Medien halt immer sozusagen mit neuen gesellschaftlichen Konfrontationen, die sie bisher noch nicht kannten. Und was wir momentan erleben, ist halt einfach dezentraler Hass, also dezentrale Akkumulation von hassvollen Menschen, die ungebremst sich artikulieren können.
Also ich sehe das tatsächlich überhaupt nicht so einseitig wie du, weil ich sehe gerade in der aktuellen Debatte, probiere ich immer rauszuarbeiten, dass ja die ganz klassischen Medien da selbstverständlich ihren Anteil dran hatten an dieser ganzen Sache. Also und da gibt es ja wirklich mehr als genug Beispiele für. Also ich habe schon das Gefühl, dass möglicherweise vielleicht ist das auch ein Spiegelbild dessen sozusagen, dass sie wieder das, was sie auf Facebook und so weiter lesen, dass ihnen das als dass das okay, das ist das, worüber wir schreiben müssen, weil das ist offensichtlich das, was die Leute interessiert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das ja so ein Prozess ist, der durchaus, es ist ja nicht so, dass sich die klassischen Medien in letzter Zeit niemals negativ über Flüchtlinge geäußert hätten oder die Bundesregierung oder die CSU, sondern es ist ja, das Ganze ist ja ein Prozess, der ja ganz klassisch, als ob es gar kein Internet gäbe, auch von oben so mit reingepumpt wird. Mit genau dem gleichen Vokabular, mit dem, da bei der CSU, diese Auffanglager, die jetzt da an der bayerischen Grenze geschaffen werden soll, diese Gesetzesverschärfung, dass quasi jeder Asylbewerber automatisch in den Knast geht. Und so, also das ist ja, das kommt ja nicht aus dem Nichts.
Genau, also das ist ja, ich will da nur mal Mario noch mal zitieren, also
ja.
Der da sagte halt irgendwie, es müssen noch mehr Flüchtlingsheime brennen, damit unsere Stimme des Bürgers halt noch mehr gehört wird. Ne? Man muss ja sagen, Rostock-Lichtenhagen war ja politisch extrem erfolgreich. Also sie haben halt diese Flüchtlingsheime damals ja auch schon angezündet.
Mhm.
Und sie haben dadurch halt wirklich bewirkt, dass eine radikale, menschenverachtende Reform des Asylrechts stattgefunden hat. Also ja. Das Asylrecht als Grundrecht wurde damals quasi abgeschafft. Und die repressiven Asylparagraphen, die wir heute haben, wurden damals genau durch diese Anschläge halt forciert. Und das heißt mit anderen Worten, die Politik hat genau das getan. Also sie haben halt tatsächlich irgendwie diese rechtsradikalen Straftaten direkt in Politik umgesetzt, die den Nazis, die Nazis sehen wollten.
Mhm.
Und was dieser Mario da halt schreibt, hat durchaus Hand und Fuß im Sinne von, ja, also wenn wir jetzt noch mehr Flüchtlingsheime anzünden, dann wird die Repression gegen Flüchtlinge noch erhöht. Das ist ja in meinem Interesse.
Ist das schon passiert?
Ja, irgendwie. Genau, und genau, das, was du gerade beschreibst, es passiert. Es passiert genau jetzt. Also das heißt mit anderen Worten, den Nazis wird stattgegeben. Wenn die Nazis wieder Gewalt machen, dann wird nicht gegen sie vorgegangen, sondern wird halt gegen Flüchtlinge vorgegangen. Das ist immer wieder das gleiche Muster. Das ist echt einfach richtig widerlich.
Es wird nicht gegen die Nazis vorgegangen, weil es sozusagen der Weg des geringeren Widerstands ist. Wenn die Nazis jetzt plötzlich anfangen würden zu sagen, enteignet die Deutsche Bank, dann würde natürlich gegen sie vorgegangen werden. Das Problem ist einfach, also dass halt Asylbewerber keine Lobby haben. Und ich habe so ein bisschen mittlerweile auch, also so dieses in Deutschland, dass das sehr stark, also dass dieser Hang zum Ausländerfeindlichen, der ja dann auch von der Politik gerne aufgegriffen wird, dass der auch ein bisschen daher kommt, weil die Wahlgesetze in Deutschland halt so sind, wie sie sind. Nämlich, dass sozusagen du Urdeutscher sein musst, um wählen zu dürfen. Das heißt, dass eben so eine CSU kann komplett ungestraft am rechten Rand zündeln, weil die Linken sie sowieso nie gewählt hätten. Und die Leute, die vielleicht, also der türkische, der hier schon seit vielen Jahren lebt, oder der Syrier, der hier schon seit vielen lebt, die dürfen halt nicht wählen. Also die haben sowieso noch nie CSU gewählt, selbst wenn sie vielleicht von einer Meinung her CSU gewählt hätten. Aber dadurch, dass man, was ich sagen will, dass man diese Menschen auch so ganz bewusst, ja, also jeden, nicht nur Flüchtlinge an, also nicht nur die aktuelle Flüchtlingsgeneration sozusagen, sondern auch die, die vor ihnen gekommen sind oder die, die mit ihnen verwandt sind oder die zumindest aus demselben Land oder aus derselben Region kommen, sie werden ja auch komplett aus dieser öffentlichen, aus jeglicher öffentlichen Diskussion rausgehalten. Und sie dürfen nicht wählen, sie haben viele Rechte einfach nicht und sie finden darum einfach nicht statt.
Sie haben ja auch eh schon echt Schwierigkeiten, sich im Diskurs überhaupt irgendwie einzubringen, weil sie meistens natürlich auch die Sprache einfach nicht verstehen. Ne? Also ich meine, das ist ja auch.
Nee, ich spreche jetzt von Leuten, die hier schon lange leben. Also
ja klar, aber die meisten, oder sag mal, sehr, sehr, sehr viele haben ja schon dieses Hindernis. Das ist ja schon irgendwie, das ist ja schon die erste große Hürde.
Nee, aber was ich halt sagen wollte, ja, wenn ein Syrer, der hier schon seit 20 Jahren lebt, wählen dürfte, dann, und der natürlich oder mit höherer Wahrscheinlichkeit als ein Freitaler, sagen wir es mal so, ich würde dazu neigen würde zu sagen, dass eine Flüchtlingspolitik eine gute, was Sinnvolles ist, dann könnte sich die Politik nicht so, dann müsste sie wenigstens, liefe sie Gefahr, einen Nachteil davon zu haben, wenn sie so rassistisch polemisiert. Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Also es ist ja offensichtlich, die CSU ist ja da an vorderster Front mit dabei. Weil es halt so praktisch, es passiert nichts Schlimmes, wenn man es nicht macht. Man hat die Leute irgendwie, die wählen einen brav weiter. Irgendwann halten sie wieder die Fresse und solange sie nicht Geschäfte einschlagen, na, was ist ja nichts Schlimmes passiert, so nach dem Motto.
Ja.
Ja. Ich hab keine Ahnung, was man dagegen
Also ich halte auf jeden Fall erstmal dieses Narrativ für eine gute Geschichte, dass man sagt, okay, oder das Framing, sagt man irgendwie, das Framing, zumindest gewaltbereite Nazis sind Terroristen. Mhm. Und ich meine ganz ehrlich, diese Unterschätzung von terroristischer Bedrohung von rechts, wo sie uns so hingeführt hat, das kann man ja am NSU-Prozess sehr, sehr gut sehen.
Ja, ja? Stimme ich total mit dir überein, gar keine Frage.
Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die momentane alltägliche Definition von Terrorist eine rassistische ist, im Sinne von
natürlich.
Ein Terrorist ist, wenn ein dunkelhäutiger Hellhäutige bedroht.
Ja, natürlich, das ist doch gar keine Frage.
Und aber wo die Deutschen doch solche Regelfaschisten sind und Regelfetischisten sind, könnte man doch jetzt eigentlich genau auf eine sehr, sehr konkrete Definition von Terrorismus abstellen, die unabhängig ist von irgendwelchen Hautfarben, und dann müssten ein Großteil derjenigen, die dort irgendwie Rambazamba machen, eigentlich darunter fallen. Und dann könnten wir halt wirklich mal über den Krieg gegen den Terror sprechen, und dann
also
könnten wir auch wirklich mal die ganzen Repressionsmaßnahmen
da auch mal. Krieg gegen den Terror würde in der Form jetzt quasi einen Bürgerkrieg bedeuten. Also ich halte das
nicht total dafür.
Bürgerkrieg gegen Nazis, Krieg. Ich finde, dass man jetzt eine Zschäpe, dass man die vor Gericht zerrt, und dass man diese Auswüchse vor Gericht zerrt und sie und dass es diesen Begriff der Hate Crime in Deutschland nicht gibt, sozusagen, dass immer getan wird, als wenn irgendwelche Nazis Ausländer jagen, dass immer so getan wird, als ob sich irgendwie zufälligerweise drei Besoffene in einer Kneipe getroffen hätten, und dass sozusagen, es hätte ja jeden treffen können. Nein, es hätte nicht jeden treffen können. Es hat diesen Menschen getroffen, weil er ein Ausländer ist. Und das ist etwas anderes, als wenn. Und bin ich dafür. Bin ich tatsächlich dafür, dass man dieses auf dem rechten Auge blind sein, was es, glaube ich, tatsächlich in Deutschland nach wie vor sehr stark gibt, dass man das entzieht. Ich glaube aber, dass in dem Moment, in dem ein nennenswerter Teil der Bevölkerung 10, 15% dann hast du tatsächlich, also dann kommst du mit diesem Terrorismusbegriff nicht mehr weiter. Dann, und da glaube ich, dass es, weil, was willst du machen? Willst du diesen 10-15% der Bevölkerung in den Knast sperren? Und würde es was bringen? Also davon abgesehen. Und ich glaube, dass der Fisch stinkt vom Kopf her. Das ist das, was wir gerade erleben, sind die Auswüchse. Also es ist ja zum Beispiel auch so ein bekanntes Phänomen, wenn es einem Land wirtschaftlich schlechter geht, nimmt die Rechtsradikalität zu. Und das, oder eben wirtschaftliche Ängste existieren. Und es sind halt, und gerade im Osten, ja, Deutschland geht es als Gesamtwirtschaft total toll, aber da im Osten, wo die alle wohnen, da ist halt die Arbeitslosigkeit nach wie vor extrem hoch. Und da sind halt, ich hab über, wie heißt der Axel Stoll? Wie hieß denn der Typ? Dieser Flug.
Dr. Axel Stoll, ja.
Ja, der muss man wissen, dieser Typ.
Ja.
Gestern habe ich ein Interview mit den zwei Psychologen gelesen, die ihn letztes Jahr interviewt haben. Und da ging es darum, also es ist ja letztes Jahr, kurz bevor er gestorben ist, haben die ein Interview, also wussten sie nicht, dass er kurze Zeit später sterben wird, aber die haben ja ein Interview mit ihm gemacht und das sind. Ich glaube, da war irgendwie auch Ralf Stockmann hat da noch mit reingespielt irgendwie. Also der hat da,
ja, Ralf hat
die, er das gefilmt?
Er hat die Fotos gemacht.
Ach, ja. Die Fotos hat er gemacht, genau. Und die haben ihn ja interviewt und jetzt ist mit ihnen ein Interview gemacht worden, so nach dem Motto, wie verfällt man denn in so eine Situation? Und wie kommt es denn dazu, dass man solchen Bullshit erzählt? Also so als nicht pathologisch psychisch kranker Mensch. Also sie haben ihn halt zuerst gefragt, ist der psychisch krank? Und dann, nee, ist er nicht. So die üblichen Ferndiagnosen von irgendwelchen Laien trifft alles nicht zu. Wenn überhaupt, dann irgendwie. So, und wie kommt das denn dazu, dass man so eine Scheiße erzählt? Und das ist halt, ging sehr stark in dem, also die ging auf seine Biografie ab. Nämlich als Ostdeutscher vor der Wende relativ erfolgreich und gesichertes Leben gehabt und dann nach der Wende mehrfach auf die Fresse gefallen und halt so ein total kleines Licht und niemand nimmt ihn ernst und alle ignorieren ihn und plötzlich findet er so seine kleine Gruppe von Leuten, die an den gleichen Schwachsinn glauben wie er und wo man plötzlich so eine Art Geheimwissen hat und je mehr Bullshit man erzählt, desto wichtiger ist man in dieser Runde und desto und darüber quasi so ein Selbstbild aufgebaut hat und ich glaube, dass auch in Freital eine Rolle spielt. Dass nämlich da Leute sind, denen zwar die Straßen schön saniert worden sind, aber die halt irgendwie nach wie vor sozusagen mit ihrer Ossi-Biografie auch 20 Jahre später noch gedemütigt, also mal sehr stark gedemütigt worden sind und nie wieder so richtig auf die Beine gekommen sind. Und sich darum aus irgendeinem Grund jetzt glauben, es an jemanden auslassen zu dürfen. Das soll keine Rechtfertigung sein oder sowas?
Also folgendes. Ich gebe dir recht, ich glaube, es hat viel mit gekränkten Egos zu tun, sag ich mal. Ja? Es hat, ja. Ich glaube, es ist zu einfach, das abzustellen auf wirtschaftliche Situationen, weil ich glaube, so wirtschaftlich schlecht geht es dir nicht, sondern es geht eher so um gekränkte Egos. Um
Anerkennung.
Um Anerkennung und solche Geschichten. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, es gibt da ja diverse Studien darüber, irgendwie wie, sag ich mal, verschiedene Bevölkerungsschichten in einer bestimmten sozioökonomischen Struktur beispielsweise mit fremden Bedürftigen umgehen. Ne? Und da ist es zum Beispiel total abgefahren, dass halt gerade in armen Stadtteilen, wo arme Leute leben, einem Bettler, dass der sehr, sehr viel besser, sehr, sehr, sehr viel zuvorkommender, mit sehr, sehr viel mehr Respekt und mit sehr, sehr viel auch tatsächlich konkreter Hilfe begegnet wird, als zum Beispiel in reichen Gegenden. Ja, das ist so, das ist absurd. Und das
eigentlich
das
gar nicht. Absurd. Eigentlich ist das total logisch, oder? Die armen Leute erkennen sich wesentlich eher wieder in diesem Bettler als die reichen Leute.
Genau, also die Solidarisierung ist vielleicht nicht so schwer,
sagt genau. Man, ja?
Also die Selbstidentifizierung vielleicht nicht so schwer.
Es braucht weniger Empathie, um sich hineinzuversetzen.
Ja, genau, vielleicht ist es so. Aber auf jeden Fall, das einmal so ganz kurz zur konkreten Connectiveness zur wirtschaftlichen Lage. Mhm. Ich glaube, das hatte Sascha nämlich auch sehr schön. Ich finde diesen Sascha-Post aus sehr vielen Hinsichten sehr interessant. Er hat das auch sehr, sehr gut hin aufgeschrieben, was ich auch schon länger vermute, dass eine solche Reaktion oftmals mit einem selbstempfundenen Opferdasein zu tun hat. Also man... Also eigentlich fast jegliche Form von Hass und Fremdenhass, die dort geschürt wird, kommt immer einher mit einem eigentlich bin ich das Opfer, eigentlich bin ich derjenige, der ungerecht behandelt wird, eigentlich bin ich derjenige, der hier bedroht wird und was ich hier tue, ne, und diese ganze Gewalt, die ich jetzt hier ausstrahle, ist eigentlich nur Notwehr. Ne? Mhm. Das ist das Narrativ, in dem, glaube ich, diese Menschen handeln und das ist das Narrativ, glaube ich, aber auch in dem alle Terroristen handeln, in dem alle Leute handeln, die halt in so eine Form von gewaltförmige Gegenbewegung haben, dass sie halt mal als Opfer definieren. Und das finde ich dann auch so interessant, dass halt eigentlich Dresden so als Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte halt auch so eine, ich mag das Wort ja überhaupt nicht, das ist ja von Kachelmann mal irgendwann aufgekommen. Ich mag das, aber hier passt es einfach total. Ein Opfer-Abo, ja. Die Dresdner haben einfach ein Opfer-Abo. Ja, also sie haben sich immer so als wir sind das große Opfer. Wir sind diejenigen, Schutt und Asche gelegt wurden, wir im Zweiten Weltkrieg, obwohl wir gar nichts dafür konnten, nur weil diesen blöden Hitler da. Ne? Also Dresden ist so die Stadt des, da gibt es so eine Kultur des Opferabos. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass halt auch genau dort sich Pegida halt irgendwie hat etablieren können, weil ich glaube, dass halt wirklich diese selbsterfundene Opferdasein eine ganz, ganz wesentliche Zutat oder eine ganz wesentliche Voraussetzung für solche Fremdenfeindlichkeit ist.
Ich glaube, das trifft es, also Opferabo finde ich in dem Zusammenhang den falschen Begriff, weil es tatsächlich mehr ist als nur das. Es ist auf der einen Seite, wir sind immer die auf den Deckel kriegen sozusagen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wir sind doch wer. Also so dieses halt die starke Geschichte von Sachsen und gerade Dresden und so, dass die
Opferstolz.
Ja, also sozusagen wir sind doch eigentlich die Guten und die Starken und sowas. Also die sind ja auch so stolz auf August der Starke und bla 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 und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es diese Kombination aus gekränkten Egos, aber halt doch großen Egos.
Sehr, sehr großen gekränkten Egos.
Ja, also es muss ja erstmal ein Ego da sein, damit es gekränkt werden kann. Was ich in dem Zusammenhang auch ganz, ich habe neulich mal über diese ganze, gab es ja, ich weiß nicht, hast du, es gab hier, kennst du dieses Video über Phil Fish?
Phil Fish?
Okay. Wo ist Phil Fish? Es gibt ein relativ gutes Video und zwar geht das, muss man sich einfach YouTube einfach mal eingeben, who's Phil Fish oder sowas. Das ist scheißegal, auch wenn du gar nicht weißt, wer Phil Fish ist. Es erzählt eine Menge über diese so Gruppenphänomene. Und der gleiche Typ, der dieses Video gemacht hat, hat jetzt auch eine ganze Videoserie über Gamergate gemacht.
Gamergate, oh Gott. Stimmt, das sind auch so Opfer, ja.
Genau. Und darauf wollte ich hinaus. Und da hier dieser Sexismus. Und man erlebt ja, also wenn man zum Beispiel irgendwo sich hinstellt und es gibt ja Leute, die allen Ernstes abstreiten, dass man als weißer Mann, Cis-Mann Vorteile hat. und dass man privilegiert ist. Und dann stellt man sich hin und, also nehmen wir mal an, man hätte jetzt irgendwie so einen Typen sich gegenüber und man sagt, aber guck doch mal hin, guck doch mal hin. Guck dir an, wie viel Prozent aller Präsidenten der Vereinigten Staaten Männer waren. 100%. Wie viel, so. Überall, wo du siehst, immer nur Männer, 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 Männer an allen wichtigen Positionen. Und diese Typen, der einzige Grund, warum sie das ablehnen, dass das so sei, ist, weil sie nämlich daraus schließen, aber wenn Männer doch privilegiert sein müsste, dann müsste es doch allen Männern besser gehen. Aber mir geht es nicht besser. Mir geht es trotzdem schlecht. Und das, und damit ist widerlegt, dass Sexismus existiert. Weil mir geht es doch schlecht.
Wollte auch diese eine Frau nicht mit mir schlafen. Das war so ganz
das, ich glaube, das hat gar nicht mal damit unbedingt so irre viel zu tun, sondern es ist halt einfach dieses, aber mir geht es doch schlecht. Und darum, und damit hat man zwei Möglichkeiten. Nämlich, wenn man sagt, also in dem Moment hat man nämlich plötzlich einen Vorteil davon, wenn man behauptet, es gäbe gar keinen Sexismus. Weil, wenn man sagt, ja, du bist eigentlich privilegiert und du hast alle Chancen gehabt, dann muss es ja irgendwie auch meine eigene Schuld gewesen sein, dass ich eventuell, oder vielleicht nicht meine eigene Schuld, aber also kann man sich dann einreden. Es war muss ja dann meine eigene Schuld gewesen sein, dass ich nicht einer von diesen Mächtigen geworden bin. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, ja, du hast einfach nicht das Glück gehabt, hast halt Pech gehabt, kann man nichts machen. Ist ja kein Automatismus, dass du da oben landest. Und darüber hinaus sogar noch die Frauen, die auf der gleichen Position oder sogar auf einer besseren Position sind als er, die mussten sich das sogar noch härter erkämpfen. Also in dem Moment, in dem man akzeptiert, dass es Sexismus gibt und sowieso schon am unteren Ende dann rutscht man ja automatisch noch weiter nach unten. Weil die anderen mussten immerhin noch hart arbeiten, um an die gleiche Position zu kommen wie ich. Ich bin da nur, weil ich nie was gemacht habe. Und
zwei Dinge. Es gab diese Studie, die halt tatsächlich die Diskurse der Gamer untersucht haben.
Ja.
Und die festgestellt haben, dass genau die Leute, die besonders sexistisch sind in ihren Aussagen, dass das auch die größten Loser waren. Also
genau.
Die halt auch sogar in ihrem eigenen, ureigensten Bereich des Gamings halt überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt haben und die eigentlich sehr schlecht waren.
Die schlechtesten Spieler haben die Frauen beschimpft.
Genau.
Darum komme ich da auch drauf.
Und die zweite Geschichte war halt, ist halt dieses Louis C.K.'s Zitat. Wenn ein Ausländer, der wirklich den Job wegnimmt, also jemand, der keine Kontakte hat, der die Sprache nicht richtig kann, der irgendwie keine Ausbildung hat, der in tausendfacher Hinsicht unterprivilegierter ist als du, dann bist du vielleicht auch einfach Kacke.
Ja.
Und das ist extrem neoliberal, muss man dazu sagen.
Das heißt, aber es
trifft schon so ein bisschen.
Aber ich finde das Lustige an der Situation ist, dass also mit diesem, dass das halt eher die Typen sind, die nicht oben sind, die nicht diese ganzen Privilegien genossen haben, genau die sind, die sie aber unterstützen. Weil die Leute, die oben sind, die so tun können, als ob die sagen können, nee, also meinetwegen, wir sollten diesen ganzen Sexismus abschaffen, die davon tatsächlich profitiert haben, dass die nur dadurch dahin gekommen sind, die brauchen sich gar nicht die Mühe zu machen, den irgendwie am Leben zu erhalten, weil das machen nämlich die weiter unten, die nicht davon profitiert haben. Also du hast quasi eine Gruppe von Menschen, die etwas am Leben erhält, von dem sie nicht profitiert, worunter sie tendenziell sogar leidet. Und ich glaube, so etwas Ähnliches ist mit diesem ganzen Flüchtlingshass und dieser ganzen Situation auch der Fall.
Ja, stimmt.
Naja.
Gut, Max.
Genau.
Wir haben, also ich könnte noch tausend Themen und so. Ich bin heiser.
Okay.
Du bist langsam heiser, ich werde langsam betrunken.
Ja.
Und aber war mal wieder eine schöne Folge mit dir.
Auf jeden Fall.
War auf jeden Fall wieder sehr cool. Ach, es hat so gefehlt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch so, Björn Grau hatte mir auch irgendwie gesagt, naja, wir können ja dann mal gucken, ob du denn 3 Monaten wieder so weit bist, dass man wieder einen Podcast machen kann. Also auch 3 Monaten, so sollte ich dann nicht so weit sein. Und jetzt ist es ist halt doch relativ noch schwerer geworden, die Zeit dafür zu finden. Also das ist gerade, aber es wird weiterhin klappen.
Ja, wir kriegen das hin, oder?
Auf jeden Fall.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht irgendwann wieder mal mit Gästen. Ich genau. Hätte mal wieder Bock auf eine Gästin irgendwie.
Ja. Aber das erzähle ich erst nach Ende der Recording, dann habe ich da vielleicht eine Idee.
Du hast eine Idee. Ja. Ich habe auch ganz viele Ideen, aber gut.
Ich habe eine konkrete
Planbarkeit.
Die eine umsetzbare Idee.
Ja, echt? Ja?
Ja. Okay. Sage ich dir gleich.
Na gut.
Okay.
Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt den Podcast. Vielen Dank, dass unsere treuen Hörer uns die Stange gehalten haben, trotz der Babypause und allem drum und dran. Und dass ihr uns so nett, dass ihr das, also wenn ihr bis hierher gehört habt, dann seid ihr echte Fans.
Ja. Jetzt, wo wir unter uns sind.
Genau. Müssten wir uns also nach Baby, Griechenland und Nazis, müssten wir euch eigentlich wirklich alle im Grund und Boden gelabert haben. Aber im Endeffekt, alles Gute und
bis zum nächsten Mal.
Wir werden auf jeden Fall, die Folge 100 werden wir auf jeden Fall noch voll kriegen.
Also, auf jeden Fall, natürlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Okay, tschüss.